Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und moin, Gunnar.
Hallo, Henna.
Gunnar, wenn ich dir von einem kleinen Commodore-Heimcomputer erzähle, aus den frühen 80ern, mit so beigefarbenem Gehäuse und so komisch braunen Tasten, der ein bisschen aussieht wie so ein Kasten, in den man Brot reinlegt, der ganz günstig war zu seiner Zeit und den Millionen hoffnungsvolle Eltern gekauft haben, damit ihre Kinder was Anständiges damit lernen, die ihn aber doch nur zum Spielen benutzt haben. An welchen Computer denkst du dann?
Hättest du nicht günstig gesagt, hätte ich ja an den C64 gedacht, aber ich empfand den C64 damals nicht als günstig.
Naja, nach einer Weile wurde er sehr günstig.
Als ich meinen C64 bekommen habe, hat der 800 Mark gekostet. Das war richtig viel Geld.
Okay, da hast du recht. In den 90ern wurde er dann quasi überall verschenkt und lag den Cornflakes-Packungen bei. Aber ich denke, die allermeisten denken zuallererst eben an den C64. Ich glaube, es gibt Menschen, die wissen gar nicht, dass Commodore noch andere Computer gebaut hat vor dem C64. Und das war ja auch der prägende Heimcomputer der frühen 80er Jahre, zumindest für uns hier im Westen. Aber der C64 hatte eben einen Wegbereiter, den VC20, über den wir heute sprechen und den manche wahrscheinlich als VIC20 kennen oder VIC20. Ich denke, da springen wir viel hin und her in der heutigen Folge. Oder auch als VIC1001.
Wir nennen das konsequent VC20. Wie das die Amerikaner genannt haben, ist mir doch wurscht.
Ja, hast recht. Also VC20, so wird die Folge ja wohl auch heißen. Und wir werden darüber sprechen, wie es dazu kam, dass Commodore überhaupt ins Heimcomputergeschäft eingestiegen ist. Denn zwischen der Gründung von Commodore und dem C64 liegen fast 30 Jahre. Und was genau in der Zeit passiert ist, diesen langen, langen Weg zum C64 und vor allem die Station VC20, die werden wir heute beschreiben.
Genau, das ist das heutige Thema, damit wir irgendwann mal eine C64-Folge machen können, in der wir nur über die Spiele reden und nicht noch die ganze Geschichte von Commodore erzählen müssen. Daher fackeln wir die jetzt ab. Da müsst ihr jetzt durch mit uns. Wir sprechen heute über 30 Jahre Commodore. Das wird super.
Steigen wir doch mal gleich ein. Commodore ist das Lebenswerk eines Herrn namens Jack Tramiel. Und bevor sich jetzt jemand darüber wundert, dass wir ihn Tramiel nennen, obwohl da doch ein I in seinem Namen steht, dieses I ist stumm. Und zeitlebens wird sein Name falsch ausgesprochen. Die Leute nennen ihn immer wieder Tramiel, was ihn offenbar so gestört hat, dass er nach seiner Zeit bei Commodore eine Firma gegründet hat namens Tramiel Technology ohne I im Namen, damit endlich mal die Leute seinen Namen richtig aussprechen. Sehr pragmatisch, so ist er. Das geschieht aber erst 1984 und das liegt ja dann nach der Zeit, der wir uns heute widmen wollen. Wir beginnen mal wieder ganz weit zurück in ferner Vergangenheit. Der Jack Tramiel wird 1928 in Polen geboren und muss dann, weil seine Familie jüdischen Glaubens ist, nach der Invasion der Nazis für einige Jahre im Ghetto leben. Und wird dann mit seiner Familie sogar ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht und seine Eltern versterben dort auch. Aber Jack nicht, der wird im April 45 befreit von der US-Armee. Und den Amis ist er dann so dankbar, dass er 1947 in die USA auswandert und dort der Armee beitritt. Hauptsächlich, weil er die englische Sprache lernen wollte und um günstig an eine Berufsausbildung zu kommen. Das hat er später mal in einem Interview gesagt. Und das klappt auch. Neben seinem Wehrdienst dort besucht er eine IBM-Schule für Bürotechnik und lernt dort, wie man Schreibmaschinen repariert. Damals gab es noch Schreibmaschinen.
Wir sind ja noch hier in den späten 40er Jahren. Da ist die Schreibmaschine schon noch ein hochtechnisches Gerät.
Genau. 3 Jahre später verlässt er die Armee dann wieder, als er alles gelernt hat, was er lernen wollte, und nutzt dann diese Fertigkeit, um genau das zu tun. Also Schreibmaschinen zu reparieren, als Mechaniker bei irgendeinem Schreibmaschinenhersteller. Das reicht aber nicht, das Geld, das man damit verdienen kann, zusätzlich fährt er noch ein bisschen Taxi. Und 1953 erhält er von der Armee einen günstigen Kredit und den nutzt er dann, um gemeinsam mit einem Geschäftspartner ein Geschäft in der New Yorker Bronx zu gründen, in dem sie dann gemeinsam Schreibmaschinen reparieren. Und sein Geschäftspartner, das ist der in Deutschland geborene Manfred Kapp, der war ebenfalls in Auschwitz und ist ebenfalls 47 in die USA ausgewandert. Und der kennt sich aus mit Buchhaltung. Und das ist immer eine gute Kombination. Der eine macht die Technik und der andere macht im Hintergrund die Buchhaltung. Das Unternehmen, das die beiden zusammen gründen, 1953, das soll einen militärisch klingenden Namen kriegen, aber Admiral ist schon belegt und General ist auch schon vergeben. Also entscheiden sie sich für Commodore oder Commodore. Das ist die Bezeichnung eines Marinerangs unterhalb des Admirals.
Das sagst du so nachlässig, dieser Ungenauigkeit. Das ist ein historischer Rang, den gibt es nur noch in alten Büchern, den gibt es bei modernen Marinen nicht mehr. Und auch zu der Zeit dieser Firmengründung ist dieser Rang schon nur noch historisch. Das ist tatsächlich so ein Rang zwischen dem Kapitän und dem Admiral, also ne, wie du gesagt hast, unter dem Admiral, so ein Zwischenrang, so ein Karriere-Park-Rang. Ist gar nicht so glamourös, finde ich, dieser Rang, wie man so denkt, dafür, dass er so schön klingt.
Ja, hat einen super Klang, finde ich auch.
Bist du mal Opel gefahren oder deine Eltern?
Nie, aber ja, ich weiß, die hatten auch Ränge als Namen.
Das ist so lustig, weil damals, zu dieser Zeit, Opel war ja ein bisschen später da dran, aber als auch um diese Zeit, wie typisch da militärische Ränge noch waren. Heutzutage würde man das nicht mehr machen, das klingt ja voll uncool. Und damals bei Opel gab es ja dann in Deutschland den Kadett, den Kapitän, den Kommodore und den Admiral. Und das sind ja aufeinanderfolgende, aufsteigende Ränge bei der Marine. Und das sind auch die Autos dafür. Ne? Der Kadett ist der kleinste und der Admiral ist die Limousine, die große. Und das ist so toll, dass du da mit immer noch mehr Geld bei Opel auch noch im Rang aufsteigen konntest. Da ist Commodore großzügiger, da steigst du gleich oben ein.
Ja, nicht ganz oben, aber fast. Die beiden gründen also 53 Commodore und als erstes Geschäft kaufen sie 200 ausrangierte IBM-Schreibmaschinen vom Sitz der Vereinten Nationen in New York und reparieren sie, um sie dann zu verkaufen. Und den Gewinn, den sie dabei erzielen, den investieren sie wieder in die Übernahme eines kleinen Schreibmaschinenherstellers. Dann übernehmen sie auch noch den Vertrieb für mechanische Rechenmaschinen und bauen dann in den nächsten Jahren beide Geschäftszweige immer weiter aus. Also Schreibmaschinen und mechanische Rechenmaschinen. 1958 kaufen sie dann die Lizenz für den Nachbau von so tschechischen Schreibmaschinen, deren Hersteller nicht direkt in den USA verkaufen darf wegen des Eisernen Vorhangs. Die bauen sie dann in Lizenz nach. 1960 vertreiben sie auch deutsche Rechenmaschinen. Und da kommen noch weitere Bürogeräte dazu, Kopierer, Büromöbel. Und 1962 gehen sie dann an die Börse in New York unter dem neuen Namen Commodore Business Machines. Und das ist der Name, der ja für einige Jahrzehnte aktuell bleibt.
Das ist natürlich ein Anklang an IBM, wie alles in dieser Zeit, alle Firmen in diesem Bereich sich an IBM orientieren. IBM International Business Machines, Commodore Business Machines ist fast eine Parodie dieses Namens.
Ja. Aber anders als IBM bauen die noch keine Computer. Wir sind hier immer noch im Zeitalter von mechanischen Schreibmaschinen und mechanischen Rechenmaschinen. Und so geht es auch weiter. Ein bisschen mehr Elektronik kommt dann allerdings schon hinzu. In den 60er und 70er Jahren kauft Commodore haufenweise weitere Unternehmen hinzu. Immer nur ganz kleine, aber das ist nicht mehr zu überblicken. Ich habe angefangen, im Zuge der Recherche mal aufzuschreiben, ganz brav, in welchem Jahr sie was übernommen haben. Aber das wurde nach kurzer Zeit so viel, dass ich das aufgegeben habe und es ergibt keinen Sinn mehr.
Ist das kreditfinanziert? Also, weil es geht ja wahnsinnig schnell. Also die Firma gibt es ein Jahr und dann übernimmt sie schon die erste andere Firma. Und ein paar Jahre später sind sie schon an der Börse. Und ihr Geschäftsmodell am Anfang war ja wirklich nur Schreibmaschinen reparieren und instand setzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man mit dem Gewinn aus ein paar Schreibmaschinen, die man repariert hat, plötzlich andere Firmen kaufen kann. Die müssen schon entweder wahnsinnig geschäftstüchtig sein oder es muss total lukrativ sein oder sie haben Zugang zu soliden Krediten, also eine gute Bank.
Ja, sie werden auch finanziert von einer kanadischen Firma. Atlantic Acceptance heißen die. Die allerdings geraten in Schwierigkeiten. Da gibt es einen Finanzskandal, der größte in der kanadischen Geschichte bis dahin, im Jahr 1965. Und dann gerät Commodore auch in Finanznöte und werden dann gerettet, 66, von einem kanadischen Geschäftsmann, dem Irving Gould, der dafür aber auch 17% der Firmenanteile bekommt. Und der wird dann der neue Chairman, also der Verwaltungsratspräsident und bleibt das auch eine ganze Weile. Und der hilft dabei, Commodore zu sanieren, der verkauft ein paar Beteiligungen wieder und baut auch dabei Schulden ab. Und wie wir es schon angedeutet haben, es gibt jede Menge Beteiligungen und Firmenübernahmen. Unglaublich viele. Also 1965, um mal willkürlich einen Zeitpunkt rauszugreifen, da hat Commodore 9 Tochtergesellschaften. Und 1975 sind es 25. Und dann haben sie auch schon Abteilungen in Japan, in Irland, in Hongkong, in Deutschland. Also sind schon ein international operierendes Unternehmen. Und das geht natürlich jetzt enorm weiter mit dem Geld von diesem Irving Gold. Und Commodore wächst also immer weiter und kriegt aber dann in den frühen 60er Jahren langsam Probleme, weil dieses Schreibmaschinengeschäft sich nicht mehr so richtig lohnt. Denn da kommen die japanischen Hersteller auf den US-Markt und beginnen den Markt aufzurollen mit günstigen eigenen Schreibmaschinen. Und dieses Schreibmaschinengeschäft wird dann bald für Commodore unrentabel. Unter Gold fokussieren sie sich dann ganz auf die Rechenmaschinen. Das ist etwas profitabler und beginnen dann auch damit, eigene Geräte zu verkaufen. Naja, fast eigene. Sie kaufen eigentlich japanische Rechenmaschinen ein, kleben ihr eigenes Logo drauf und verkaufen die dann als Commodore-Rechenmaschinen. Aber das geht auch nicht so lange gut, denn auch dieser Markt wird dann bald von den Japanern überrollt. Und jetzt gehen ihnen so langsam die Optionen aus. Sie haben sich auf Rechenmaschinen und auf Schreibmaschinen konzentriert und beides wird von den Japanern beherrscht und die US-amerikanischen Hersteller haben da keine Chance mehr auf dem Markt. Und ich glaube, das Taxifahrgeschäft, das läuft dann auch nicht mehr so gut.
Das ist möglicherweise schon vorbei. Meinst du, er hat noch die ganze Zeit Taxi gefahren nebenher?
Gut möglich.
Die geheime Quelle seines Geldes.
Und der Gold, der sagt dann zu Trammell, jetzt ergründe mal das Geheimnis dieser Japaner. Wie machen die denn das jetzt? Hier ist ein Ticketfahrer nach Japan und ergründe mal, wie die dortigen Unternehmen das schaffen, immer wieder in den US-Markt reinzukommen und ihn zu übernehmen. Wie machen die das?
Ich habe mir immer vorgestellt, dass das ein super entscheidender Moment ist, weil wir werden ja später noch hören, dass der Trammell ja quasi auch eine Fixierung hat auf die Japaner und die Japaner fangen jetzt ja hier an, so eine Riesenmacht zu sein und bleiben für viele Jahre dann eine große Konkurrenz in den Märkten, in denen Trammell sich bewegt. Und ich habe immer gedacht, hier fängt das an, dass sie ihm früh Konkurrenz machen und dass der Gold dann sagt, jetzt geh mal dahin, reis mal in das ferne Land und schau dir das an. Und diese Reise, die er da unternimmt, die lohnt sich auch, weil er findet da tatsächlich eine Inspiration. Er findet eine neue Geräteklasse, die in sein Portfolio passen würde. Die Japaner haben elektronische Tischrechner. Und Trammell denkt, naja, jetzt ist es klar, wenn das hier läuft und das auch nach Amerika kommt, dann war es das mit den mechanischen Rechenmaschinen. Elektronik trumpft ja die Mechanik immer. Und dann steigt er da auch ein. Dann kauft der Rechner von Casio, klebt das Commodore-Logo drauf, so wie wir das eben schon hatten bei den Rechenmaschinen. Dann gründete eine Entwicklungsabteilung in Japan, wir sind jetzt hier schon Ende der 60er, und entwickelt selber Tischrechner mit dem japanischen Entwicklungsteam. Und dann hat er auch noch Taschenrechner im Angebot, die sie auch selber entwickeln und die sie zum Beispiel in Deutschland dann an Quelle verkaufen, die dann in dem bewährten Quelle-Move das Label abfeilt und Privileg drauf macht. Jeder kennt die Stereoanlagen, die in den 80ern in jedem Haushalt standen mit Privileg drauf.
Was echt? Ich kenne die nur von Waschmaschinen. Ich wusste nicht, dass die auch Unterhaltungselektronik hatten.
Nein, die haben alles Mögliche gemacht. Und da sieht man, er kauft wieder Geräte aus Japan und er hat da auch wieder ein neues Geschäftsfeld mit japanischen Geräten entdeckt.
Das geht auch eine Weile gut mit den elektronischen Rechenmaschinen und den Taschenrechnern. Aber jetzt wiederholt sich die Geschichte, diesmal allerdings nicht wegen der Japaner. Jetzt kommt ein anderer Akteur, der den Markt aufrollt. Und zwar kauft Commodore für die meisten Tischrechner und Taschenrechner Chips zu beim größten Hersteller, bei Texas Instruments, TI. Und die liefern eigentlich an alle großen Taschenrechnerhersteller die Chips. Aber irgendwann in der Mitte der 70er Jahre erkennt Texas Instruments, Moment mal, wieso machen wir das? Wieso verkaufen wir nicht selbst Taschenrechner? Warum lassen wir andere da das große Geschäft machen? Und steigen dann eben selbst ein, unter eigenem Markennamen Taschenrechner zu verkaufen. Und das natürlich, weil sie die Chips dafür selber herstellen, zu Preisen, die die anderen nicht unterbieten können. Also Commodore kann nicht mithalten. Wieder hat jemand anders diesen Markt erobert. Diesmal nicht die Japaner, aber eben TI. Und ein wesentlicher Grund für den Erfolg von TI, dass die vertikal integriert sind. Das heißt, sie können alle Bestandteile, die sie brauchen für die Taschenrechnerproduktion, selber herstellen. Müssen keine Bauteile extern zukaufen. Und genau das muss Commodore, erkennt Trammell, auch machen, die müssen nachziehen, um diesen lukrativen Taschenrechnermarkt nicht ganz aufgeben zu müssen. Die sind auch schon ziemlich gut integriert, die haben eigene Produktionsstätten und was ihnen jetzt noch fehlt, sind einige zentrale Komponenten, einige Bauteile, damit sie vollständig unabhängig Taschenrechner herstellen können. 75 übernehmen sie einen kleinen Hersteller, der LED-Anzeigen herstellt, wie sie halt im Taschenrechner zum Einsatz kommen. Was ihnen jetzt aber noch fehlt, ist das Wesentliche, nämlich ein Chipfabrikant, jemand, der die zentralen Rechenbausteine liefern kann.
Lass uns über MOS Technology reden. Wir alle kennen die Geschichte von Apple und die Tatsache, dass es bei Apple ein Duo gab, das sich super ergänzt hat und das zusammen diesen ersten Erfolg geschafft hat, nämlich Wozniak und Jobs, wobei der eine der visionäre Geschäftsmann ist und der andere der Tüftler, ja, der im Hintergrund dann die Technik baut. Wozniak war der Techniker, Jobs war der Visionär und Verkäufer. Bei Commodore entsteht jetzt in Kürze auch so eine Situation. Der Geschäftsmann ist ja schon da, Jack Trammell. der hat diese Rolle vollkommen im Griff. Der hat auch einen Blick auf den Markt und beschäftigt sich mit allem und hat eine Vision für seine Firma. Ihm fehlt noch ein Ingenieur im Hintergrund. Und nicht irgendein Ingenieur, sondern jemand von Rang. Und das ist Charles Ingraham Paddle, genannt Chuck. Den kauft er sozusagen ein, wenn er Moss Technology kauft. Und Moss Technology ist der Chipfabrikant, der ihm zu seiner vertikal integrierten Firma noch fehlt.
Genau, Chuck Paddle ist also von jetzt an eine ganz zentrale Figur in der weiteren Geschichte von Commodore. Der hat ein Elektronikingenieursstudium abgeschlossen und hat dann für General Electric gearbeitet. Und 1973 ist er zu Motorola gewechselt, hat dort mitgewirkt an der Fertigstellung des 6800. Das ist ein ganz populärer 8-Bit-Prozessor und ein früher Vorläufer des 68000, den wahrscheinlich viele kennen, weil der später im Amiga steckt und im Macintosh und im ST, ein 16-Bit-Prozessor. Und dieser 68000, der kommt 1974 auf den Markt. Paddle ist dann mit seiner Arbeit an diesem Chip erstmal fertig und verbringt dann die folgenden Monate damit, mit Kunden zu sprechen, mit potenziellen Kunden, um denen zu erklären, warum sie überhaupt so einen Mikroprozessor brauchen für ihre Produkte, warum sie das bei sich einbauen sollen. Und er hört dabei immer wieder das gleiche Feedback von den potenziellen Kunden, von den Motorola-Kunden, dass nämlich diese Prozessoren sicherlich eine coole Sache sind, aber viel zu teuer. Ein einzelner 6800-Prozessor kostet bei Motorola 360 US-Dollar. Und wir sind ja hier in den 70er Jahren, das ist also noch ein Vermögen. Und um so einen Prozessor in der Massenproduktion für ein Allerweltsprodukt einzusetzen, ist das viel zu viel. Paddle erkennt das und erkennt, dass man einen günstigeren Chip braucht, um den Massenmarkt zu erobern. Und genau das schlägt er dem Motorola-Management dann auch vor, einen neuen Prozessor zu entwickeln, der nur auf das Nötigste reduziert ist und damit viel günstiger produziert werden kann. Aber das Management ist dagegen. Motorola sagt, nö, du arbeitest gefälligst nicht an so einem Billigprozessor. Das macht uns nur das Geschäft mit dem 6800 kaputt. Der ist erfolgreich genug. Paddle, der lässt sich das nicht gefallen, sondern der arbeitet einfach auf eigene Faust weiter an seinem Konzept eines Billigprozessors. Erstmal so nebenher, heimlich, während der Arbeit. Aber 1975 verlässt er dann Motorola, um auf eigene Faust diese Idee zu verwirklichen. Und er gründet kein eigenes Unternehmen, sondern er wechselt mit einer Handvoll weiterer Ingenieure zu einem anderen Unternehmen, nämlich eben zu Moss Technology. Den Gründer, den kennt er noch von General Electric. Der hat 1969 diesen Chipfabrikanten gegründet und produziert dort vor allem Bauteile für Taschenrechner. Moss Technology, kürzen wir einfach mal ab zu Moss, das ist sonst so lang. Ich bin auch immer versucht, das Moss Tech abzukürzen, bis ich gemerkt habe, es gibt eine Firma, die Moss Tech heißt und auch 69 gegründet wurde und auch Mikrochips herstellt. Das wäre ein bisschen verwirrend. Also Moss nennen wir die jetzt einfach so. Moss ist ganz entscheidend für die kommenden Jahre bei Commodore und auch damit für das Commodore, wie wir es kennen, also den Heimcomputerhersteller Commodore. Und wie wichtig Moss für Commodore wird, erkennt man zum Beispiel, wenn man das Buch Volkscomputer, Aufstieg und Fall des Computerpioniers Commodore liest, rausgegeben von Winnie Forster. Das war eine wichtige Quelle für meine Recherche. Dieses Buch widmet der frühen Geschichte von Tremel und Commodore, wie wir sie gerade erzählt haben, eine halbe Seite von 368. Und das sind immerhin 23 Jahre der Firmengeschichte. Und dann kommen erst mal 16 Seiten zu Paddle und zu Moss. Das heißt, aus Sicht der Autoren ist Moss eigentlich das Proto-Commodore, das eigentliche Ur-Commodore, viel wichtiger als dieser ganze Kram mit den Schreibmaschinen.
Also in der Tat, das wird das Computer-Commodore. Und wir kennen ja aus der heutigen Sicht nur das Computer-Commodore und nicht mehr das Schreibmaschinen-Commodore. Und das ist ja auch für unsere Geschichte jetzt nicht mehr so wesentlich. Wofür steht Moss übrigens?
Metal Oxide Semiconductor. Bin mir nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken.
Ja, genau, für Metalloxid. Moss Technology ist jetzt nicht so eine große Firma, halt ein Zulieferer für die Taschenrechnerindustrie. Und dort kann er jetzt das machen, was er machen wollte, nämlich diesen funktionsreduzierten Prozessor, den man günstiger herstellen kann, den Motorola nicht wollte, weil ihr Geschäft gut genug lief. Und dieser neue Chip, den er da macht, der ist dann tatsächlich sehr viel billiger. Den kann man für 25 Euro produzieren, also auch für 25 Euro auf den Markt bringen. Der ist schon noch schnell, aber halt nicht mehr den Funktionsumfang des Motorola 6800. Der Chip ähnelt dem 6800, enthält aber laut Paddle keine patentrechtlich geschützten Elemente. Das dürfte er ja auch nicht. Motorola ist da möglicherweise anderer Meinung, weil nämlich ein paar Gemeinsamen gibt es doch. Also erstmal der Moss, den nennt er Moss 6501, der nimmt sozusagen die Grobarchitektur des 6800 und reduziert die deutlich und der bleibt aber PIN-kompatibel. Also ne, die kann man an dieselbe Stelle setzen auf einem Board, das für den 6800 vorgesehen ist. Und so kann man nämlich den Motorola-Chip einfach theoretisch irgendwo rausrupfen und da das MOS-Modell reintun und man braucht keine neuen Platinen. Und das ist natürlich auch das, was Motorola gar nicht gerne sieht und wo das Problem ein bisschen liegt. 1975 hat Paddle Motorola verlassen und schon im September 1975 stellt MOS diesen neuen Chip vor auf der Westcon, das ist die Western Electronics Show and Convention. Und schon vorher schalten sie Anzeigen in Fachzeitschriften wie etwa der Byte, dass man den neuen Chip bereits auf der Show für $20 kaufen könne. Auf der Messe merken sie dann aber, es ist eine von diesen Messen, wo man gar nichts verkaufen darf. Viele Messen sind ja reine Leistungsschauen, keine Verkaufsschauen und so ist es da auch. Und dann muss Paddle den Verkauf direkt aus dem Hotelzimmer machen. Aber sie machen es. Sie verkaufen da auf dem Hotelzimmer frisch produzierte 6501 Prozessoren und Paddles Frau hilft da auch mit. Und in der Schlange stehen neugierige Beobachter aus konkurrierenden Industriezweigen. Steve Wozniak ist da, der später Apple mitgründen wird, den wir eben schon genannt haben, und der Atari VCS-Entwickler Ron Milner. Offenkundig ist das sofort ein Aufschlag in der Industrie.
Also dieser Prozessor zu diesem sagenhaften Sensationspreis von $20, der kriegt enormes Presseecho. Ich habe auch einige Stimmen gelesen von Leuten, die vorher nach dieser Ankündigung in der Byte und diesen Anzeigen meinten, das sei Betrug, das könne überhaupt nicht angehen. Man könne keinen Mikroprozessor für $20 bauen oder verkaufen. Das ist dann aber tatsächlich so, das ist ein funktionstüchtiger Prozessor, der da verkauft wird in diesem Hotelzimmer. Und das gibt enormes Presseecho und dadurch wird eben auch Motorola auf diesen neuen Prozessor aufmerksam. Und die haben was dagegen, denn der ist ja chip-kompatibel, also ein 1:1 Ersatz für deren Cash-Cow, für deren 6800 Prozessor. Nur halt wesentlich günstiger und sogar ein kleines bisschen schneller, erstaunlicherweise. Und prompt verklagt Motorola MOS Technology wegen Patentverletzung. Der Paddle, der sagt, das hätte überhaupt keine Grundlage. Alles Quatsch, aber gegen die Anwälte solch eines Milliardenkonzerns wie Motorola haben sie überhaupt keine Chance als kleines Hardware-Startup. Zumal dann auch die Investoren abspringen bei MOS. Die haben zu viel Angst vor den Anwälten. 76 ist MOS dann gezwungen zu einer Einigung, zahlt $200,000 an Motorola und nimmt den 6501, den gerade eingeführten Prozessor, wieder aus dem Programm. Das ist aber noch nicht das Ende dieser Geschichte, denn die haben vorgesorgt bei MOS. Die haben nicht nur den 6501 eingeführt, sondern noch ein Schwestermodell, einen sehr eng verwandten Prozessor, den 6502. Der ist nicht mehr PIN-kompatibel zum 6800, damit ist er sicher von Motorola. Aber ansonsten ist die Architektur praktisch dieselbe. Und den können sie weiterhin verkaufen. Und der wird jetzt auch ein großer Erfolg. Es gibt jede Menge Varianten dieses Chips und Nachbauten, ich glaube sogar bis heute in irgendeiner Form. Die kommen dann im Atari VCS zum Einsatz, in den Atari Heimcomputern 400 und 800, im BBC Micro, im Apple I, im Apple II, sogar in einigen weiteren Konsolen, in der PC Engine. Und im Tamagotchi steckt auch eine CPU, die zurückgeht auf die Architektur vom 6502. Bisschen verkleinert natürlich. Aber zunächst läuft dieser 6502 in keinem einzigen Computer. Das kommt alles später, denn tja, im Gegensatz zum 6501 läuft er ja nicht auf vorhandenen Platinen. Das heißt, der braucht erstmal eine Anwendung und die schaffen sie sich dann selbst.
Also man muss noch vielleicht ganz kurz erwähnen, dass dieser erste Chip sofort wieder vom Markt verschwindet auf Motorolas Druck, dass das natürlich einen riesen Druck auf den Markt ausgeübt hat. Weil jetzt wissen die Leute, dass es möglich ist, wenn man nur clever ist, viel billigere Prozessoren zu produzieren, als das die Platzhirsche momentan machen. Das heißt jetzt, Motorola und Intel müssen auch, wenn es gar keine direkte Konkurrenz gibt momentan, durch MOS schon mal die Preise senken, weil ihre ursprünglichen Preispunkte jetzt nicht mehr durchzusetzen sind. Und schon das haben sie erreicht, nur durch die kurzzeitige Einführung und ein paar Chips aus dem Hotelzimmer. Also das ist schon sehr erstaunlich. Aber wie du schon sagst, jetzt brauchen sie als nächstes einen Computer, in dem der laufen kann. Um den 6502 jetzt zu testen und seine Fähigkeiten zu demonstrieren, bauen sie eine entsprechende Platine dazu. Machen sie selber bei MOS, also entwickeln die in-house, tun da Arbeitsspeicher drauf, schließen eine Taschenrechner-Tastatur an für den Hexadezimalcode und eine sechsstellige 7-Segment-LED-Anzeige, wie sie auch in Taschenrechnern vorkommt. Und dann haben sie plötzlich schon einen, zwar noch ohne Gehäuse, aber einen fertig zusammengebauten Ein-Platinen-Rechner. Den nennen sie den KIM, KIM 1, Keyboard Input Monitor, und der kann bereits über Schnittstellen, Drucker und Kassettenrekorder ansprechen. Also ist schon ein richtiges kleines Gerät, also ein Bausatzgerät.
Der wird auch fertig verkauft, also nicht nur als Bausatz, sondern man kann den auch direkt anschlussfertig kaufen quasi. Man kann nur nicht allzu viel damit machen, das ist nichts, womit man jetzt großartig spielen könnte. Das ist eher so ein Hobby-Bastler-Ding. Aber es ist halt die einzige Option, die man hat damals, wenn man einen billigen Computer haben will, einen eigenen Computer.
Wir sind jetzt im Jahr 1976, also im Frühjahr 76 kommt dieser Rechner raus für 245 US-Dollar. Sehr günstig, aber auch noch immer noch viel Geld. Dafür, dass man damit nicht so viel machen kann, ist er aber trotzdem erstaunlich populär. Also tatsächlich Bastler, Hobbyisten, gibt eine kleine Software-Szene, Microsoft portiert ihr Basic drauf. Und es gibt sogar mit Microchess 1976 im gleichen Jahr des Erscheinens sogar eins der ersten kommerziell vertriebenen Computerspiele dafür.
Ja, das hätte ich zu gern ausprobiert, aber ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe auch keinen KIM 1, auch daran hätte das scheitern können, aber naja. Ja, und der kriegt auch recht positives Presseecho, dieser KIM 1 oder KIM 1. Die Byte testet den und sagt, das sei ein exzellenter Mikrocomputer zu sehr attraktivem Preis. Einstieg sei ganz einfach, man braucht nur ein Netzteil und einen Kassettenrekorder. Gut, die Software muss man dann selber programmieren im Assembler-Code, aber das gilt im Jahr 76 noch als einsteigerfreundlicher. Und ein anderes Hobbymagazin, das Kiloboard Magazine 77, testet den auch und sagt, das sei ein gut integriertes Paket mit Features, die Hobbyisten, Lehrer und industrielle Anwender ansprechen. Und die können kaum glauben, dass es das für weniger als $500 gibt. Ja, sogar für weniger als die Hälfte, für $245. Kann man das glauben? Ein eigener Computer zu diesem Preis. Ja, da wird ein kleiner Erfolg, dieser KIM 1 und kurz darauf auch der 6502, also der Prozessor, der da in der Mitte steckt, der Platine des KIM 1. Aber trotzdem gerät MOS Technology in der Mitte der 70er Jahre in Finanznot. Das ist der Rechtsstreit mit Motorola, der eine Menge Geld kostet, der Rückzug der Investoren. Und das Problem kennen wir schon von Commodore, das Taschenrechnergeschäft bricht ein. Ja, die machen ja immer noch einen Großteil ihres Geschäftes dadurch, dass sie Chips für Taschenrechner an Taschenrechnerhersteller verkaufen. Aber genau dieser Markt wird jetzt aufgerollt von Texas Instruments. Und damit geht denen jetzt langsam das Geld aus und MOS braucht dringend einen Investor, um zu überleben.
Wie das oft so in der Industrie ist, wenn man einen Investor braucht und auf dem Weg ist, aus dem Markt zu verschwinden oder zumindest bedroht ist vom Konkurs, die eigenen Kunden haben oft ein Interesse dran, dass die Firma überlebt. Und zu dem Zeitpunkt 76, als Texas Instruments gerade den Markt groß angreift, ist Commodore, der freundliche Taschenrechnerhersteller von nebenan, mittlerweile der größte MOS-Kunde geworden und kauft denen die Chips ab, die sie noch verkaufen. Aber Commodore steht ja selber unter Druck von Texas Instruments und kann den Taschenrechnermarkt auch nicht mehr halten. Aber weil Commodore ja selber unter Druck ist, ist das Geschäft auch bedroht. Commodore kämpft ums Überleben. Im Jahr 1975 berichtet der New Scientist in der November-Ausgabe, dass Commodore jetzt Verlust schreibt. 56 Millionen Umsatz, aber 4 Millionen US-Dollar Verlust. Sie haben diesen Finanzier immer noch, den Gold, der Geld nachschießt, nicht um Verluste zu decken, sondern für mögliche Übernahmen und damit das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Und die wichtigste Übernahme, die sie in dieser Phase machen, ist im Herbst 1976 die von MOS Technology. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten drum. Es wird auch gesagt, dass Jamel mit Absicht ausstehende Zahlungen zurückhält, um das Unternehmen unter Druck zu setzen und damit den Kaufpreis zu drücken. Andere sagen, das sei gar nicht absichtlich gewesen. Sie hätten die Rechnung gar nicht bezahlen können, gerade weil sie selber nicht in so gutem Zustand waren. Die Übernahme ist denn auch keine Cash-Übernahme. Da wird kein Geld ausgegeben. Aber Commodore ist ja eine AG und so machen sie einen Aktientausch. Commodore hat damals einen Marktwert von 60 Millionen US-Dollar und MOS immerhin 12. Dann werden halt die Aktien getauscht und die Eigentümer von MOS erhalten 9,4% an der dann größeren Commodore Business Machines. Und aus MOS Technology wird dann eine Commodore-Abteilung oder eine Commodore-Unterfirma, die Commodore Semiconductor Group, mit Hauptsitz in Pennsylvania. Und auf den Chips bleibt das alte MOS-Logo, netterweise. Aus, ich weiß auch nicht, historischen Gründen? Nostalgie?
Kostengründe wahrscheinlich, bloß nichts umstellen, was Geld kostet.
Genau, das lassen sie eigentlich. Aber das Mikroprozessorgeschäft, das ja jetzt eigentlich der Antrieb war mit dem 6502, das interessiert Jamel gar nicht. Er will günstige Taschenrechnerchips und er will einfach sein Taschenrechner-Business integrieren, um endlich Texas Instruments was entgegensetzen zu können. Aber naja, er hat jetzt den 6502 mitgekauft, der war jetzt halt dabei, den Kim 1, die investieren sogar ein bisschen, dass dessen Produktion noch ausgebaut werden kann. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang dieser Geschichte zurück, sie kaufen Chuck Paddle ein.
Genau, aber Chuck Paddle hat eigentlich ganz andere Pläne. Der erkennt schon früh, noch zu seiner Zeit bei Moss, dass diese Taschenrechnergeschichte eine Sackgasse ist und dass die Zukunft dem Computer gehört, dem persönlichen Computer, dem PC im weitesten Sinne. Sprechen hier, wenn wir von PCs sprechen, nicht von IBM-PCs, sondern von dieser Geräteklasse des Mikrocomputers, der auf einen Schreibtisch passt und von einem einzelnen Menschen bedient wird. Also in dieser Geräteklasse sieht er die Zukunft. Das ist schon ziemlich weitsichtig für die Mitte der 70er Jahre. Das zeichnet sich so langsam ab. Es gibt dann ja 75 den Altair 8800. Das ist einer von diesen früheren, halbwegs brauchbaren Mikrocomputern. Der wird aber noch mit Kippschaltern programmiert und gibt dann die Ergebnisse über blinkende Dioden aus. Also hat noch nicht so viel zu tun mit einem modernen PC. Aber das ist halt einer der ersten Computer für jedermann, in großen Anführungszeichen. Das wird dann noch deutlich besser. Ja, das ist ziemlich primitiv, aber die Entwicklung streitet sehr schnell voran. 76 gibt es dann den Apple I, der hat dann schon eine richtige Schreibmaschinentastatur und einen Bildschirm. Und 77, naja, da geht's dann richtig los, dazu kommen wir gleich. Und in dieser Geräteklasse im PC, im Mikrocomputer, sieht Chuck Paddle völlig richtig die Zukunft. Der will schon 75 einen eigenen Computer bauen, der weit über das hinausgeht, was der Kim One macht. Der Kim One ist ja nur dieses Einplatinen-Ding, das ist nur ein Demo-Computer für Bastler, aber er will einen richtigen PC bauen. Aber bei Moss Technology wird er ausgebremst. Wieder ist es das Management, das ihn bremst. Ja, damals war es bei Motorola und diesmal ist es das Moss-Management. Aber aus dem Grund, dass die einfach kein Geld haben, um einen kompletten Computer zu entwickeln. Deswegen plant er schon wieder abzuspringen. 76 plant er, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln, zu einem Flipper-Hersteller, Allied Leisure heißt der. Mit denen hat er vorher Kontakt, weil die seinen Prozessor gekauft haben, den 6502. Und da freundet er sich mit dem Kollegen an und der ist auch überzeugt davon, dass diesen Mikrocomputern die Zukunft gehört und dort wollen die halt zusammen einen richtigen PC bauen. Dann kommt aber die Übernahme von Moss durch Commodore, aber das interessiert den Paddle erstmal gar nicht. Der will weiterhin wechseln, um seinen PC zu bauen. Der sitzt da schon auf gepackten Koffern. Dann kommt aber ein Ingenieur von Commodore in sein Büro und sieht da diesen Kim One rumliegen. Und dann kommen die ins Gespräch. Ja, was ist denn das da? Ah, ein Computer, interessant. Und Paddle erzählt diesem Commodore-Ingenieur seine Vision von einem persönlichen Computer, den er bauen will. Und dieser Commodore-Ingenieur ist da ganz angetan und sagt, ja komm, wir gehen mal zu Jack Tramiel und erzähl dem mal was von deinen Plänen. Und das machen sie. Ja, und tatsächlich ist der Tramiel ganz angetan von der Idee. Gemeinsam überzeugen sie also Tramiel, dass er ins Computergeschäft einsteigen sollte. Und sie überzeugen gleichzeitig damit auch Paddle, dass er bleiben kann und nicht wechseln muss. Dass er seinen PC jetzt eben bei Commodore bauen kann. Also bleibt er. Allerdings bleibt er nicht in der Moss Technology Abteilung, die ja jetzt Bestandteil von Commodore ist und an der Ostküste sitzt. Der zieht jetzt an die Westküste in die Nähe des Commodore Hauptquartiers in Kalifornien. Und der überzeugt Tramiel von seiner PC-Idee, indem er ihm das darstellt als quasi Supertischrechner. Ja, der Tramiel, der hat nach allem, was man über den hört, überhaupt kein Interesse an Computern. Der sieht das auch nicht unbedingt als die Zukunft. Der ist immer noch verhaftet in seinem Geschäftsmodell, Taschenrechner und Tischrechner zu bauen. Und der Paddle, der argumentiert aber ganz geschickt, der sagt, hey, hier, Jack, guck mal, wir bauen dir einen super Tischrechner, ja, so wie die Tischrechner, die du jetzt auch schon baust, aber mit einem kleinen Bildschirm und programmierbar und mit Kassetten vielleicht sogar, nicht mit Magnetkarten, wie HP das macht und nicht mit einem kleinen LC-Display, wie andere das machen, sondern mit einer richtigen Bildröhre, mit einem richtigen Bildschirm, ja? Das wäre doch was, so ein super Tischrechner, das ist die Zukunft. Und das überzeugt den Tramiel. Aber heimlich denkt Paddle natürlich viel größer, der will keinen super Tischrechner bauen, der will einen richtigen PC bauen. Denn der kennt auch den Markt, der weiß, dass es da Potenzial gibt, der weiß, dass es unzählige Unternehmen gibt, die schon Computer einsetzen, Großrechner, aber deren Programmierer, die daran arbeiten, privat überhaupt keine Möglichkeiten haben, ihr Wissen einzusetzen. Da gibt's also Millionen Computerexperten in der Welt ohne eigenen Computer. Das ist eine riesen Zielgruppe. Man muss sie nur bedienen. Aber dafür braucht er eben erstmal einen richtigen Commodore-PC, der ein bisschen mehr kann als ein Tischrechner.
Jetzt sitzen da die ganzen Programmierer vor ihren Tischrechnern und wissen damit nichts anzufangen. Also um das mal zum Vergleichen zu sagen, so ein Tischrechner von HP, über den wir gerade hier sprechen, der sozusagen das Ziel dann ja ist, dass er hier Tramiel verkaufen kann, das ist ein Gerät, das kostet 800 US-Dollar zu der Zeit. Also in Euro wären das ja heute, was weiß ich, über 1000 Euro oder so. Und das ist schon eine super lukrative und auch prestigereiche Geräteklasse. Es ist nicht nur die veraltete Denke von Tramiel, da ist schon ein großes Geschäft noch.
Ja, aber Pettel sieht da eindeutig weiter.
Genau, also der Computer ist natürlich dann trotzdem die Zukunft. Naja, aber Tramiel lässt ihn dann halt machen und er gibt ihm eine Aufgabe und sagt, ja, dann bau doch diesen Computer, von dem du da immer redest. Aber es ist ja klar, wir haben hier September 1976 und im Januar ist jedes Jahr die CES, die Consumer Electronics Show. Dann wollen wir es da vorstellen, oder? Und ey, wie viel Unglück in die Welt gekommen ist, in die Leben von Programmierern durch diese Shows, die es überall gibt, wie die Gamescom oder die E3 oder die CES. Ja, weil so werden Deadlines festgelegt in der Entwicklung. Ja, da steht irgendjemand und sagt, naja, haben wir ja noch 4 Monate bis im Januar, dann stellen wir es doch da vor. Wie praktisch. Jetzt mach mal. Und das ändert ja alles. Ja, so super künstliche Deadlines, die halt von der Firmenleitung festgelegt werden, ändern ja alles. Und natürlich kann Pedal nicht bis zur CES einen Computer bauen. Ja, das geht so nicht. Er muss auf irgendwas zurückgreifen, was es schon gibt. Und dann meldet er sich im September noch bei den Apple-Gründern, Wozniak und Jobs, für deren Apple I er ja den 65-2 verkauft hat. Und die arbeiten an einer verbesserten Version, dem Apple II, der auch mit dem 65-2, mit dem MOS-Chip arbeitet und zeigen dem Pedal ihren Prototyp, was sie da haben. Apple braucht zu der Zeit Investoren. Die sind ja auch noch ganz am Anfang, hatten diesen ersten Achtungserfolg mit dem Apple I, aber jetzt auch nicht so eine große Stückzahl, die sie da gedreht haben. Und Jobs erkennt die Chance und bietet Commodore an, den Apple II mitsamt der Firma und der Gründer zu übernehmen. Wie das die Welt verändert hätte.
Ist das nicht abgefahren?
Ich fühle richtig, wie sich in meiner Tasche mein iPhone dematerialisiert, wenn ich da nur drüber nachdenke, dass es da noch eine andere Zeitlinie gibt, in der Jobs bei Commodore gearbeitet hat. Aber das Geschäft kommt nicht zustande.
Ja, und das liegt aber nicht an Apple, sondern an Commodore. Aber wer jetzt genau daran schuld ist, dass dieses Geschäft nicht zustande kommt, dass Commodore also nicht Apple schluckt und die Geschichte verändert, da gibt es unterschiedliche Angaben. Der Pedal hat in Interviews immer mal wieder Tramiel die Schuld gegeben. Der hat gesagt, ja, der Tramiel, der wollte halt den Preis nicht bezahlen, den Steve Jobs da verlangt hat, von einigen 100.000 US-Dollar. Einige 100.000 US-Dollar, um Apple komplett zu übernehmen. Ja? Wir reden hier nicht von einer Aktie.
Ja, aber Apple war ja noch niemals da, ne? Also,
na klar.
In der Computerindustrie werden ja Technologien gekauft, wenn man Firmen kauft heutzutage. Aber ich nehme an, so ein versierter Handelsexperte wie der Tramiel, der kauft Umsatz oder halt Sachen, die er in seine vertikale Produktion integrieren kann. Und Umsatz haben die noch nicht viel gehabt zum Beispiel.
Nee, das stimmt. Aber Steve Wozniak, der widerspricht dem. Der sagt, nee, Pedal ist schuld. Das war nicht Tramiel, dessen Geiz schuld war daran, dass das Geschäft platzt, sondern das war Pedal. Der hätte ständig opponiert, der wollte nämlich seinen eigenen Computer bauen. Und was Günstigeres schwebte dem vor als der Apple II, der da gerade in Entwicklung ist. Ist aber auch egal, woran es liegt, es kommt jedenfalls nicht zustande. Und kurz darauf findet Apple dann ja auch einen Investor, den Mike Makula. Der wird dann auch Chairman und damit ist der Deal vom Tisch. Das heißt, Chuck Pedal sucht also weiter nach einem Computer, den er ausbauen kann zu einem vollwertigen Prototyp, damit er was vorweisen kann auf der CES im Januar 77. Er wird dann anderswo fündig. Es gibt eine andere Firma in den USA, die den 6502 einsetzt in einem fertigen System, in so ein computergesteuertes Kontrollsystem, das Rasensprenger steuern kann. Ganz egal, Hauptsache, die haben eine fertige Platine, die ein bisschen darüber hinausgeht, was der Kim One kann. Und dieses Gerät kauft er also ein. Jetzt braucht er noch eine Tastatur. Dann hat er schon fast einen fertigen Computer für die Messe. Und Tramiel, der Sparfuchs, der sagt natürlich ja, nimm doch eine von den Taschenrechner-Tastaturen hier oder Tischrechner-Tastaturen, das spart Geld. Machen sie dann auch, nehmen also mehrere von diesen Tischrechner-Tastaturen, die natürlich für was ganz anderes gedacht sind eigentlich. und schrauben die zusammen und am Ende kommt dabei tatsächlich eine richtige QWERTY-Tastatur raus, wie wir sie heute vom Computer auch noch kennen. Nicht ganz so bequem, nicht ganz so schön, aber funktional, ist okay. Dann kaufen sie sich noch im nächsten Elektronikladen billigen Schwarz-Weiß-Fernseher, den billigsten, den sie finden können, packen das alles in ein Gehäuse aus Holz und fertig ist der Prototyp für die CES. Ist also ein All-in-One-Gerät, da steckt der Monitor mit drin, da steckt die Tastatur mit drin, anders als wir das heute kennen. Und dann fehlt nur noch die Software. Natürlich wollen sie den Standard haben, sie wollen Basic, wird ja bei den frühen Heimcomputern und PCs immer gleich mitgeliefert, ist quasi auch die Benutzereingabe-Schnittstelle, also in gewisser Weise das Betriebssystem. Und dieses Basic programmieren sie natürlich nicht selbst, sondern das kaufen sie auch ein bei Microsoft. Die haben das auch gerade auf den 6502 übertragen, zufällig, und das kaufen sie dann ein. Und zwar zu einem sensationellen Preis, der Bill Gates wahrscheinlich bis heute ärgert. Die kaufen dieses Basic für den ersten Commodore-Computer für 25.000 US-Dollar, und zwar einmalig. Der Legende nach schlägt bei diesen Verhandlungen zwischen Gates und Trammell der Gates vor, ja, wollt ihr denn nicht vielleicht pro Kopie was ein bisschen bezahlen, so Lizenzgebühren, dauerhaft Tantiemen und so, und Trammell sagt, nee, ich bin schon verheiratet. Also sich nochmal binden will er nicht, nein, einmaliges Geschäft, und tatsächlich setzt er sich durch. Also dieser Trammell muss ein sagenhaftes Verhandlungsgeschick gehabt haben. Das hat Gates ja auch, ja, aber Trammell zieht ihn hier über den Tisch. Unglaublich.
Abgefahren, aber es war natürlich auch so, das war ja ein neues Gerät und der Markt war noch nicht so entwickelt. Ich glaube, Microsoft hatte noch nicht so ein klares Gefühl dafür, was der Preis für sowas sein konnte und war erstmal froh, eine Pauschalsumme zu kriegen und ist dann hinterher in den Nachverhandlungen gescheitert. Aber Mai, es fängt schon an, Furore zu machen, im Dezember 76, wie schnell das alles geht übrigens, ja? Also ja. Wir erinnern uns, im September kommt der Auftrag, mach mir einen Rechner für den Januar, und der Paddle hat dann Zeit, mit Apple und Microsoft zu verhandeln in der Zwischenzeit, die Rasensprenger-Firma zu finden, die ihm die Platine gibt, und dann schon bis Dezember 76 einen Prototypen zu bauen, der schon so weit ist, dass Commodore davon Bilder nehmen kann und Infos nehmen kann und die unter der Hand an die Presse geben kann, um schon mal Foreshadowing zu betreiben, was für ein sensationelles Produkt sie da auf der CES haben werden in einem Monat. Und dann steigt im Dezember aufgrund dieser Information der Aktienkurs von Commodore. Das ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt denkt, das könnte was werden.
Ja. Also es klappt alles, diese unhaltbare Deadline von Trammell wird eingehalten und Paddles Team stellt also den Prototyp dieses neuen Commodore-Computers auf der CES in Chicago vor, Januar 77. Der Computer heißt jetzt PET 2001, PET. PET klingt aber sehr nach Plastikflaschen, wir bleiben glaube ich bei PET. Das ist ungewöhnlich zu der Zeit, auf der CES gibt's in der Regel noch keine Computer zu sehen zu der Zeit, denn das ist ja eine Elektrogeräteschau, eine Home-Consumer, wie sagt man das auf Deutsch, Heimkonsumentenshow. Da gibt es also Videorekorder zu sehen und Camcorder und sowas.
Also ganz anders als heute, ne? Heute ist das eine ganz starke von den Computerherstellern dominierte Geschichte. Und damals war es das, was man heutzutage im Handelsdeutsch braune Ware nennt. Also Unterhaltungselektronik.
Genau. Und dadurch, dass Commodore da jetzt also einen Computer vorstellt, kriegt nicht nur Commodore eine Menge Aufmerksamkeit, sondern die ganze Klasse des Computers. Wie ein Computer für Endanwender, für Leute, die den zu Hause einsetzen sollen, das ist ja unerhört. Und dann kommen weitere Messetermine, die zeigen den auch, den PET auch im März auf der Hannover Messe. Und im April kommt noch eine Messe, da steht dann auch der Apple II. Die beiden Konkurrenten treffen sich dort. Und dann ist der PET schon fast fertig. Allerdings, der hat ja bislang, der Prototyp, noch dieses schöne Holzgehäuse, was sehr elegant aussieht, elegant geschwungen. Das findet man auch später sogar noch auf einigen Anzeigen und Broschüren und so. Da setzen sie Bilder von diesem Prototyp ein, weil der einfach schöner ist als das Serienmodell. Denn für die Serie kommt natürlich Holz fürs Gehäuse nicht unbedingt in Frage. Da brauchen sie etwas aus Plastik. Aber die Gussform für dieses Plastikgehäuse ist zu teuer, kostet 300.000 US-Dollar. Trammell sagt, nö, machen wir nicht. Also machen wir ein Gehäuse aus Metall, denn die haben ja ihre eigene Büromöbelabteilung, die sie irgendwann mal übernommen haben. Die können günstig Metalle fertigen, die bauen sonst Aktenschränke und sowas, ja, baut halt mal ein Computergehäuse. Und weil sich Plastik etwas leichter verarbeiten lässt als Metall, ist das Ergebnis also erheblich kantiger als dieser Prototyp. Der sieht ziemlich futuristisch aus. Aus heutiger Sicht natürlich retrofuturistisch, aber schon irgendwie cool. Naja, jedenfalls, der Pad ist dann quasi fertig und die ersten Exemplare werden dann ausgeliefert im Oktober 77. Sie haben vorher schon kräftig während des CES im Juni Bestellungen eingesammelt, Vorbestellungen, die auch im Voraus bezahlt werden mussten. Sonst hätten sie die Produktion gar nicht bezahlen können, denn Commodore ist hier immer am Rande des Überlebens finanziell. Aber durch diese Vorbestellungen und die Vorauszahlungen überleben sie und schaffen es, die Produktion anzukurbeln. Und im Oktober 77 kommt dann der PET 2001 auf den Markt. Die ersten Exemplare gehen natürlich an Redaktionen und an Softwareentwickler und so, aber dann kommen auch bald einige Endanwender in den Genuss des PET 2001. Und dann ist er da, der erste richtige Commodore-Computer.
Nur ein Jahr nach der Ansage von Jamel, jetzt bauen wir mal einen Computer, ein Jahr später hat er das Gerät im Markt. Das ist schon ganz schön sensationell. Und was das für ein schönes Gerät ist. Du hast es ja schon gewürdigt, dieser retrofuturistische Look. Ich finde, das sieht super aus. Also ein All-in-One-Gerät, was ja auch jetzt nicht selbstverständlich ist. Und das sieht ja aus wie eine Pyramide. Man guckt natürlich auf sowas von oben und das ist aus heutiger Sicht nicht so groß, weil der Monitor natürlich klein ist im Vergleich zu heutigen Monitoren. Aber es wird immer in der Werbung frontal fotografiert und dann sieht das riesig aus, wie so eine Pyramide, die vor einem aufragt. Sehr cool.
Ja, im Inneren steckt natürlich der MOS 6502, der Prozessor, 8-Bit-Prozessor mit einem Megahertz. Dem stehen zur Seite 4 oder 8 Kilobyte RAM, aber die 4 Kilobyte Version wird bald eingestellt. Die kann man dabei erweitern auf bis zu 32 Kilobyte, Wahnsinn. Dann sind noch ein paar ROM-Chips drin für BASIC, das natürlich mitgeliefert wird. Und der Zeichensatz, also die einzelnen Zeichen, die der Monitor ausgeben kann, die sind im ROM-Chip enthalten, denn dieser Computer kann keine richtige Grafik ausgeben. Man kann also die einzelnen Pixel auf dem Bildschirm nicht einzeln ansteuern, sondern nur eben Zeichen ausgeben, die vorgesehen sind. Dafür kann er nicht nur Großbuchstaben ausgeben, sondern auch Kleinbuchstaben. Und das ist damals nicht selbstverständlich. Die Zukunft ist da. Große und kleine Buchstaben, das kann der Apple II anfangs nicht. Aber für aufwendigere Grafik oder sowas ist der sowieso nicht gedacht. Der Bildschirm ist monochrom, da kann er so oder hin keine Farben ausgeben. Der ist 9 Zoll klein. Wie du schon gesagt hast, das ganze Gerät ist, wenn man es mal in Realität sieht, erstaunlich klein. Und ja, ist also nicht zum Spielen und nicht für aufwendige Grafikbearbeitung oder sowas gedacht. Das ist eine Textverarbeitungs- und Programmiermaschine. Diese kleinen und großen Symbole lassen sich direkt über die Tastatur eingeben. Auch wenn das eben keine richtige Schreibmaschinentastatur ist, sondern, naja, von den aus Zeit- und Kostengründen übernommen wurde von den Rechenmaschinen. Das ist also keine wirklich bequeme Tastatur, zum Schnellschreiben nicht unbedingt geeignet. Und dann gibt es ein paar Anschlüsse hinten. Man kann Diskettenlaufwerk anschließen und Drucker. Ein Kassettenlaufwerk braucht man nicht anzuschließen, denn das ist auch direkt integriert. Neben dem Tastenfeld kann man gleich Kassetten einlegen. Also ein richtiges All-in-One-Gerät. Man kann über diese mäßig gute Tastatur nicht nur Groß- und Kleinbuchstaben eingeben, sondern auch ganz kleine Pixelmuster. Die sind direkt auf der Tastatur aufgedruckt und auch vorgegeben, auch enthalten in diesem Zeichensatzchip. Und mit diesen winzig kleinen Pixelmustern kann man auf dem Bildschirm sowas Ähnliches wie kleinere Grafiken erstellen, wenn man die richtig anordnet. Das ist schon ganz cool. Also richtige Fotos kriegst du damit nicht hin, aber für ganz einfache Geschäftsgrafiken oder sowas reicht das schon. Das ist aber auch schon alles, was er an Multimedia-Dingen kann. Also wie gesagt, nur eine Farbe, anfangs weiß auf schwarz und später wird das dann Grünmonitor bei späteren Modellen. Keine richtigen Grafik, sondern nur eben diese zeichensatzbasierten Pixelgrafiken. Und Töne kann er auch nicht ausgeben, das kommt erst später. Also kein Multimedia-Gerät. Aber es gibt noch was ganz Interessantes an diesem Pad. Wir sehen hier exemplarisch die Entstehung des frühen PCs als Weiterentwicklung des Taschenrechners oder des Tischrechners. Und die ist ganz entscheidend und prägend für die frühe PC-Ära. Und das überrascht ein bisschen. Wir betrachten ja, wenn wir zurückblicken auf die Computergeschichte, diese Geschichte immer als eine der Miniaturisierung, in der immer alles kleiner wurde. Ausgehend von den riesigen Mainframe-Computern, die ganze Säle füllen, über den Minicomputer, der immer noch so groß ist wie ein Schrank, hin zum Mikrocomputer. Und diese Entwicklung gab es natürlich auch, aber das ist eine sehr IBM-zentrische Sicht. Und tatsächlich sehen wir bei ganz vielen von diesen frühen PC-Pionieren wie Commodore eine gegenläufige Entwicklung, nämlich die des Wachstums und der steigenden Komplexität. Die fangen an mit Tischrechnern und Taschenrechnern und entwickeln sich dann weiter und werden größer hin zum richtigen Schreibtischcomputer. Das ist eine Entwicklung, die wir bei HP sehen, bei Apple. Der Wozniak, der arbeitet ja anfangs auch bei HP an Taschenrechnern und entwickelt dann seinen eigenen Computer, wird also auch größer. Bei Texas Instruments, bei Sinclair, über die wir auch mal gesprochen haben. Und eben bei Commodore. Bei Atari auch. Die bauen halt keine Taschenrechner, sondern Konsolen. Aber auch die entwickeln sich von der kleinen Konsole hinauf zum großen Computer. Tja, und dann ist er da.
Das ist ja auch bei Texas Instruments, dass die Firmen, die Fähigkeiten haben, Taschenrechner oder vor allen Dingen dann später programmierbare Taschenrechner herzustellen, dass die schon das Skillset und die Technikfähigkeiten im Haus haben, beinahe, um Computer herzustellen. Und dass das ein valider Weg ist, sich dem Computer zu nähern über die Taschenrechnertechnologie. Und hier im Fall des PET sogar mit Taschenrechner-Tasten zu arbeiten, was übrigens der große Fluch des PET ist, weil der diese sehr flachen Tasten hat mit wenig Hub. Die sind auch noch weiß und die Buchstaben sind schwarz da drauf. Ich glaube, das ist nicht so perfekt zu lesen. Dann ist das alles ziemlich dicht bedruckt, weil ja auch noch diese Pixelsymbole da drauf müssen. Also das ist, glaube ich, keine sehr bequeme Tastatur, hat aber neben dem normalen Tastaturblock, viel schmaler als bei einer heutigen Tastatur, auch noch so ein Zahlenfeld, wie man es auf großen PC-Tastaturen hat, wo man noch Zahlen eingeben kann.
Ja, diese furchtbare Tastatur wird dann auch von der Presse immer bemängelt. Also die Byte testet den Pad im März 78 und die bemängeln auch vor allem die Tastatur. Wegen der Größe, der Tiefe und des Abstands der Tasten sei die nicht für das Blindschreiben zu verwenden. Aber ansonsten loben sie den, der sei ziemlich schnell und geeignet für den gelegentlichen Computerbenutzer oder auch durchaus einsetzbar als leistungsfähigeres Werkzeug. Und die anderen Presseberichte aus dieser Zeit, die stimmen damit ein. Die Creative Computing zum Beispiel, die meckert auch über die Tastatur rum. Aber die hat noch mehr zu bemängeln am Pad. Zum Beispiel, dass er keinen Griff hat, dass man den nicht so einfach transportieren kann. Warum auch immer man das tun wollte, der wiegt 20 Kilogramm und das ist nicht gerade handlich, aber gut.
Ich möchte übrigens den Griff sehen, der ein 20 Kilogramm Gerät hält. Das ist ja kein Koffer oder so, der so einen Schwerpunkt hat, sondern das ist ja ein ausladendes Gerät mit spitzen Ecken und Kanten und so. Den kann man nicht so gut an einem Griff hochheben, glaube ich.
Super unhandlich, würde ich nie mit in die U-Bahn nehmen oder so. Außerdem bemängelt er neben dem Fehlen eines Griffs auch noch das Handbuch. Das ist wohl ganz entsetzlich, anfangs nur so ein paar einfache Zettel. Und das kann man kaum Handbuch nennen. Aber trotzdem, am Ende ist der Redakteur ganz angetan und sagt, er würde auf jeden Fall wieder einen Pad kaufen. Der würde sich sicherlich durchsetzen, insbesondere im Unterricht. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis sei ganz toll und das sei der Maßstab für andere PCs der kommenden Jahre. Und dann gibt es noch eine dritte Rezension, die ich gefunden habe, aus Kanada, The Electronics Today. Die ist auch sehr beeindruckt vom Pad. Und die formuliert eine hehre Hoffnung, der Einzug des Computers in die Haushalte sei ja, wie sie schreiben, für viele beängstigend. Doch die neue Vertrautheit könne ihnen die Angst vor dem Computer nehmen. Und vielleicht wird der Mensch sich wieder als Herr über die Dinge fühlen, weil jetzt der Computer in die Haushalte kommt. Dank des Pad.
Das finde ich so cool. Das ist so abgefahren. Also auch wie visionär das ist. Ja, weil der Computer ist ja da, glaube ich, zumindest in der Sicht von Leuten, die damit wenig zu tun haben und jetzt nicht gerade Programmierer sind, einfach so eine fremde Maschine, die in die Arbeit gehört. Also vielleicht sogar ein Symbol der Knechtschaft der Maschine über den Menschen. Und jetzt soll der nach Hause kommen und dann dir gehören und du kannst ihn beherrschen und mit dem Ding machen, was du willst und es kann sich nicht wehren. Das gibt dem Menschen die Herrschaft zurück. Das finde ich einen total visionären Blick auf die Dinge. Total cool. Sehr super. Naja, der Pad kommt raus. Und ist ein Erfolg, ein kleiner Erfolg erstmal. Der hat dieses robuste Metallgehäuse, von dem du schon erzählt hast. Und das passt ganz gut dazu, dass der hauptsächlich in Schulen zum Einsatz kommt. Der ist nämlich robust, der geht nicht so leicht kaputt. Den kann man auch mal von Klassenzimmer zu Klassenzimmer tragen, wenn man nur irgendwo einen Griff findet. Und gegenüber dem Apple II hat er einen großen Vorteil, weil es ein All-in-One-Rechner ist, tun sie zu einem streitbaren Preis von 795 US-Dollar das Kassettenlaufwerk und den Monitor halt mit rein. Und Apple ist damals schon auf ja, kaufen Sie das mal, aber es läuft natürlich nicht ohne noch dieses und jenes dazu. Heutzutage muss man ja bei Apple noch USB-Steckplätze dazu kaufen. Damals kosteten Apple II $1,300 ohne Kassettenlaufwerk und ohne Monitor. Das heißt, das muss man noch dazu kaufen. Es gibt noch ein Gerät von Tandy, den TRS-80. Der ist günstiger. Den gibt es mit Laufwerk und Bildschirm als Set für $600. Also in diesem Rahmen bewegt sich der, diesem Spannungsfeld, teurer als der Tandy, billiger als der Apple II. Und er hat diesen sensationellen, hammermäßigen Vorteil, dass er Kleinbuchstaben kann. Wie das heute klingt, aber damals einfach nicht selbstverständlich. Ja? Er hat ein vollständiges Basic an Bord und kann keine Farbe und hat die schwächste Tastatur. Also er ist tatsächlich im Mittelfeld des Marktes.
Ja, und das zeigt sich auch bei den Stückzahlen, die verkauft werden. 78 werden weltweit ungefähr 30.000 Stück verkauft von diesem Pad, die meisten in Europa. Das zeigt sich auch später noch in der Commodore-Geschichte, dass der europäische Markt besonders wichtig ist. Wichtiger als der US-amerikanische teilweise. Aber im gleichen Zeitraum nur 7.000 Apple II. Da hat Apple durchaus noch Probleme anfangs. Aber gegen den TRS-80 haben die keine Chance. Davon werden 150.000 verkauft. Aber Apple holt dann sehr bald auf. Kommt nämlich eine neue Anwendung raus, die Killer-App für den Apple II, VisiCalc, die frühe Tabellenkalkulation. Und dank VisiCalc holt Apple dann stark auf. 79 liegt der Apple II dann nur noch ganz knapp hinter dem Pad und 1980 überholen sie dann. Und diese drei Computer, die wir beschrieben haben, also der Pad von Commodore, der Apple II und der TRS-80, die nennt man auch die PC-Trinity. Die Dreifaltigkeit quasi, die Begründer des modernen PC-Geschäfts. Und die kommen alle 1977 raus. Und deren Einfluss kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das geht weit darüber hinaus, welche Verkaufszahlen die erreichen. Die machen einfach die Menschen überall vertraut mit dem Konzept des Heimcomputers oder des persönlichen Computers, der außerdem schon vollständig zusammengebaut ist. Das ist noch nicht selbstverständlich zu der Zeit. Und der auch ein bisschen mehr kann, ein bisschen nützlicher ist als sowas wie der Altair oder der Kim One, dieser Einplatinencomputer. Also eine ganz neue Geräteklasse, die damals entsteht, der frühe PC, genau wie Paddle ihn vorhergesehen hat. Und die Trinity, also diese drei Rechner, die etablieren auch den Computer, die Gerätegattung Computer als Spieleplattform. Das ist ja für uns besonders relevant. Das gilt auch für den Pad. Obwohl der ja nicht wirklich grafiktauglich ist, sondern eben nur Zeichen anzeigen kann, auch wenn das Pixelmuster sein können. Und obwohl er keine Farbe und keinen Sound beherrscht, erscheinen insgesamt für die ganze Baureihe fast 600 Spiele. Was ich erstaunlich finde. Ich war sehr überrascht. Das ist laut Spieledatenbank Moby Games mehr als später für den VC20 erscheint.
Also das ist auch für die damalige Zeit total viel. Also die Spiele sind natürlich alle ein bisschen einfacher. Aber ganze Konsolengenerationen kommen später nicht auf 600 Spiele. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, aber das NES hat keine 600 Spiele gehabt über seine Lebensdauer, glaube ich. Klar, ist aber ein bisschen was anderes, ja, aber trotzdem. Also das ist schon echt erstaunlich, dass das überhaupt geht. Und dieses Zusammenwirken von der Preis ist jetzt, ich will nicht sagen erschwinglich für normale Leute, aber doch vorstellbar. Die Geräte passen auf den Schreibtisch, ja, braucht auch keinen Raum und Lochkarten und so. Wir sind ja noch nicht so weit aus der Lochkarten-Ära raus. Und es gibt auch noch Spiele, was diese Geräte natürlich viel menschlicher macht. Das ist ja nicht nur Arbeit, sondern man kann die auch zur Unterhaltung nutzen. Also da ist schon der Grundstein gelegt für alles, was danach kommt.
Ja, die Pad-Reihe wird dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Die läuft bis in die 80er Jahre hinein, da kommen dann die 4000er und die 8000er Modelle und so weiter und so fort. Spielt aber dann ab 82 keine Rolle mehr. Also den Höhepunkt hat die Commodore PET-Reihe schon 1980, aber danach bricht dann der Absatz ein, während Apple dann vorbeizieht, vor allem wegen VisiCalc. Und 84 erreicht dann der Apple II auch allein im Jahr 84 die Millionengrenze. Also der macht dann das große Geschäft und Commodore ist ein bisschen abgehängt.
Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass die so in der Mitte des Marktes sind, von den Fähigkeiten her. Und das ist ehrlicherweise der blödeste Ort, wo du nicht sein willst. Apple ist ganz klar technologisch und vor allen Dingen von der Software her der Marktführer, zeigt den Konkurrenten, was da geht in dieser Geräteklasse. Hat ja Farbe und sowas. Und das Tandy-Gerät am unteren Ende des Marktes hat dieses unfassbare Vertriebsnetz, das Tandy damals schon hat durch ihre Radio Shack-Läden und ist halt billiger. Und dazwischen wird Commodore zerquetscht. Also Tandy macht es auch nicht so ewig lange und Apple erobert den Markt von oben. Aber Commodore kann sich da nicht auf Dauer halten.
Ja, nicht nur Apple, sondern auch IBM steigt natürlich 81 ein mit dem IBM PC und macht dann auch den Markt für Bürocomputer ein bisschen kaputt für Commodore. Und so ist dann recht bald klar, oder schon Ende der 70er Jahre zeichnet sich das ab, dass Commodore schnell nachlegen muss. Also der PET ist erstmal fertig entwickelt, da kommen jetzt noch ein paar Nachfolger, der kriegt auch irgendwann eine richtige Tastatur und irgendwann kann er sogar Sound ausgeben und so weiter, also er wird schon noch ein bisschen besser. Aber der ist erstmal ausentwickelt und die Frage ist jetzt bei Commodore, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt diesen enormen Vorteil eines Inhouse-Chip-Entwicklers. Wie nutzen wir den, um die Computerfamilie, die wir haben, auszubauen? Ende der 70er Jahre beginnen die Planungen für einen neuen Computer und so viel steht fest, der muss Farben und Klänge ausgeben können. Genau wie der Apple II das kann und vor allem wie die dann neu erscheinenden Heimcomputer von Atari, der 400 und der 800, die kommen Ende 79 raus, und von Texas Instruments. Texas Instruments ist ja der alte Angstgegner von Jack Tramiel. Die haben ja sein Taschenrechnergeschäft kaputt gemacht. Und jetzt bringen sie halt einen Heimcomputer, der auch Farbe beherrscht und Multimedia-tauglich ist. Der kann auch Grafik ausgeben. Der kann sogar Sprites berechnen. Ein sagenhaftes Gerät. Aber vor allem, weil der Apple II so erfolgreich ist, ist das die Zielmarke. Den Apple II gilt es jetzt zu schlagen. Und so beginnt Ende 79 bei Commodore das Projekt Apple Killer. Und ja, den Apple II gibt's ja schon in Version 2 Plus. Der ist nochmal erheblich besser. Der hat jetzt auch ein Microsoft Basic und so weiter. Und diesem Apple II Plus hat Commodore jetzt nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Die sind immer noch ein bisschen billiger als Apple. Aber Apple kann mittlerweile, glaube ich, auch kleine Buchstaben darstellen. Also der große Vorteil entfällt. Und deswegen sagt Tramiel, so, jetzt baut mir mal bitte einen Apple-Killer. Und zwar einen PET, der nach wie vor alles kann, was der PET kann. Unter anderem 40 Zeichen pro Zeile darstellen. Das ist ganz wichtig. Damals misst man die Güte eines Computers noch nicht in Megahertz oder sowas, sondern wie viele Zeichen kannst du pro Zeile darstellen. Dafür brauchst du natürlich eine gewisse Auflösung und eine Speichermenge.
Weil das ja die Länge ist wie eine Schreibmaschine, ne?
Genau.
Also eine Schreibmaschine macht halt diese 40 Zeichen und dann ist es nicht mehr sozusagen schreibmaschinenkompatibel. Dann laufen die Texte anders und du schreibst auch wahrscheinlich dann langsamer, weil die Zeile nicht mehr so voll ist und so. Also das ist immer noch an der Schreibmaschine angelehnt und danach wird das gemessen, weil wenn du nicht mal 40 Zeichen kannst, können die Leute ja auch noch gut eine Schreibmaschine nehmen zu der Zeit. Es ist doch nicht so, dass die Schreibmaschinen zu der Zeit schon tot wären.
Nee, die sind immer noch der Standard fürs Schreiben langer Texte.
Ja, ich habe noch 1992 eine Schreibmaschine gekauft. Ich weiß es noch wie heute.
Im Ernst?
Ja. Ich hatte schon den Amiga, aber hatte noch eine elektrische Schreibmaschine. Boah, war das ein geiles Gerät, ey. Da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Aber egal.
Gerne. Gut, also das ist die Maßgabe. Baut mir einen PET. Das gibt jetzt Tramiel an die unterschiedlichen Commodore-Entwicklungsabteilungen raus. Baut mir einen PET, der alles das kann, was der PET kann, also auch 40 Zeichen pro Zeile, ganz wichtig. Und damit nach wie vor gut einsetzbar ist als Bürogerät, aber der außerdem farbtauglich ist, der auch Farbgrafik und Spiele und Töne ausgeben kann. Und in diesem Rahmen könnt ihr frei experimentieren, sagt er. Gibt also keine weiteren klaren Vorgaben. Tramiel ist nicht an technischen Details interessiert, sondern an Märkten. Und der Markt gibt genau das vor. Also fangen jetzt die diversen Entwicklungsabteilungen bei Commodore an zu arbeiten und zu experimentieren. Da gibt es einmal das Team rund um Chuck Paddle an der Westküste. Das sind die PET-Entwickler. Und es gibt sein früheres Team, die MOS-Abteilung, gibt es ja nach wie vor im Osten. Die haben auch eine eigene Entwicklungsabteilung. Und da gibt es noch eine in Texas und eine in Japan, aber die spielen erstmal keine allzu große Rolle. Und die fangen jetzt alle an zu experimentieren und einen eigenen Apple-Killer zu entwickeln oder einen Farb-Pad, Color-Pad. Denn natürlich gibt Tramiel, das wiederholt sich dieses Muster noch ein paar Mal in dieser Folge, Tramiel gibt eine enge Deadline aus. Der gibt diese Order aus Ende 79 und diesen Farbpad, den will er vorstellen, natürlich auf der CES im Januar 1980.
Das hat ja schon mal geklappt.
Ja, also warum nicht? Und es wird auch wieder klappen. Und dort wird auch nicht nur ein Computer gezeigt, sondern gleich drei. Und jetzt, Gunnar, jetzt beginnt eine lange Odyssee. naja, lange für Commodore-Maßstäbe, wir reden eigentlich nur über ein paar Monate, aber eine lange Reise mit vielen Irrungen und Sackgassen. Jetzt entstehen ganz viele verschiedene Computerprojekte bei Commodore und verschiedenste Prototypen in mindestens drei Commodore-Einrichtungen, also bei Pedal, bei MOS im Osten und in Japan. Also das ist ganz schwierig, die alle richtig zuzuordnen und den Überblick zu behalten. Aber keine Sorge, wir haben die wichtigsten mal rausgesucht. Wir erwähnen nur die allerwichtigsten Entwicklungsstränge, sonst wird das nämlich viel zu unübersichtlich. Das war auch sehr verwirrend in der Recherche als Vorbereitung für diese Episode, denn es gibt so viele sich widersprechende Informationen und Fotos von unterschiedlichen Prototypen für diesen Apple-Killer, der jetzt kommen soll. Und Spoiler, der Apple-Killer kommt nicht, stattdessen kommt was ganz anderes, aber naja, dazu kommen wir dann gleich.
Es ist ganz erstaunlich, dass Jamel seine Abteilung so machen lässt, dass sie das nicht zentralisieren, sondern dass es einfach jetzt so ein bisschen dem Zufall überlassen ist, wer da mit welchem Resultat kommt und wer dann am Ende Jamel überzeugen kann. Aber erstmal brauchen wir noch einen weiteren Baustein dafür. Und zwar, MOS liefert seine Chips ja nicht nur für Taschenrechner, sondern auch für Arcade-Maschinen und sogar für Spielekonsolen, wie die lustige Coleco Telstar Arcade, die 1977 rauskommt. Sensationelles Gerät, aber jetzt können wir nicht abschweifen. Und das Atari VCS hat ja auch den 6502 drin. Und da gibt's einen jungen Ingenieur, der heißt Charpentier, der hat einen Videochip angefangen zu entwickeln. Und der soll die VCS-Grafik übertrumpfen, weil er denkt, naja, dann verkaufen wir den ja Atari und dann können die den in den Nachfolger für den VCS einbauen, also für den großen Kunden, den sie da haben. Und der Chuck Paddle rät ihm ab, sagt, mach das mal lieber nicht, das wird vielleicht nichts. Er weiß in Wirklichkeit, dass Atari einen eigenen Grafikchip machen wird, den sie schon entwickeln, aber er darf das seinem eigenen Ingenieur nicht sagen, weil er hat eine Verschwiegenheitsvereinbarung mit Atari unterschrieben, wahrscheinlich als Teil der Kundenbeziehung von Atari. Und so kann er den jungen Mann nicht aufhalten und dann macht er halt seinen Chip da. Das ist auch eine Tragik der Kommunikation. Ja. Das ist noch ein paar Jahre davor gewesen. Und dieser Videochip, den stellen sie auf der CES im Jahr 1978 vor, auch wieder ein CES-Chip, aber jetzt keine so zentrale Rolle wie die großen Computer. Das ist der MOS 6560 oder der Video Interface Controller genannt, VIC, der VIC. Der kann zwar nur 22 Zeichen pro Zeile, aber der soll gar keine Textverarbeitung machen. Der soll farbige Bilder für Spielegrafik darstellen können. Keine Pixel-Bitmaps, sondern wieder die Pseudografikzeichen, mit denen sie immer arbeiten. Aber anders als beim Pad sollen die flexibler handhabbar sein, sich beliebig umdefinieren lassen und der kann schon Ton auf demselben Chip. Das ist schon ganz cool und Commodore bietet den halt Atari an, aber Atari lehnt halt ab, wie man schon geahnt hat, und sie finden dann nicht so richtig jemanden, der den haben will. Ja, sie haben den jetzt, aber für Terminals oder für Monitore und für Taschenrechner und so, da braucht man das alles nicht. Der kann halt nicht auf ernsthaften Anwendungen eingesetzt werden, wegen der 22 Zeichen pro Zeile, und eine richtig interessante andere Anwendung gibt es nicht. War ja möglicherweise umsonst die Arbeit von Charpentier. Oder?
Ja, ist sie nicht. Aber das ist schon seltsam. Da bauen die einen Videochip für Spielkonsolen, ohne den Auftrag dazu zu haben, ohne einen Kunden wirklich an der Hand zu haben. Und dann liegt der da halt im Regal rum für ein paar Jahre, bis zufällig mal jemand was damit anstellt. Also sie haben jetzt einen fertigen, wir sagen bestimmt im Laufe dieser Folge noch ein paar Mal Grafikchip, aber streng genommen ist es halt kein Grafikchip, nur ein Videochip, weil er halt für die Videoausgabe zuständig ist. Aber richtige Grafiken, Bitmap-Bilder kann er nicht darstellen. Man kann also auch hier nicht die einzelnen Pixel ansteuern, sondern nur diese Pseudografiken aus dem Zeichensatz. Aber wie du schon gesagt hast, der Zeichensatz lässt sich hier dynamisch durch den Programmierer während der Bildausgabe anpassen, also quasi neue einzelne Zeichen, 8x8 Pixel, definieren, während das Programm läuft, und so kann man dann doch praktisch beliebige Bilder anzeigen. Das ist also, wie du schon sagtest, nicht wirklich gut geeignet für die Textverarbeitung oder für Bürosoftware, aber es ist halt ein Spielechip. Nur den will halt keiner haben. Der VIC liegt jetzt also bei MOS in der Schublade und zufällig wird ja jetzt gerade ein farbfähiger Videochip gebraucht für Tremels Apple Killer. Aber der Chip bleibt in der Schublade, denn für diese Aufgabe ist er ungeeignet. Er schafft ja schließlich nur schwache 22 Zeichen pro Zeile. Und das ist zu wenig, ein Apple-Gegner braucht mindestens 40, wie schon der Pad. Und vor diesem Problem stehen jetzt beide große Entwicklungsabteilungen, und an der Westküste beginnen jetzt Chuck Peddle und der Grafikspezialist Bill Seiler aus dem PET-Team an ihrer Version eines solchen Apple-Killers zu arbeiten, der diese Vorgaben von Tremell erfüllt. Und ihre Vorstellung eines solchen Gerätes ist nicht bloß ein PET mit Farbe, wie wir ihn auch noch sehen werden, sondern sieht ganz anders aus. Der ist kompakt, ohne integrierten Monitor, ohne Laufwerk drin, aber mit viel mehr Grafikpower. Irgendwo zwischen Apple II und Atari 800. Und natürlich mit der Fähigkeit, 40 Zeichen pro Zeile anzuzeigen in Farbe. Und weil der VIC-Chip das nicht schafft, entwerfen sie einen neuen Videochip. Der VIC hieß ja offiziell 6560, nun ersinnen sie den 6564. 40 Zeichen in Farbe, 320x200 echte Bitmap-Pixel kann der adressieren. Und dem Computer rund um diesen Chip, dem gibt der Seiler den Projektnamen Toy, T-O-I, das steht für The Other Intellect. Und das klingt verspielt, Toy mit Y ist ja das englische Wort für Spielzeug. Und diese Version des Apple Killers ist denn auch eine Spielemaschine. Oder zumindest ist er als solche geplant. Denn obwohl wir noch von einem Toy-Prototyp hören werden, wird dieser Toy nie fertig. Kommt nie auf den Markt. Das ist also einer dieser vielen Irrwege, die Commodore beschreitet auf dem Weg zum VC20. Und dass er nie fertig wird, das liegt an diesem neuen Videochip, den 6564. Der funktioniert nicht richtig. Der Speicher ist zu lahm für ihn, die Synchronisation klappt nicht, die Prototypen überhitzen, die stürzen ständig ab. Und ein paar Monate später wird dann dieses Toy-Projekt auch eingestellt. Braucht ihr euch also nicht weiter zu merken, ist für den Rest dieser Geschichte ohne Belang. Aber das weiß man gegen Ende des Jahres 79 noch nicht. Nur so viel steht fest, bis zur Messe im Januar wird es keinen lauffähigen Toy-Prototyp geben. Und Peddles Team in Kalifornien braucht jetzt ganz schnell eine andere Lösung, die man Tremell vorsetzen kann.
Ich glaube, es gibt natürlich so institutionelles Wissen in so einer Firma. Und ich finde, wenn man die alten Toy-Prototypen anguckt, dann sehen die schon so ein bisschen C64-haft aus. Und dieses Wissen oder dieser Formfaktor hat sicherlich auch ein bisschen Einfluss auf die Sachen, die dann später noch kommen. Aber technisch ist der Weg, den der Toy einschlägt, zum Scheitern verurteilt. Das kriegen sie in der Tat nicht hin. So, und jetzt brauchen sie halt was. Was machen sie denn jetzt? Die CES ist fast da. Jetzt müssen sie was machen und jetzt müssen sie doch zu ihrem VIC greifen, weil der ist ja nun mal da. Der hat halt den einen Vorteil, dass er halt da ist. Kann nichts, keiner mag ihn, ja, sitzt ungeliebt in der Ecke, aber er ist halt da. Komm, wir bauen da jetzt was drum. Und der Seiler kämpft dafür. Der sagt, lass uns das mal versuchen. Gut, das wird dann vielleicht kein Apple-Killer und so und ist auch kein neuer Pad, aber lass mich mal machen, ich baue da mal was drum. Und dann nimmt er die 6502er CPU, die ja hier rumliegt und den Videochip und baut so eine Art Kindercomputer. So einen günstigen, freundlichen, kleinen Spielecomputer. Ganz was Neues. Das ist gar nicht der Auftrag von Tremell. Das ist nur aus der Not geboren, dass der Chip halt da ist und nichts anderes kann und jetzt für diese eine Messe gebraucht wird. Und dann nimmt er das Gehäuse eines Commodore Tischrechners, einen alten, der irgendwo rumliegt und tut eine Gummitastatur da dran und halbiert eine PET-Platine, weil die ganze nicht reinpasst und tut die da rein und verdrahtet alles irgendwie und irgendwie läuft das am Ende. Also jetzt haben sie plötzlich einen neuen Rechner aus Billigkomponenten. Nix Dolles und noch nicht so richtig super funktional, aber es ist halt schon mal da.
Ja, und da sieht man, wie clever das war, MOS Technology zu übernehmen, weil diesen Inhouse Chip-Entwickler zu haben und dadurch jede Menge Bauteile, die man einfach mal einsetzen kann. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und das zeigt sich auch bei dem nächsten Prototyp, denn wir sind ja immer noch in der Phase, in der hier eilig Prototypen für die CES im Januar gebaut werden sollen. Der allererste, der Toy, wird nicht fertig. Der zweite, das ist dieser VIC-basierte Computer, die Notlösung. Und jetzt kommt noch ein dritter ins Spiel, denn bei MOS Technology an der Ostküste der USA, da entsteht auch ein Computer für die Messe nach Tremells Vorgabe, der Apple II Killer. Und dort verfolgt man einen ganz ähnlichen Ansatz wie das Team von Peddle. Die wollen auch einen neuen Grafikchip bauen, der halt 40 Zeichen pro Zeile anzeigen kann, aber in Farbe. Und auch die überlegen kurz, ob sie den VIC einsetzen können, der nun mal im Regal liegt, aber sie sagen auch, genau wie das Peddle-Team, nee, der reicht eigentlich nicht, der kann ja nur 22 Zeichen. Also müssen wir irgendwas anderes machen. Und die nehmen dann den VIC und verdoppeln seine Taktfrequenz, damit der statt 22 es irgendwie schafft, 40 Zeichen pro Zeile anzuzeigen. Außerdem verbessern sie noch die Soundfähigkeiten von diesem Chip und aus dieser Notlösung bauen sie dann tatsächlich einen funktionstüchtigen Prototyp, einen farbfähigen Pad. Das ist jetzt nicht wirklich ein Apple-Killer, der kann nicht viel mehr als der Apple II, aber es erfüllt gerade so die Mindestanforderungen dessen, was Tramell da befohlen hat. Es ist ein farbfähiger Pad am Ende. Und diese drei Konzepte kommen dann im Januar 1980 tatsächlich auf die CES. Naja, der eine halt nur als Konzept, der Toy ist ja nicht fertig, da gibt es nichts Lauffähiges, aber die anderen beiden, die stehen dann da, zumindest im Hinterzimmer. Ja, vorne den normalen Menschen werden schon noch die normalen Pad-Computer gezeigt, aber im Hinterzimmer sieht man dann schon bei Commodore die Zukunft des Unternehmens. Also der Toy auf dem Papier, aber tatsächlich in Form von Hardware ausprobierbar, ist der VIC-basierte Billigspielerechner mit seinen schäbigen 22 Zeichen pro Zeile und dieser notdürftig zusammengeflickte, übertaktete, farbfähige Pad. Und Tramell ist jetzt nicht so glücklich damit, was da zu sehen ist.
Nee, der hat doch nicht gekriegt, was er bestellt hat. Nur so gerade so vielleicht, aber er wollte halt einen Apple-Killer haben, also ein Gerät, das wirklich gegen Apple antreten kann. Ein revolutionäres Gerät, das den Markt aufrollen kann. Und er hat jetzt zwar drei Geräte und einer ist vielleicht noch der Apple-Killer, aber das ist der, der gerade nicht da ist, der dann nur als Zeichnung rumhängt. Und der Farbpad, der funktioniert schon. Kann aber jetzt nichts Besonderes, ja, halt Grafik gut und so. Und der hat ja diesen übertakteten Videochip, das ja nur eine Notlösung ist. Und dafür braucht er SRAM-Speicher, also schnellen Speicher. Und das ist zu der Zeit viel zu teuer. Das taugt nicht, ja. Damit kann man keinen konkurrenzfähigen Apple-Computer bauen. Tja, wenn man halt so kurze Deadlines setzt, dann bauen die halt schnell irgendwas, um die Pflicht zu erfüllen. Und dann haben sie da noch diesen VIC-Rechner und das ist eine Spielerei. Ja, der Tramell denkt, die wollen mich hier verarschen. Ne? Die stellen mir diesen Rechner hier hin, um von ihrem Versagen abzulenken. Das geht nicht.
Stimmt ja auch. Das war ja ein Ablenkungsmanöver quasi, nur um irgendwas vorzuzeigen. Ja, aber der Tramell ist richtig sauer und das befeuert auch einen langen Disput zwischen Tramell und Pedal. Wir haben die ja als kongeniales Duo dargestellt, aber eigentlich sind die sich nicht grün. Die geraten immer wieder aneinander und in diesem Fall eben auch. Also der Tramell ist sauer auf seinen Entwicklungschef, auf den Pedal, weil der ihm eben nicht den Apple II Killer hingestellt hat.
In 6 Wochen.
Ja, hätte sich aber mehr Mühe geben sollen. Naja, der Toy ist eben nicht fertig und das sollte der Apple-Killer sein. Und ja, wie gesagt, der Toy wird auch nie wirklich fertig. Tja, jetzt braucht Commodore also einen anderen Plan. Wir sind jetzt ja schon in den 80er Jahren und jetzt beginnt sich der Computermarkt langsam zu verändern. Mal wieder, also der Computermarkt ändert sich ja eigentlich ständig jeden Tag. Aber das ist jetzt ganz deutlich sichtbar. Die Preise sinken ganz stark und es setzt sich diese neue Gerätegattung durch, die wir beschrieben haben, der persönliche Computer in Form des richtig günstigen Heimcomputers, den jetzt jeder kaufen kann, nicht nur im Fachhandel, sondern im ganz normalen Elektromarkt, der fertig zusammengebaut ist, kein Bausatz, der einsteigerfreundlich ist einigermaßen und den man einfach an den Fernseher im Wohnzimmer anschließen kann und an einen Kassettenrekorder, ja, also etwas, was jeder zu Hause hat. Zu diesen Computern gehört neben dem TRS-80 ja dann der Texas Instruments Computer, der TI-99-4 und die beiden Atari-Modelle. Und im Februar 1980 kommt noch einer dazu, den wir schon mal besprochen haben, Gunnar, nämlich der ZX-80 von Sinclair aus Großbritannien.
Ganz was anderes. Totaler Gegenentwurf zu allem, worüber wir bisher geredet haben. Ne? Das war dieser Bausatzcomputer, der billige.
Ja, aber der hat mächtig Eindruck gemacht auf Tramell. Sinclair kennt er noch aus dem Taschenrechnergeschäft. Das ist ein alter Rivale. Sinclair baut ja auch Taschenrechner, genau wie Commodore. Und dieser ZX80, der wird zum Kampfpreis angeboten in Großbritannien für unter 100 britische Pfund. Das ist der erste Computer auf diesem Markt, der erste richtige Computer zu diesem Preis. Und das ist ja genau Tramells Ding, ja, Kampfpreise, das sehen wir noch häufiger. Also der ist schwer beeindruckt und Chuck Peddle sagt auch später mal im Interview, dass dieser Sinclair ZX80 direkt verantwortlich war dafür, dass Commodore den VIC-20, den VC-20 gemacht hat. Also Tramell, der beobachtet den Markt, erkennt, dass hier eine neue Gerätegattung aufkommt, der richtig günstige, billige Heimcomputer. Und er sieht noch etwas oder er befürchtet noch etwas, aufgrund seiner Lehren aus dem Taschenrechnergeschäft. Er befürchtet, wenn wir nicht aufpassen, hier wäre US-Hersteller, dann werden wir wieder von den Japanern überrollt. Denn die auf dem japanischen Markt, die haben schon günstige Heimcomputer. Die sind vertikal integriert, die haben ihre eigene Chipfertigung, die werden teilweise auch von der Regierung gefördert damals, die arbeiten sehr effizient, sehr günstig, die lernen schnell, die planen langfristig und die Japaner haben natürlich auch ein Faible für Elektronik und die Japaner beherrschen schon die Märkte nicht nur für Taschenrechner, sondern auch für Kompaktwagen, für Haushaltsgeräte, für Elektronikgeräte und die Japaner zielen jetzt auch auf den Computermarkt und Tramiel weiß, er muss jetzt nicht nur Acht geben auf Apple und auf Atari und Texas Instruments, sondern auch auf die Japaner. Und er muss ihnen zuvorkommen, bevor die jetzt auch noch den US-amerikanischen Computermarkt erobern mit billigen Geräten, muss ich selber ein billiges Gerät auf den Markt bringen. Ja, und dann gibt es ein denkwürdiges Meeting im April 1980, wo genau das entschieden wird.
Das ist ein Strategie-Meeting der Commodore-Führungsriege. Die haben sich in London getroffen, also sehr schön, ein Strategie-Meeting auf einem anderen Kontinent, um da zu besprechen, wie es weitergeht. Und ihr Hauptthema ist, wie gewinnen sie Marktanteile zurück? Ja, und wie können sie sich gegen einen eventuellen Angriff der Japaner verteidigen? Das ist kurz vor der Hannover-Messe. Und sie wollen auf der Hannover-Messe ihren CBM 8032 zeigen. Das ist im Wesentlichen eine PET-Weiterentwicklung. Kann 80 Zeichen darstellen, schon alles ganz cool. Eindeutig eine Büromaschine. Sie haben sich auch gedacht, naja, weitere Büromaschinen, lass uns auch oben in den Markt gehen, auf Profi-Anwender zielen. Das wird schon der sicherste Weg sein. Während des Meetings stellt der Paddle jetzt einen Toy-Prototypen vor. Soweit ist es jetzt gekommen mittlerweile. Der sieht aus wie ein Apple II, der hat eine 80-Zeichen-Anzeige in Farbe, fortschrittliche Grafikfähigkeiten mit dem vierstimmigen Sound, mit dem will Paddle Apple und Atari gleichermaßen angreifen. Apple oben für ernsthafte Anwender, Atari unten mit Gaming-Flair und Multimedia-Fähigkeiten. Das soll beides sein. Und Tramiel hat die Faxen dicke. Du hast schon beschrieben, dass es da Missstimmungen gibt zwischen ihm und Paddle. Und der sagt dann, ja, der ist jetzt schon so lange in Entwicklung, der Toy, ein Ende nicht in Sicht. Er will jetzt was haben. Er will jetzt was haben, irgendwas, was sofort auf den Markt kommt. Da können wir hinterher noch mehr Modelle von machen und noch irgendwas ändern und irgendwas. Aber mal raus jetzt damit. Irgendwas, was wir jetzt auf den Markt kriegen. Der ist ja bekannt für kurze Deadlines, ja. Und diesmal meint das aber vollkommen ernst. Und jetzt dreht er seinen Kurs und bestellt was ganz anderes und sagt, wir machen jetzt Folgendes, wir greifen den Einsteigermarkt an. Wir gehen gegen Sinclair und wir machen das vor den Japanern. Wir wollen einen farbfähigen Heimcomputer haben für $300. $300? Völlig aus der Luft gegriffen. Warum $300?
Ja, Michael Tomczyk ist eine Figur, die jetzt ins Spiel kommt und die uns den Rest dieser Episode lang begleiten wird. Michael Tomczyk war damals dabei bei diesem Meeting und der meinte später mal zur Erläuterung dieses Preispunktes, ja, der Tramiel, der hatte überhaupt keine Erklärung für diesen Preis. Der hatte einfach nur das Gefühl, dass das der magische Preis wäre, ja. Wenn dieser Preis nach unten hin durchbrochen wird, diese Preisgrenze, dann würde der Heimkonsumentenmarkt aufblühen wie eine Blume. Das war wohl das Gefühl, das der Tramiel hatte. Also wir müssen einen Farbcomputer für $300 auf den Markt bringen und das ist undenkbar. Ja, der Michael Tomczyk, wie gesagt, der wird uns heute noch häufiger begegnen. Der hat damals bei diesem Londoner Meeting im April 1980 seinen ersten richtigen Arbeitstag bei Commodore. Der ist der neue Assistent von Jack Tramiel und er ist Marketingstratege. Der soll Commodore ein bisschen neu aufstellen im Bereich Marketing. Dafür hat der durchaus lukrative Jobangebote ausgeschlagen von Atari und von Apple. Der kennt sich ein bisschen aus auf dem Computermarkt. Und in einem früheren Job durfte er 79 schon mal die Beta-Version von Star Raiders spielen auf dem Atari 400. Und er war sofort überzeugt vom Potenzial des Heimcomputers, auch als Spieleplattform. Also der erkennt sehr früh, Spiele sind der Schlüssel zum Computermarkt. Der ist eine sehr wichtige Quelle, der Michael Tomczyk. Der hat über seine Zeit bei Commodore 84 ein Buch geschrieben, hervorragend zu lesen, The Home Computer Wars. Das hat mir sehr geholfen bei der Recherche. Und nicht nur das, ich konnte ihn auch interviewen für diese Episode. Und der wird auch selbst noch ein paar Mal zu Wort kommen heute. Aber nun sitzt er erstmal im April 1980 neben Tramiel und er ist auch inhaltlich ganz auf der Seite von Tramiel, was diesen billigen Heimcomputer angeht. Der weiß, nur damit würden sie die Gesellschaft durchdringen, also den Computer in alle Lebensbereiche bringen. Also ein Rechner brauchen sie, wie Tramiel das immer sagt, für die Massen und nicht für die Klassen. Das ist ein Mantra, das er später auch noch bei Atari behält. Aber der Rest dieser Führungsmannschaft, die da sitzt, ist nicht so überzeugt davon. Es gibt ein paar, die sind da auch auf Tramiels Seite. Ja, wir sollten einen billigen Heimcomputer bauen. Also Tomczyk ist auf jeden Fall dabei, der Chef von Commodore Japan, Harald Speyer von Commodore Deutschland, die sind alle auf Seiten Tramiels, aber alle anderen sind dagegen. Die sagen, nee, wir sollten Profigeräte bauen, wie halt den, den wir jetzt auf der Hannover Messe zeigen, ein 80-Zeichen-Gerät. Das ist die Zukunft, damit haben wir nämlich viel höhere Margen, damit verdienen wir das wahre Geld mit den Bürogeräten und nicht mit solchen Spielereien. Und vor allem Chuck Peddle rebelliert, der hat ja seinen Toy-Prototyp mitgebracht, der will ein High-End-Gerät bauen und nicht so ein Spielzeug. Und dann gibt es Raunen im Saal und alle diskutieren und reden wild durcheinander. Und was dann passiert, das kann Michael Tomczyk mal selbst sagen.
Jack listened for a while and then he stood up, he pounded on the table and he said, "Gentlemen, the Japanese are coming. So we will become the Japanese." And everybody fell silent. They couldn't argue with the logic. And that's when the VIC-20 was born.
Ja, wir übersetzen das mal kurz. Tramiel schlägt also auf den Tisch, steht auf und sagt, "Gentlemen, die Japaner kommen, also werden wir die Japaner." Und damit ist entschieden, er will die japanischen Computerhersteller angreifen auf ihrem Heimatmarkt. Bevor sie in die USA kommen, will er einen billigen Computer in Japan anbieten. Also das, was sie mit den Taschenrechnern gemacht haben, billige Taschenrechner in die USA bringen und dort den Markt übernehmen, das will er jetzt in zurückzahlen quasi auf dem Computergeschäft mit einem billigen, farbfähigen Heimcomputer für 300 US-Dollar.
Das war alles von langer Hand geplant, dass seine Firma den Namen eines Marineoffiziers hat. Das klingt auch echt wie so ein militärischer Plan, ne? Angriff ist die beste Verteidigung, wir gehen nach Japan damit. Aber das Kalkül ist natürlich, auch wenn die Führungsriege von Commodore da nicht voll mitgehen mag, ist natürlich den sich ändernden Marktgegebenheiten schon durchaus angepasst. Und der Sinclair hat da eine große Rolle gespielt. Der hat da gezeigt, dass es da einen Markt unter dem Markt gibt. Und aus einem Einsteigergerät, an das man die Leute gewöhnt hat, kann man ja vielleicht dann auch wieder nach oben in den Markt steigen. Und jedenfalls, wenn du erstmal unten den Markt abgegraben hast, mag es für Japaner, die er sicherlich immer wahrgenommen hat als diejenigen, die die Preise unterbieten, halt schwierig werden.
Ja. Der Michael Tomczyk, wie gesagt, ist da ganz auf der Seite seines Chefs. Und der ist gleich Feuer und Flamme für diese Idee. Der ist voll davon überzeugt, genau das braucht Commodore, einen billigen Einsteigercomputer. Und als sie dann zurück sind, auch nach der Messe in Kalifornien, da erarbeitet er ungefragt ein Dossier, 30 Seiten lang, mit Empfehlungen für diesen 300-Dollar-Rechner. Und das ist gar nicht seine Aufgabe. Der ist ja Marketingstratege und Assistent. Ja, der hat eigentlich nichts mit der Entwicklung von neuen Computern zu tun. Aber trotzdem schreibt er ein Lastenheft für diesen Computer, was dieser Rechner also seiner Meinung nach alles können sollte, und wirft das auf den Tisch von Jack Tramiel. Und Tramiel fragt, ja, was ist das jetzt? Und Tomczyk sagt, das ist alles, was mit diesem neuen Computer getan werden muss. Und eine Woche später kommt Tramiel zu Tomczyk ins Büro, wirft ihm genau das Dossier wieder auf den Tisch und Tomczyk fragt, ja, was ist das? Und Tramiel sagt, das ist alles, was mit diesem neuen Computer getan werden muss, also tu es. Das soll der Tomczyk jetzt einfach mal umsetzen. Der ist seit ein paar Wochen im Unternehmen und hat jetzt einfach mal die Rolle des Produktmanagers übernommen. Aber Jack Tramiel glaubt nicht an Produktmanager, das ist ein bisschen bizarr, aber der hat halt einen sehr eigenen Führungsstil. Also fragt Tomczyk ihn, ja, okay, aber wenn ich dieses Projekt leiten soll, welchen Titel kann ich denn dann annehmen? Und zu dieser Zeit war der amtierende Energieminister der USA immer bekannt, offiziell nicht, aber so in der Presse, als Energiezar oder auf Englisch Energy Czar. Und in Anlehnung daran durfte sich Tomczyk dann als Beauftragter dieses neuen Billigcomputers bezeichnen. Also der Computer heißt ja VIC oder der Chip, auf dem er basiert, heißt VIC. Und der darf sich dann, ja, Gunnar, ich spreche das jetzt mit einer bewussten Pause aus, denn ich möchte diese beiden englischen Wörter nicht zusammenziehen, damit keine andere deutsche ungewünschte Bedeutung entsteht. Also er nennt sich dann VIC-Czar. Ja, das ist sein Titel. Das steht sogar auf seinen Visitenkarten. Etwas unkonventionell alles.
Ja, und dann geht's los. Er hat keine Hausmacht, nicht initial ein Team, er hat ein Konzept und vielleicht eine Visitenkarte, aber er hat die Rückendeckung von ganz oben, von Jamel, und damit geht er dann los, um was umzusetzen. Was will der bauen? Was stand in dem Dossier? Kein Bürogerät, nicht gegen Apple gehen, auf den Heimcomputermarkt zielen, frontal gegen Sinclair, gegen die Atari-Geräte, gegen Texas Instruments und gegen das, was da aus Japan kommen mag. Da will er gegen gehen. Es soll ein günstiger Computer sein, aber flexibel. Er soll eine vollwertige Schreibmaschinentastatur haben. Wahrscheinlich hat die Firma noch institutionell das Pad-Tastatur-Trauma verinnerlicht. All das. Und es soll als zentrale Leitdirektive die Benutzerfreundlichkeit haben. Und das steht so auf Deutsch in deren Unterlagen. Benutzerfreundlichkeit. Die Amerikaner haben für sowas kein Wort. Ist ja klar. User-friendly. Naja, egal. Benutzerfreundlichkeit. Und das soll alle Aspekte dieses Gerätes durchziehen. Und das ist für das Jahr 1980 schon, insbesondere auch für ein amerikanisches Unternehmen, ein revolutionärer Ansatz. Also der Begriff User-friendly, der kommt in den 80ern groß auf. Also auch für Elektronikgeräte, gar nicht so sehr nur für Computer. Und das ist immer ein Wort, das japanische Geräte beschreibt. Und dass hier eine amerikanische Firma das für einen Computer, also für ein komplexes Gerät, als Mantra, also als Slogan ausgibt für sich intern, das ist ganz schön revolutionär.
Ja, es ist auch eine pragmatische Lösung. Der Tomczyk, der sagte, er kann ja nicht überall gleichzeitig sein, in den diversen Entwicklungsabteilungen, die Commodore hat. Aber er braucht ja die Hilfe von allen Abteilungen, um diesen Rechner auf den Markt zu bringen. Und weil er eben nicht überall gleichzeitig sein kann, soll sich bitte jede Abteilung und jeder Ingenieur, der daran arbeitet, dieses Mantra auf die Fahnen schreiben. Ja, und jede einzelne Entwicklung und jede Idee daraufhin überprüfen, hilft das, den Computer benutzerfreundlicher zu machen? Ist das, was ich hier entwickle für diesen Rechner, benutzerfreundlich? Und wenn nicht, dann lass es gleich bleiben. Das ist also eine Methode, um die Entwicklung ein bisschen in die richtige Bahn zu lenken. Die oberste Direktive, wie er das sagt im Star Trek-Jargon. Er muss also jetzt dieses Projekt leiten, auch wenn er nicht Produktmanager heißt, sondern eben der Zar ist für dieses WIC-basierte Projekt. Und zu seinem Glück gibt es ja auch schon einen Prototyp. Wir haben ihn vorhin schon beschrieben, das war diese Notlösung für die CES, die der Seiler auf eigene Faust einfach mal zusammengebaut hat und die Tramell ja noch vehement abgelehnt hat und als Beleidigung empfunden hat. Dieses Gerät existiert. Und darauf kann man ganz gut aufbauen. Es ist aber nicht der einzige Prototyp. Es gibt nämlich noch einen weiteren Prototyp, der auch auf dem WIC-Chip basiert. Und der kommt wieder aus dem Osten. Also der eine Prototyp, den wir auf der Messe gesehen haben, der stammt ja von Pedals Team, von der Westküste. Aber an der Ostküste, wo MOS Technology sitzt, da ist auch so ein Prototyp entstanden, auch ohne Auftrag, einfach so nebenher quasi auf Initiative eines einzelnen Mitarbeiters. Und dieser Mitarbeiter ist Bob Yannis, der kommt gerade frisch vom College und der hat dort für seine Abschlussarbeit schon mit Commodore kooperiert. Und seine Abschlussarbeit basierte auf dem WIC-Chip. Der ist ganz fasziniert von diesem WIC-Chip und er kann nicht begreifen, dass niemand irgendwas mit dem WIC anstellt. Ja, also der fängt an bei MOS Technology und sagt, ihr habt diesen fantastischen Videochip da im Regal liegen und macht nichts damit. Und jetzt kommt der Sinclair ZX80 auf den Markt und hat sagenhaften Erfolg und kriegt fantastische Presse und alle sind begeistert davon. Dabei ist dieses Gerät so lächerlich. Das gibt es doch nicht. Der kann nur schwarz-weiß Zeichen ausgeben. Der hat diese furchtbare Gummitastatur. Wir haben hier die Technologie, um was viel Besseres zu machen. Wir können diesen WIC nehmen und daraus einen Computer bauen, der viel besser ist als der ZX80, aber ähnlich günstig. Kann nur 22 Zeichen pro Zeile, aber ist völlig egal. Machen wir einen billigen Spielecomputer draus. Und genau das macht er dann auch. Wie gesagt, ohne Auftrag von oben. In seinem Schlafzimmer, in seiner Freizeit, baut der einfach mal einen weiteren Prototyp zusammen. Der weiß noch nichts von dem anderen CES-Prototyp. Der macht das auf eigene Faust. Nimmt sich ein paar Bauteile von Kim One und die Tastatur vom Pad und natürlich die 6502 CPU und diesen WIC-Videochip. Und nach 3 Tagen hat er in seinem Schlafzimmer einen fertigen Computer gebaut mit Fernseheranschluss. Der verbessert den auch noch ein bisschen. Der implementiert dem WIC-Chip den erweiterten Soundgenerator, der für diesen Farb-Pad-Prototyp entwickelt wurde. Das ist seine Spezialität. Der Bob Yannis, der baut später auch den SID-Soundchip für den C64. Also der bringt dem existierenden WIC-Videochip ein bisschen mehr Soundfähigkeiten bei und baut das Ganze zusammen. Und diesen Prototyp, den nennt er MicroPet, also eine Mikroversion des PET-Computers. Das ist eigentlich kein richtiger Computer, der hat nämlich noch kein Basic und keine Software, der kann nur so eine fertig eigens programmierte Grafikdemo abspielen und sonst eigentlich gar nichts. Aber trotzdem sind seine Vorgesetzten davon begeistert, denn die wissen ja, was der Jack Tramiel haben will, was er da im April 1980 in London bestellt hat, dass er genau sowas haben will, einen billigen, farbfähigen Computer. Und sagen, ist ja super. Das zeigen wir dem Jack Tramiel mal. Und als der dann im Mai 1980 zufällig zu einem Meeting kommt bei Moss, da führen sie ihm diesen MicroPet-Prototyp vor, ohne das vorher anzukündigen. Wir haben hier noch was. Guck dir das mal an, Jack. Und Jack, der reagiert, als er das sieht, nur mit zwei Worten. Der sagt, ship it. Liefer das aus, dieses Ding. Und die sind ein bisschen verwirrt. Was meinst du jetzt? Den Chip oder was genau? Ja, diesen Computer. Genau wie du uns das hier gerade gezeigt hast, baut die mir dieses Ding. Das ist genau das, was ich haben will. Und jetzt kommt die nächste Deadline, denn es kommt auch die nächste CES. Auf der CES im Juni will er bitte einen fertigen Prototyp sehen. Und am Jahresende 1980 soll das Ganze auch schon auf den Markt. Das sind mal Deadlines, ich könnte so nicht arbeiten.
Alle entscheidenden Meetings bei Commodore finden 3 Monate vor der CES statt. Und immer in diesen Meetings wird irgendwas ganz Großes entschieden, was dann halbfertig gemacht werden muss. Der Michael Tomczyk, mit dem du das besprochen hast, der hat diese Geschichte leicht bestritten. Der hat gesagt, der sei gar nicht überrascht worden von diesem Prototyp, wie du das eben erzählt hast, sondern er hatte schon vorher Bescheid gewusst, aber das ist für uns nicht zu überprüfen, welche von beiden Versionen hier stimmt. Das mit dem Shipit ist natürlich sehr angenehm plakativ. Und dann kracht's auch bei Commodore. Da ist jetzt so ein Junior gekommen, hat da was entwickelt und der Paddle hat nicht nur seinen Wunsch nicht durchgekriegt, den Toy zu bauen. Jetzt soll es den VIC-Computer geben, aber in seinem Team wurde ja schon ein Prototyp entwickelt und jetzt kommen die MOS-Leute plötzlich und wollen ihm auch noch das Projekt wegschnappen. Boah, ey, und das auch noch mit einer Idee, die sein Team ja schon hatte. Also sein Team hat ja diesen Prototypen für die CES gebaut, für die erste. Und er kriegt hier nur den Ärger, ja, und nichts wird hier durchgesetzt und so. Und der Tramiel ändert seine Meinung und jetzt ist auch noch wer anders dran. Das ist alles sehr ärgerlich. Also versuchen die jetzt auf der Basis ihres früheren Prototyps, den der Seiler gemacht hat, selbst was zu machen, was Besseres als das, was die MOS-Leute haben, damit sie das Projekt nicht denen überlassen müssen. Der Paddle selbst hasst das, der will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber seine Leute bauen jetzt hier einen richtigen Computer mit Laufwerksanschluss und Basic dran und so. Also gehen halt einfach noch einen Schritt weiter als das, was der Jannis gemacht hat. Passen sogar einige von den Spielen, die es ja für den Pad gibt, auf diesen VIC-Chip an. Und dann haben sie auf der CES im Juni 2 MicroPad-Prototypen im Hinterzimmer. Vorne immer noch Taschenrechner und Digitaluhren und ein digitaler Thermostat. Hier ist ein neues Geschäft. Ja, also da haben sie keinen großen Computer, weder einen Apple-Killer noch einen Sinclair-Killer. Aber im Hinterzimmer zeigen sie 2 Geräte. Das MOS-Gerät hat ein eigengebautes Gehäuse, das ist hübscher, hat den leicht verbesserten Videochip, hast du erzählt, dass der leicht angepasst ist. Aber die Version, die der Paddle gebaut hat, in einem alten Tischrechnergehäuse, die ist fertig. Die hat ja schon alles, die hat ja auch schon Basic und so. Ist ein funktionierender Computer. Und gemeinsam überzeugen sie die Besucher, die halt denken, was, $300 für einen richtigen Computer, farbfähig und so, nicht nur so ein ZX80 Schwarz-Weiß-Ding, das ist ja der Hammer, $300, boah, ey. Tramiel gefällt das, was die MOS-Leute gemacht haben und er ist ja vielleicht auch noch ein bisschen im Streit mit Paddle, jedenfalls ist das Modell, dem Tramiel den Vorzug gibt und dann müssen die aber trotzdem zusammenarbeiten. Das soll jetzt hier mit dem Paddle-Prototyp zu einem vollständigen, vollwertigen Heimcomputer verschmolzen werden. Und wie immer, eine Deadline gibt's auch, 6 Wochen. Dann ist dieser Computer in Produktion. Go!
Naja, zumindest produktionsfertig, also ein richtiger Prototyp, der serienreif ist, soll dann fertig sein, ja. Und jetzt endet zum Glück auch diese Phase der ständigen verschiedenen Entwicklungsstränge und der verschiedenen Prototypen. Und ich weiß, dass das ziemlich verwirrend war, sich das alles anzuhören. Das endet jetzt alles. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Jetzt haben wir bald einen Prototyp und ein Ziel. Das, was hier entsteht, ist natürlich der VC20. Aber bis dahin gibt's noch viel zu tun. Diese beiden CES-Prototypen, die da zu sehen waren, Denen fehlt ja noch einiges, was der Tomczyk da in seinem Lastenheft ursprünglich mal definiert hat. Eine richtige Schreibmaschinentastatur muss er unbedingt haben. Darauf besteht der Tomczyk. Der setzt das auch durch gegen die Widerstände von Jack Tramiel, dem das zu teuer ist. Denn er meint, wenn wir eine richtige Schreibmaschinentastatur einbauen, dann sieht das Gerät halt wie ein richtiger Computer aus. Völlig egal, wie schwach dann die Hardware ist, der sieht halt nach einem Profigerät aus. Und das ist etwas, was der Atari 400, also ein großer Konkurrent, und auch der ZX80 nicht haben. Die haben nur so Folientastaturen. Aber um Spiele damit spielen zu können, was ja ein ganz wesentlicher Einsatzzweck ist, sollte man besser nicht mit der Tastatur arbeiten, sondern mit einem Joystick. Und dann bauen sie auch noch einen Joystick-Port ein. Den müssen sie natürlich auch irgendwo herbekommen, weil der Pad sowas noch nicht hatte. Also nehmen sie einfach den Atari schon etabliert hat, diesen 9-Pin-Anschluss vom VCS, der später auch im C64 noch zum Einsatz kommt und im Amiga und so weiter. Der kommt jetzt auch in diesen VC20. Und vom Pad nehmen sie sich das Basic, eine etwas ältere Version, weil die etwas kleiner ist und in einen kleineren Chip passt. Dann gibt's einen Schacht für Softwaremodule, denn der neue Computer soll solch einen Modulschacht haben, genau wie eine Spielkonsole, in die man so einfach nur Module reinsteckt und Plug and Play, ja, dann läuft die Software, dann läuft das Spiel, ohne dass man noch aufwendig irgendwas laden muss. Sowas soll dieser neue Computer auch bekommen. Hat der Pad auch noch nicht, müssen sie auch noch erfinden. Und die CPU, die können sie übernehmen, die bleibt unverändert, das ist der 6502. Aber der braucht natürlich auch ein bisschen Arbeitsspeicher. Der wird reduziert gegenüber dem Pad. Der neue Rechner muss mit 5 Kilobyte RAM auskommen. Und so läuft dann nach einem Monat tatsächlich ein fertiger Prototyp. Der geht dann nach Japan in die dortige Entwicklungsabteilung. Dort wird dieser Prototyp dann zu Ende entwickelt. Dort soll er schließlich ja auch auf den Markt kommen zuerst. Da kriegt er auch das fertige Gehäuse, ein schönes, rundes, betonfreundliches Plastikgehäuse. Ja, und dann ist er da. Hat jetzt technisch nicht mehr so viel gemein mit einem Apple II. Und das war ja ursprünglich mal die Idee. Aber dafür haben wir jetzt einen günstigen, massentauglichen, spieletauglichen Computer. Der braucht jetzt allerdings, um wirklich einsteigerfreundlich zu sein, noch ein Handbuch. Wir erinnern uns, das war ja eine der Schwächen des Pad-Computers, dass der kein vernünftiges Handbuch hatte. Und das erste Handbuch entsteht natürlich in Japan für den dortigen Markt, aber das ist sehr technisch. Ich habe da auch mal reingeguckt. Ich habe kein Wort verstanden. Das liegt mehr an der Sprache als am Inhalt, aber es ist sehr spartanisch und nicht sehr benutzerfreundlich. Also lässt Tomczyk da was Neues schreiben, etwas, was betont freundlich und einsteigerfreundlich ist. Und ja, dann ist er da. Jetzt braucht dieser Computer allerdings noch einen Namen.
So, jetzt suchen sie ihren Namen und es flogen schon eine Menge Namen bei Commodore umher. Ja, MicroPad haben wir schon gesagt, einfach VIC wie der Chip, abgeleitet davon Vixen, CX22, aber der Tomczyk, der will was Cooles. Commodore Spirit, das wollte er haben. Ja, denkt, das klingt nett, das klingt freundlich, das klingt positiv, zauberhaft fast, aber seine japanischen Kollegen, Geist, ne, Spirit, in Japan ist das eher anders konnotiert, böse, unheilvoll und so, das passt nicht zum Freundlichen, lass uns das mal nicht nehmen. Und Tomczyks zweite Wahl ist dann einfach der Name des Chips, also VIC, das heißt ja Video Interface Controller, jetzt ersetzen wir die Bedeutung des Cs, statt Controller nehmen wir halt Computer, dann ist es der Video Interface Computer, das ist doch auch nicht schlecht. Dazu sagte er noch Folgendes im Interview mit dir.
I call it the VIC-20. And one day Jack came up to me and he said, so you're calling the computer the VIC-20? And I said, yeah, VIC stands for video interface chip, but you can't call it VIC because VIC sounds like a truck driver. Hey, VIC, come here. Here's your truck. You know, that's, you can't do that. So you have to put a number there. And he said, so why 20? 20 doesn't relate to anything technical. And I said, right, but 20 is a friendly number. And this is a friendly computer. Our motto was VIC-20, the friendly computer.
Also er hat gesagt, das VIC, das entspricht ja einem Vornamen und das klingt wie ein Lastwagenfahrer. Und dann hat er einfach eine Zahl dazu gesetzt, damit es halt freundlicher klingt oder mehr nach einem Computer. Und 20 ist eine freundliche Zahl. Logischer wäre vielleicht 22, aber wurscht, ja. Es geht hier ums Marketing und nicht um irgendwelche technischen Angaben. Und so ist der Computer dann auch der VIC-20. Und das war's schon. Es ist nur ein reiner Marketingname, eine reine Bezeichnung. Das heißt keinesfalls, wie manche Leute zu denken schienen, dass das für die ROM-Ausstattung steht. Also dass das halt heißt, dass er 20 Kilobyte ROM hätte. Hat er nämlich nicht.
Doch, hat er. Hat er tatsächlich.
Hat er doch, aber dafür steht es nicht, genau.
Genau, ja. Ja, ich frage mich, ob es in den USA tatsächlich eine Häufung von einsilbigen Vornamen unter Lastwagenfahrern gibt oder wie er darauf kommt, dass das nach Lastwagenfahrer klingt. Aber gut, wird wohl so sein. In Deutschland heißt der Computer aber eben nicht VIC-20, sondern der kommt hier unter einem etwas anderen Namen raus. Denn der Commodore Deutschland-Chef, der Harald Speyer, der warnt die US-Kollegen, den Rechner hier vielleicht besser nicht VIC-20 zu nennen, denn je nach Aussprache könnte das unflätig klingen, wenn man das V halt wie ein F ausspricht. Und so heißt er dann in Deutschland VC20. Sie streichen einfach das I und das ist ganz praktisch, denn damit kann man einfach die Bedeutung ändern oder dieses Akronym umdeuten. Jetzt steht VC in Deutschland eben für Volkscomputer. Und Gunnar, ich kann diesen Gedankengang gut verstehen oder diese Motivation, den Rechner in Deutschland nicht VIC zu nennen. Ich habe ja mal für einen Hardwarehersteller gearbeitet und dort gehörte es zeitweise auch zu meinen Aufgaben, mir neue Produktnamen auszudenken. Und dabei lernt man sehr schnell zwei Dinge. Erstens, jeder noch so cool klingende Name bedeutet in einer anderen Sprache irgendwas Unanständiges. Und zweitens, der Kunde im Laden wird den Namen anders aussprechen, als du es dir gedacht hast. Garantiert. Und dazu lädst du geradezu ein, wenn du im Namen Buchstaben verwendest wie C oder V, weil die halt unterschiedlich ausgesprochen werden können. Also ein C kannst du ja aussprechen wie ein K oder wie ein Z. Und das gleiche Problem hat man eben auch beim V. Und ja, man möchte eben nicht, dass der VIC mit einem F-Laut ausgesprochen wird. Aber es gibt noch einen weiteren Namen, also VIC-20 in den USA, VC-20 in Deutschland. Aber zuerst kommt der Rechner ja in Japan raus. Und dort heißt er VIC-1001. Das suggeriert eine Verwandtschaft zum PET-2001. Das war ja der erste Commodore-Computer, der da rausgekommen ist. Aber laut Michael Tomczyk hat er überhaupt nichts mit dem PET zu tun, sondern geht allein zurück auf den Film 2001 A Space Odyssey, der ist da wohl sehr populär in Japan und die lassen sich einfach von diesem Film inspirieren. Aber der Name 2001 ist halt schon belegt, also nehmen sie 1001. Und unter diesem Namen beginnt dann im September 1980 eine kleine Produktion von diesem VC20 oder VIC1001. Und damit hat dieser VIC-Chip, der jahrelang ungenutzt rumlag, jetzt endlich mal seine Bestimmung gefunden.
Das war's jetzt. Jetzt geht's los. Und was immer jetzt passiert mit dem VC20, Chuck Peddle ist raus. Chamel schließt die kalifornische Entwicklungsabteilung und im Oktober 1980 verlässt er Commodore gemeinsam mit Seiler, der einen Prototyp für die CES gebaut hat, mit dem Big Chip drin und gründet seinen eigenen Computerhersteller Sirius Systems. Und da baut er dann den PC, den er bei Commodore wegen des Vetos des Chefs nicht bauen durfte, nämlich einen fortschrittlichen Bürorechner mit Intel 8088 und Festplatte. Das ist auch so ein Karriereding, das hat er jetzt zum zweiten Mal gemacht. Ne? Der will was bauen, darf es nicht, dann geht er woanders hin und baut's da.
Ja. Und dann ist er da, der VC20, denn um den Sirius-Computer kümmern wir uns heute nicht weiter. Der Sirius geht auch bald pleite, als dann IBM kommt und den Markt übernimmt. Also das war schon richtig, hier auf die Heimcomputer zu setzen und nicht auf die Büromaschinen. Da hat der Trammell wieder das richtige Gespür bewiesen. Jetzt beschreiben wir doch mal den VC20. Ich glaube, jeder, der mal einen C64, zumindest einen der frühen Brotkasten-C64er gesehen hat, der weiß auch, wie der VC20 aussieht. Der nutzt nämlich exakt dasselbe Gehäuse. Sieht also genauso aus, ist genauso groß oder klein, 40 Zentimeter breit ungefähr. Hat dieses sanft geschwungene Kunststoffgehäuse, kein Monitor drin, anders als beim PET, kein Laufwerk, auch nicht diese futuristischen Kanten und Sicken drin, sondern alles ganz gefällig gestaltet. Aber halt eine richtige Tastatur. QWERTY-Layout, selbst in Deutschland, also nicht QWERTY. Y und Z sind vertauscht. Mit hohem Tastenhub, also eine richtige brauchbare Tastatur. Und damit ist er ja einzigartig. Das hat ja weder der Atari noch der Texas Instruments Computer oder auch der TRS-80 Farbcomputer, der auch bald rauskommt. Der kann da auch nicht mithalten. Der hat nur eine billige Chiclet-Tastatur. Es gibt 66 Tasten. 4 davon sind unbelegt. Das sind F-Tasten, die sich also frei definieren lassen durch den Programmierer. Und das ist nicht selbstverständlich. Aus heutiger Sicht schon. Alle Computer, die wir so kennen, haben F-Tasten, na mindestens 12. Oder hat der Mac noch sowas? Nee, da gibt es diese OLED-Leiste, oder?
Nee, die OLED-Leiste ist ja ein einmaliger Irrtum, den sie wieder abgeschafft haben.
Ach so.
Die Macs haben auch F-Tasten.
Ja, damals ist das nicht selbstverständlich. Die Konkurrenzrechner von Atari und Tandy, die haben sowas nicht. Das ist ja auch ein Luxus, Tasten einzubauen ohne festgelegte Funktion. Denken wir mal zurück an den ZX80 oder ZX81. Der hat ja nicht nur diese grässliche Folientastatur, sondern der spart auch um jeden Preis Tasten ein, um den Preis zu drücken, sodass einige von den Tasten auf dem ZX81 sechsfach belegt sind. Das ist ein Irrsinn. Das gibt es beim VC20 nicht. Und nicht nur das, es sind eben auch noch ein paar Extra-Tasten drin. Das ist schon Luxus. Da ist der Tomczyk auch sehr stolz drauf. Das erwähnt er auch bei jeder Gelegenheit, dass er durchgesetzt hat, dass der VC20 F-Tasten bekommt.
Ist das der erste Computer, der die F-Tasten F-Tasten nennt? Also programmierbare Tasten gibt es natürlich schon zu anderen Sachen, glaube ich. Aber hier, also eine Leiste von F-Tasten, die mit F beginnt und durchnummeriert ist.
Na, bin ich nicht sicher. Der Tomczyk wird inspiriert durch einen japanischen Computer von NEC, glaube ich, der das auch schon hatte. Und der sieht das auf einer Messe und sagt, das will ich auch haben. Ja, und das setzt er dann auch durchaus durch. Der hat ja die Autorität von Tramell, also der kann da schalten und walten, wie er will und den Computer nach seinen Vorstellungen bauen lassen.
Die F-Tasten sind auch noch farblich abgesetzt und größer als die anderen. Die schweben halt nicht wie bei heutigen Computern oben drüber über der Tastatur, sondern sind rechts davon. Das gibt dem Computer auch einen anderen Look. Ich finde, das tut dem ganzen Layout und der ganzen Form gut, dass es diese andersfarbigen F-Tasten gibt.
Ja.
Ich finde, das sieht auch heute noch toll aus.
Der ist schön. Ich habe ihn direkt vor mir und ich gucke ihn mir gerne an, trotz dieser 70er-Jahre-Farben, die es ja noch sind, beige und braun. Naja.
Genau, also sieht aus wie ein C64. Die Leute haben ja wahrscheinlich eher den C64 vor Augen, hat nur leicht andere Farben. Ansonsten ist das gleiche Gehäuse.
Ja, und was steckt drin? Natürlich der MOS 6502, was auch sonst, mit einem Megahertz. Das ist immer noch dieser 8-Bit-Prozessor, 3500 Transistoren, süß. Der gleiche Chip arbeitet auch im Atari 400, da ist er ein bisschen schneller. Der kann maximal 64 Kilobyte Arbeitsspeicher adressieren, aber so viel hat der Rechner ja gar nicht, sondern er wird ausgeliefert mit 5 Kilobyte RAM. Und wenn der Rechner einmal läuft, bleiben davon noch 3,5 Kilobyte nutzbar für das Basic. Separaten Grafikspeicher gibt es nicht, anders als heute. Es muss alles im Arbeitsspeicher unterkommen. Und das ist selbst für 1980er-Verhältnisse spartanisch, diese 5 Kilobyte RAM, die da drin stecken, oder die 3,5, die noch frei sind. Die drei Trinity-PCs von 77, die hatten auch nur 4 Kilobyte, aber das liegt ja schon mal 3 Jahre zurück. Und mittlerweile haben eigentlich alle Heim- und Bürocomputer, bis auf die Sinclair-Dinger natürlich, mehr Arbeitsspeicher. Und der Atari 400, der ist ja schon seit 79 auf dem Markt, auch ein Einsteigergerät. Und der hat sogar schon 8 Kilobyte. Aber zumindest lässt sich der VC20 aufrüsten mit Steckmodulen. Denn in diesem Modulschacht, der ja eigentlich für Spiele gedacht ist, kann man auch Speichererweiterungen einstecken. Bisschen einfacher als heute, den Speicher zu erweitern. Also einfach dran stecken.
Echt ein flexibles Gerät, muss man mal sagen. Wenn man auch bedenkt, dass er mit dem Sinclair konkurrieren soll, ist der schon auch fett ausgestattet. Ja, der hat ja auch noch einen seriellen Port und der hat ja sogar ein Powerlicht, der leuchtet, wenn er an ist.
Ja, stimmt, das hatte der nicht, ja.
Ich finde schon, dass der ganze Formfaktor und auch die Anschlüsse und so ein Expansionsport, mit dem man ja dann die Funktionalitäten nochmal deutlich erweitern kann, das hat der Sinclair natürlich auch, aber der brauchte das ja auch dringend, ist das schon insgesamt gut ausgestattet. Aber 5 Kilobyte sind natürlich eine Frechheit. Also das ist an der Grenze so. Da muss man ja eigentlich, wie beim Sinclair, auch relativ bald, wenn man über das reine Basic-Lernen hinausgeht, Zusatzmodule kaufen.
Ja, aber ich glaube, dass das für die meisten Menschen in der Zielgruppe damals keine Rolle spielt. Die haben nicht technische Spezifikationen verglichen und sich gesagt, oh, bei Atari kriege ich aber 8 Kilobyte oder dann läuft der Chip aber mit 0,8 Megahertz mehr, wie man das heute machen würde. Sondern die sehen, es ist ein Computer, er kann Farbe ausgeben, will ich. Und das ist entscheidend. Und diese Farbgrafik ist halt in dieser Preisklasse unbekannt. Und damit sind wir auch schon bei der Beschreibung des Videochips. Das ist der VIC, der jahrelang ungenutzt war. Jetzt kommt er endlich zum Einsatz. Der kann, wie gehabt, nur 23 Zeilen mit jeweils 22 Zeichen ausgeben. Aber große und kleine Buchstaben immerhin, wie schon der PET. Der kann keine Bitmap-Grafik ausgeben, anders als der Atari 400. Also nach wie vor keine einzelne Adressierung von Pixeln. Der enthält einen Zeichensatz im ROM. aber genau wie der PET nicht nur Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichen, sondern auch diese kleinen Pixelmuster mit jeweils 8x8 Bildpunkten. Und daraus lassen sich komplexere Grafiken auf dem Monitor zusammenbauen, wenn man entsprechend geschickt programmiert und diese Zeichen dynamisch umgestaltet. Auf die Weise entsteht so eine Art Pseudo-High-Res-Modus, wenn man ihn so nennen will, mit 176x184 Pixeln. Und das ist für Spiele ganz okay. Aber in dieser Auflösung kann er nur zwei Farben pro Zeichenblock darstellen. Eine Hintergrundfarbe, die für den ganzen Bildschirm gültig ist, und eine individuelle für die Zeichen selbst. Wählen kann der Rechner dabei aus 16 Farbtönen insgesamt. Das ist die Palette. Und es gibt alternativ noch einen Multicolor-Modus. Da hat das Bild dann nur noch die halbe Auflösung. Da hat jedes einzelne Zeichen nur noch 4x8 Pixel. Insgesamt eine Auflösung von 88x184. Aber dafür können die einzelnen Zeichen dann aus 4 Farben bestehen. Damit lassen sich schon einigermaßen bunte Bilder erzeugen. Die Palette finde ich ganz hübsch. Die ist ähnlich wie später beim C64. Der hat ja auch 16 Farben insgesamt zur Verfügung. Die Farben sind hier auch ähnlich gedeckt, aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Der VC20 zum Beispiel, der hat kein Grau. Dafür ist ja der C64 so ein bisschen berüchtigt, dass seine Grafik gerne mal recht grau-braunlastig ist. Der VC20 hat kein Grau. Dafür hat er 2 Violetttöne und 2 Rosatöne. Der C64 hat stattdessen halt 3 Grautöne, aber nur ein Violett. Also mir gefällt diese Palette besser als auf dem C64. Ist wahrscheinlich jetzt Ketzerei, wenn ich sowas sage. Kriegen wir böse Zuschriften.
Ja, ach, kann man mal behaupten, finde ich. Es ergibt eine stimmige Palette, das stimmt schon. Es war mir gar nicht klar, dass der C64 3 Grautöne hat. Jetzt wird mir einiges klar. Naja, egal. Genau, also jedenfalls, das ist jetzt alles nicht eine Riesengrafik, aber er kann da ganz gut mithalten, auch mit dem Atari 400, obwohl der mehr Speicher hat und Bitmap-Grafik kann. Das ist schon ganz okay, wie sie das machen.
Ja, der Atari kann auch Sprites zum Beispiel berechnen, ne? Also einzelne Bildelemente nehmen und die beliebig auf dem Bildschirm verschieben, ohne dass die CPU da groß berechnen müsste. Der Atari ist schon die überlegene Spielemaschine, aber er ist eben auch teurer und hat eine furchtbare Tastatur. Der Atari klingt auch ein bisschen besser. Der VIC-Chip ist ja hier nicht nur für die Grafik oder für die Videoausgabe zuständig, sondern auch für den Sound. Der wurde ja ein bisschen erweitert von dem Yannis und seitdem beherrscht er 4 Stimmen, die parallel ausgegeben werden können, 4 Kanäle. Und eine von diesen Stimmen gibt weißes Rauschen aus und die anderen 3, die geben Töne aus, ja, Rechteckwellen. Die schaffen unterschiedliche Oktaven, also unterschiedliche Frequenzumfänge. Das Handbuch sagt dazu, bezogen auf den Chor, Alt, Tenor und Sopran. Und insgesamt werden auf die Weise 5 Oktaven abgedeckt. Ein Lautsprecher hat der VC20 nicht, sondern er gibt den Ton natürlich wie das Bild über den Fernseher aus und dessen eingebauten Lautsprecher. Und wie das klingt, das können wir uns mal anhören in 2 Spielebeispielen. Hören wir mal rein in 2 typische Spiele. Zuerst Donkey Kong. Das traut sich tatsächlich, Melodien mit Soundeffekten zu kombinieren. Das machen nur ganz wenige VC20-Spiele. Meistens hört man nur Geräusche. Und das klingt so. Und dann noch ein Spiel ohne Musik, aber mit typischen Ballerspielklängen. Die meisten Spiele, die zu dieser Zeit rauskommen, sind Varianten von Defender oder Space Invaders. Dazu kommen wir später noch. Und hier hören wir mal Defender, das auch den Rauschgenerator ein bisschen zum Einsatz bringt. Ja, klingt irgendwo zwischen VCS und C64, würde ich sagen.
Ja. Also es klingt schon nach Spiel alles und man konnte damit ein bisschen was machen. Ist es tatsächlich nicht vergleichbar mit dem, was der 64er später kann. Aber wie gesagt, wir sind ja auch jetzt noch davor. Was haben wir noch? Anschlüsse. Ich hatte schon gesagt, erstaunlich anschlussfreudig. Wir gehen mal einmal ums Gerät rum. An der rechten Gehäuseseite ist der Ein-Ausschalter und dann ist noch eine Buchse für den Netzstecker, also für das externe Netzteil. Das Netzteil ist bei den ersten Geräten innen. Das führt aber wie immer zu Hitzeproblemen und so, und bei den späteren Geräten wird das dann ausgelagert. Daneben ist der 9-Pin-Controller-Board, den sie bei Atari abgeschaut haben. Da kann man einen einzelnen digitalen Joystick anstecken oder zwei Paddles. Und auch hier, einer ist schon nicht schlecht, dass sie einen haben, aber der Atari 400, der hätte vier. Also ein verschwenderischer Joystick-Port-Reichtum. Sehr besonders, dass Atari das gemacht hat damals. Aber sie haben immerhin auch einen, ja. Also man kann Spiele mit dem Joystick steuern, und das ist ja schon 80% der Anwendungsfälle, weil dass vier Leute vor einem Rechner sitzen, ist ja nun auch selten für sowas. An der Rückseite haben sie diesen breiten, unverschlossenen Modulschacht, wo man Softwaremodule reintun kann mit ROM-Chip oder Speichererweiterungen. Und auch der Atari 400 hat so einen, der Atari 800 hat sogar zwei. Ja, da kann man Hardwareerweiterung und Software einstecken, das geht hier nicht. Und dann haben sie noch einen Videoausgang im DIN-Format. Der kann halt direkt Composite-Videosignale ausgeben, der braucht keinen RF-Modulator. Was zumindest gegenüber einigen Konkurrenten wie dem TRS-80 das bessere Bild bedeutet. Es liegt aber auch einen RF-Modulator für den Antennenausgang des Fernsehers bei, den man am gleichen Port anschließen kann. Dann haben sie noch eine serielle Schnittstelle für Drucker oder Diskettenlaufwerke. Das kommt aus dem Toy-Projekt, ein Erbe dieser Zeit. Und man kann damit Geräte verketten. Wenn man halt ein Gerät hat, das einen Ein- und Ausgang hat, dann kann man das anschließen und dann an den Ausgang des ersten Gerätes das zweite Gerät anschließen und das dritte und das vierte. Damit könnte man theoretisch vier Diskettenlaufwerke an den VC20 anschließen. Ist jetzt nicht so richtig eine sinnvolle Anwendung, zumal haben die ja nur eine Gerätenummer dann, weil die ja zusammen an einem Port sind. Aber theoretisch ginge das. Dann haben sie noch einen vierten rückseitigen Anschluss, und der ist reserviert für die Kassettenlaufwerke nach dem PET-Standard. Da gibt es die berühmte Data-Sette. Und die Kommunikation mit dem Kassettenrekorder, die läuft nicht über den Audioeingang, was ja beim Kassettenrekorder sonst nahe liegt, sondern sie haben einen eigenen Anschluss dafür. Das heißt, es ist nicht so abhängig davon, wie stark die Lautstärke ist, weil das ist ein großes Problem bei den Geräten, die Kassetten nutzen, weil die sind ja eigentlich nicht dafür gemacht, an Computer angeschlossen zu werden, und dann kann das mit der Lautstärke schiefgehen. Und dann haben sie noch einen User-Port, der RS-232-Signale aufnehmen kann, wo man dann ein Modem anschließen kann. Zum Modem kommen wir noch gleich ein bisschen ausführlicher. Fett, oder? Fett.
Ja, das ist schon wahnsinnig großzügig. Ja, richtig gut erweiterbar. Das war ja auch eine wesentliche Vorgabe von Tomczyk. Der Rechner muss erweiterbar sein. Und damit verdient Commodore dann ja auch später Geld, dadurch, dass sie Zubehör verkaufen für dieses Gerät, das man dann außen anschließen kann. Also insbesondere verglichen mit dem ZX80-81, der fast keine Anschlüsse hat, ist das wirklich großzügig. Bis auf die Sache mit den Joystick-Anschlüssen, da wären zwei da schon nett gewesen. Ja, und dann im Inneren schließlich noch das Betriebssystem, das ist das Basic, wie gesagt. Das ist nicht ganz optimal angepasst an die Hardware. Das kann diese Grafik- und Soundfähigkeiten nicht ganz nutzen. Da muss man sich dann behelfen mit Peak- und Poke-Befehlen. Die C64-Veteranen werden sich erinnern. Das passt jetzt nicht ganz zum Anspruch eines nutzerfreundlichen Computers, aber naja, das interessiert doch nur die Programmierer. Was passiert denn jetzt, wenn man dieses Gerät einschaltet? Ich nehme euch auch mal mit. Sind wir einmal rundherum gegangen. Ja, jetzt schalten wir das Ding mal ein. Also rechts ist der Kippschalter, schalten wir ein. Dann erscheint, wenn alles richtig angeschlossen ist, auf dem Fernseher sofort Basic. Das dauert nicht lange, das dauert nur eine Sekunde oder so, dann ist es schon da. Und wir sehen einen freundlichen hellblauen Rahmen rund um ein weißes Textfeld. Und da steht in dunkelblauer Schrift CBM Basic V2 und darunter 3583 Bytes free. So viel steht zur Verfügung, wenn man keine Erweiterung eingebaut hat. Und ready. Total nett. Ich bin bereit, ja, Meister, was kann ich für dich tun? Und das ist nicht selbstverständlich. Wenn man damals ein Apple II startet, dann gibt's nur Zeichensalat und dann musst du eine kryptische Tastenkombination drücken, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Der VC20 hingegen, der empfängt uns richtig freundlich. Hallo, hier ist Basic, so viel Platz hast du. Was wollen wir damit machen? Was machen wir jetzt? Jetzt können wir also Basic-Befehle eingeben, wir können irgendwas programmieren. Aber meistens werden wir wahrscheinlich ein vorhandenes Programm laden wollen, das wir gekauft haben. Primär wird das geladen damals über die Kassette, das Diskettenlaufwerk kommt erst später, oder über ein Modul. Also sagen wir mal, wir wollen ein Spiel von Kassette laden. Frogger. Wir nehmen also die Kassette, packen die ins Laufwerk, das wir angeschlossen haben, ist ja nicht integriert anders als beim Pad, spulen die Kassette nochmal zurück, schalten dann das Laufwerk wieder ab. Und dann geben wir beim VC20 einen Befehl ein, nur einen einzigen, Load, drücken Enter. Nichts mit Komma 8 oder so ein Kram, solche Parameter braucht man nur, wenn man das Diskettenlaufwerk braucht. Also von sich aus ist der VC20 darauf ausgelegt, Software vom Tape zu laden. Und dafür braucht er keine weiteren Infos, der braucht auch keinen Dateinamen, keinen Programmnamen, der lädt einfach das erstbeste Programm, das er auf diesem Band findet. Als erstes sagt er, Press Play on Tape. Das machen wir. Wir drücken also Start auf dem Kassettenlaufwerk. Dann starten wir das Band und der VC20 antwortet mit Searching. Und jetzt sucht er den Anfang des Programms auf dem Magnetband. Und wenn er was gefunden hat, dann meldet er nach ein paar Sekunden, Found Frogger oder was auch immer und lädt dann das Spiel. Und nach 1 bis 2 Minuten ist das Spiel da und dann können wir losspielen. Ohne weitere Ladezeiten, weil das ganze Programm ja dann im Arbeitsspeicher ist. Wenn wir vom Modul aus laden wollen, dann ist das noch einfacher. Genau wie auf einer Konsole. Modul reinstecken, hinten in den Rechner, Rechner einschalten, kurz warten und das Spiel ist da. Ohne Umweg über BASIC. Da müssen wir gar nichts eingeben. Das ist also genau wie auf dem VCS. Und das macht den Computer wirklich benutzerfreundlich. Vor allem verglichen mit einem Apple II.
Ja, ne, das bootet dann halt sozusagen vom Modul gleich das Spiel und dann hast du wirklich eine nahtlose Konsolenerfahrung. Das ist alles ganz nett und von Kassette laden ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, aber mei, wir hatten ja nichts damals. Aber was das Besondere ist, das ist das Handbuch. Und das ist ja einer der zentralen Bausteine in der Strategie von Tomcheck, das zu einem freundlichen Computer zu machen. Und dieses Handbuch ist sensationell. Wir hatten ja in der Folge zum ZX80 auch schon das Handbuch von Sinclair gelobt, das ja ähnlich daherkommt, mit einem ähnlichen Anspruch auch. Das ist ein Handbuch, das dir BASIC beibringen will, dich an der Hand nehmen will und dich da durchführen will. Und dieses Handbuch macht das echt nochmal sehr viel konsequenter, möchte ich sagen, und sehr einsteigerfreundlich. Zum ersten Mal heißt es nicht Handbuch im Englischen, also auch nicht Manual, sondern A Friendly Computer Guide. Im Deutschen dann wieder Handbuch, aber mei, man versteht es schon. Und nach ein bisschen grundlegender Erklärung, was das hier für Ports hat und ein bisschen Troubleshooting und so, beginnt das Kapitel Getting to Know Your VIC. Und dann ist es sehr bildhaft. Das arbeitet immer mit demselben Muster. Es hat ein bisschen Text, aber wenig Text, großgeschriebenen Text, so einen affirmativen Text. Das spricht richtig mit dir. Da stehen so Sachen drin wie, ja, du hast es geschafft. Du hast ihn angeschaltet. Ja. Ja, super. Und es zeigt immer den Bildschirm. Der wird genau gezeigt, was du da sehen könntest auf dem Bildschirm. Nicht ganz die exakte Reproduktion des Bildschirms, sondern eher so eine abstrahierte Version davon, damit man es gut lesen kann. Und dann sind da so Gedankenblasen oder Sprechblasen, die auf Elemente in diesem Bildschirm zeigen und dann Sachen illustrieren. Und dazu gibt es so kleine, lustige Figuren, die einem die Angst nehmen sollen, die hin und wieder mal was zeigen. Und das ist wirklich, wirklich schön gemacht und hat eine ganz menschliche Sprache. Und das hat lauter so angenehme, kleine Gags, wo sie so die Denkweise eines Nicht-Computernutzers vorausahnen und adressieren. Also es gibt so eine sehr schöne Stelle, ziemlich am Anfang, wo man dann halt ein Programm startet. Und dann bringt es dir bei, dass man das langsamer machen kann, wenn man Control drückt. Und dann jubelt es richtig. So, amazing. Ja, da siehst du mal, was der für super Fähigkeiten hat. Ein einzelner Tastendruck und das Programm wird langsamer. Verrückt, oder? Aber wie hältst du es denn jetzt an? Und dann sagt es dir, kannst du jetzt auf die Run-Stop-Taste suchen und dann drücken. Und dann bricht das Programm ab. Und dann steht da Break in 10. Das ist in der Zeile 10 abgebrochen. Und dann sagt er, aber keine Angst. Break heißt nicht, dass irgendwas kaputt ist. Das heißt nur, dass es gestoppt ist. So sprechen wir bei Computern. Und das ist doch toll. Es ist wirklich toll.
Ja, du sagtest schon, da sind ja auch kleine auflockernde Scherze drin. Und da steht zum Beispiel auch der schöne Satz drin zum Thema Fehleingaben und Fehlermeldungen. Don't worry, there is absolutely no way you can hurt your VIC by typing at the keyboard. Unless, of course, you're an elephant. Also keine Sorge, Sie können durch falsche Eingaben auf der Tastatur nichts kaputt machen, es sei denn, Sie sind ein Elefant. Und das ist für eine Anleitung, bei der man eher einen technischeren Jargon erwartet, schon sehr locker und lustig. Aber weißt du, was das deutsche Handbuch daraus gemacht hat?
Oh, bitte.
Sie sagen, keine Angst, Sie können nichts kaputt machen, es sei denn, dass Sie allzu rabiat und gewaltsam mit der Tastatur umgehen. Die haben den Witz rausgestrichen. Oh. Der Elefant ist weg. Was haben denn die Deutschen gegen Elefanten?
Ja, vor allen Dingen ist die Aussage eine ganz andere. Die Deutschen sagen dir, ja, du kannst es ja doch kaputt machen. Und die Amerikaner sagen, hey, der hält schon, ja. Kannst dich draufsetzen, solange kein Elefant bist, geht schon. Das ist ein bisschen schade.
Ja.
Naja, aber diese Tonalität zieht sich durchs ganze Handbuch und das ist immer gleich aufgebaut, so Kapitel für Kapitel. Die Kapitel stehen alle für sich, behandeln alle so große Bereiche, Grafik und Sound und so. Und fangen immer an mit einem Codebeispiel und führen dich da richtig durch. So, pass auf, hier ist eine Zeile, probier das mal. Wenn du das eintippst, dieses Zeichen bedeutet das, dieser Befehl bedeutet das. Jetzt guck mal, es läuft. Aha, wie machen wir denn weiter? Echt schön.
Genau, also das Handbuch liegt natürlich bei, aber man braucht ja noch ein bisschen mehr, um diesen Rechner überhaupt benutzen zu können. Man muss Zubehör kaufen, denn dieser niedrige Verkaufspreis des VC20 von 300 US-Dollar, der ist nur möglich, weil Commodore halt mit dem passenden Zubehör Geld verdient. Das ist dieses Rasierer-Rasierklingen-Geschäftsmodell, ja. Verkauf die Rasierer günstig oder verschenk sie und verdien dann Geld an den Rasierklingen, die die Leute nachkaufen müssen. Und das, was die allermeisten Leute kaufen, sind Speichererweiterungen. Kannst du einfach hinten anstecken. Commodore selbst bietet ein paar Module an, 3 bis 16 Kilobyte, aber es gibt auch Dritthersteller, die bis zu 64 Kilobyte anbieten. Natürlich muss die Software das auch nutzen, sonst bringt dir das nichts. Aber immerhin, es geht. Und es gibt auch so Erweiterungsboxen, über die man mehrere Module gleichzeitig anstecken kann dann, also bis zu 5 teilweise. So kannst du dann mehrere RAM-Module kombinieren oder halt mehrere RAM-Module und ein Spiel gleichzeitig einstecken. Und einige Spiele laufen ja auch nur mit Speichererweiterungen. Dann gibt es natürlich das Kassettenlaufwerk, das ja nicht mehr integriert ist. Dafür legt Commodore das alte, vom PET bekannte Datasette-Modell neu auf, in einem rundlicheren, freundlicheren Design, bisschen kleiner, kostet 90 Dollar. Und das ist nicht sehr schnell, leider. Das hat eine Datenübertragungsrate von 300 Bit pro Sekunde. Deswegen sind Module auch eher eine populäre Option, um Spiele zu laden. Um mal zu verdeutlichen, wie langsam das ist. Also mal angenommen, man würde das aktuelle Call of Duty Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2022 damit laden, nicht per Steam runterladen, sondern von Datasette auf den VC20 laden. Weißt du, wie lange man dafür bräuchte? Schätz mal.
Oh Gott, ich weiß ja nicht mal, wie groß das Call of Duty ist.
150 Gigabyte musst du dafür runterladen.
150 Gigabyte. Okay, das sind ja nicht mal Byte da pro Sekunde, sondern Bit. Oh Gott.
Ja, schätz mal einfach.
Dreivierteljahr.
126 Jahre.
Ah, okay. Das ist sehr gut.
Das ist aber für die damaligen Spiele nicht ganz so dramatisch, weil diese Kassettenspiele müssen ja vollständig in den Arbeitsspeicher geladen werden, bevor man sie spielen kann. Weil der Computer nicht während des Spiels ständig nachladen kann. Das geht mit dem Kassettenlaufwerk nicht. Das ist einmal durchgelaufen und das war's. Dann muss alles im Arbeitsspeicher sitzen. Das heißt aber auch, ein Programm kann maximal 3,5 Kilobyte groß sein, wenn es keine Speichererweiterung voraussetzt. Und 3,5 Kilobyte, die brauchen selbst mit diesen 300 Bit pro Sekunde nur ungefähr 1,5 Minuten. Das ist also gar nicht so lang. Beim C64 später, der auch nicht schneller ist in der Hinsicht, ist das wesentlich schlimmer, weil der Arbeitsspeicher halt viel größer ist. Aber hier ist das quasi ein Segen, dass der so wenig RAM hat. 82 kommt dann noch ein Diskettenlaufwerk hinterher. Das basiert auch auf einem älteren PET-Modell. 5 1/4 Zoll Floppies nimmt er natürlich auf, die speichern 166 Kilobyte ab, das ist schon ziemlich viel, mehr als auf eine Kassette geht, aber auch mehr als das, was die Konkurrenz schafft, Atari und Apple zum Beispiel. Aber die Datenrate bei dem Diskettenlaufwerk ist leider auch nicht viel besser, 330 Bit pro Sekunde, also kaum eine Verbesserung, 10% schneller als das Kassettenlaufwerk. Später gibt's dann Turbo-Module und so weiter, aber das ist schon ziemlich erbärmlich. Mal zum Vergleich, das Atari-Diskettenlaufwerk, das 810, das schafft 6000 Bit pro Sekunde. Und das Apple-Diskettenlaufwerk ist noch schneller, also ganz schlimm. Das liegt in der Produktion begründet, das ist kein Designfehler, sondern das ist so, dass der Programmierer, der den Code für den Diskettenzugriff schreiben soll, für den VC20, der verlässt Commodore kurz bevor er fertig ist, leider ein paar Tage vor der Auslieferung. Und dann müssen die übrigen Ingenieure halt irgendwie diesen Code zu Ende schreiben. Und das schaffen sie nur, das irgendwie lauffähig zu kriegen, indem sie die Transfergeschwindigkeit senken. Und deswegen ist dieses Diskettenlaufwerk so legendär langsam und bleibt es auch später für den C64. Das ist ja auch furchtbar langsam, das Ding. Aber dann kommt 1982 noch was Cooles raus. Wesentlich cooler als das Laufwerk hier.
Da bringen sie ein Modem. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine überraschende Erweiterung für einen Low-End-Computer. Das ist das Modell 1600. Das hat TomCheck entwickeln lassen bei einem externen Dienstleister. Das haben sie nicht intern gemacht. Es kostet $99. Das ist ein ganz fairer Preis für ein Modem. Wenn man bedenkt, dass die für ihre schäbige Datasette schon 90 haben wollten und ist damit auf dem Markt auch das erste Modem überhaupt für weniger als $100. Und es ist dann das erste Modem, von dem mehr als 1 Million Exemplare verkauft werden. Also das erste Modem ever in dem Computermarkt, das 1 Million Stückzahl verkaufen kann. Also das kann man gar nicht genug würdigen, wie besonders dieses Modem ist und wie besonders auch der Erfolg dieses Modems ist zu der Zeit. Im Preis enthalten sind einige Stunden, also ich glaube, da sind 200 Stunden CompuServe drin. CompuServe ist ja damals das vorrangige Netzwerk in den USA, wo es sich auch ganz viele so User Groups bilden. Und der TomCheck hatte da das Kalkül, dass wenn nur genügend Leute das Modem haben, dass sie dann ihren ganzen Support über diese Gruppen bei CompuServe abbilden können und dass die Leute dann nicht mehr die Hotline anrufen.
Ja.
Das ist ja alles ganz clever, ja. Und ist ja heutzutage auch so gekommen. Keine Ahnung, Hotline geht nicht, liest das mal in einem Forum nach. Und das hat er schon vorausgesehen, sehr hellsichtig. Und das ist auch gut, weil die Hotline kann das nicht mehr handeln. Denn der VC20, da rufen viele Leute an, weil der Computer ist ein Hit.
Genau. Zuerst kommt der VC20 ja in Japan auf den Markt, weil er ja die japanischen Hersteller auf ihrem eigenen Territorium angreifen soll. Aber viel wichtiger für Commodore ist natürlich der europäische Markt und der US-amerikanische. Aber die müssen noch ein bisschen länger warten, denn Commodore testet ja erstmal so das Wasser auf dem japanischen Markt, aber vor allem haben sie gar nicht die Produktionskapazitäten, um gleich den Weltmarkt zu bedienen. Deswegen muss die Produktion erstmal langsam anlaufen, deswegen wird erstmal Japan bedient und der Rest kommt dann später. In Japan ist es aber auch wirklich überfällig, dass der VC20 kommt, denn auf dem japanischen Markt hatte Commodore tatsächlich für kurze Zeit eine dominante Stellung mit dem PET. Die hatten da 50% Marktanteil. Mittlerweile aber nur noch 15 und Marktführer ist mittlerweile NEC. Die haben da eigene Computer rausgebracht, die auch Farbgrafik können und so weiter. Und dagegen soll jetzt dieser VIC 1001, wie er dort heißt, antreten. Das beginnt im September 1980 und am ersten Tag sammeln sie über 1000 Bestellungen ein für diesen Computer. Der VC20 ist auch da, der billigste Computer für kurze Zeit zumindest, der kostet ungefähr 70.000 Yen und damit ist er der erste, der deutlich unter 100.000 Yen kostet. Kurz darauf zieht die Konkurrenz dann nach. NEC bringt einen ähnlich billigen Computer. Aber trotzdem, das verschafft denen erstmal Aufmerksamkeit. Das ist ein recht ermutigender Start und noch im September, also im gleichen Monat, kündigt Commodore dann den VC20 auch endlich für den US-Markt an. Auf der CES, mal wieder im Januar 81, zeigen sie dann auch das fertige Ding. Da nehmen sie einfach ein paar japanische VIC 1001, schreiben VIC 20 drauf und stellen den Computer dort vor. Das Presseecho in den USA ist dann euphorisch. Die Compute-Fachzeitschrift, die nennt den VC20 im März 81 den großen Hit der Messe und sagt, ja, dieser Rechner könnte sogar den TRS 80 vom Thron stürzen. Und ebenfalls im März kommt der Rechner dann auch tatsächlich raus auf dem US-Markt, wie geplant, wie von Tremel vorher befohlen, zum Kampfpreis von $300, na genau genommen $299,95, das entspricht inflationsbereinigt heute 970 Euro, das klingt nicht mehr ganz so billig, aber damals war es das eben, zumindest für einen farbfähigen Rechner, denn die Konkurrenz ist deutlich teurer, so ein Atari 400, der kostet $550 und der TRS 80 Farbcomputer, der kostet immerhin noch $400 und ja, das ist also ein neuer Preispunkt, der da erreicht wird.
Jetzt müssen sie auch wirklich liefern, jetzt sind sie halt richtig auf dem Markt, ja, der US-Markt ist ja aus der Sicht eines amerikanischen Herstellers sehr viel größer als der japanische Markt. Jetzt baut er sein Unternehmen, um das laufen zu können, also der Chimmel, der zieht die Ressourcen aus der Taschenrechnerproduktion ab, das wird jetzt ein reiner Computerhersteller. Der VC20 oder der VIC20 wird halt wie der PET erstmal über Computerhändler verkauft. Das ist das, wo man Computer verkauft. Ne? Die haben das Netz und die haben die Beratungsqualität und so. Aber dieser Computer braucht das ja alles gar nicht mehr. Ja, der braucht ja nicht vernünftige Beratung und ein großes Angebot an anderen Rechnern. Das braucht er überhaupt nicht. Ab Juni gehen sie, genau wie Atari das gemacht hat, in die Kaufhausketten. Gehen zu Kmart und zu Sears und zu Toys R Us, also dem Spielzeughersteller. Und damit erweitern sie ihre Verkaufsfläche, also die Orte, wo der Computer angeboten wird, wesentlich. Und haben dann plötzlich mehr Möglichkeiten, das Ding an den Mann zu bringen, also mehr Verkaufsstellen als der Marktführer Tandy. Und der hat ja seine eigene Computerladenkette mit den Radio Shack Sachen. Ein paar Monate später, dann im Oktober, also immerhin noch im selben Jahr, folgt Europa. Dann in England kostet der VC20 dann 200 Pfund, dreimal so viel wie der ZX81, aber wir wissen ja, der ZX81 hat ja keine Farbe. Und in Deutschland sind es 899 D-Mark, bisschen über 1000 Euro. Also man muss schon bedenken, im Jahr 1981 900 D-Mark bei einem durchschnittlichen Bruttomonatsgehalt von 2500. Das ist immer noch eine große Investition für die Leute. Ja? Also das muss man schon wollen. Das ist nichts für jedermann. Aber es ist halt immerhin möglich. Ja? Man kann auf so ein Gerät sparen und dann kann man sich halt irgendwann kaufen. Ganz anders als Apple-Geräte oder sowas, die halt viel, viel teurer waren.
Ja, und um den Leuten nahezulegen, dass sie das auch wollen, ist das Marketing gefragt. Der Tomczyk ist ja eigentlich ursprünglich Marketing-Spezialist. Und der soll jetzt eine Werbestrategie entwerfen für den US-Markt zunächst. Der Trammell gibt ihm wieder so eine unmögliche Deadline. Der sagt hier, du hast 2 Wochen Zeit, entwickle mal eine Werbekampagne. Der Tomczyk sagte zu mir, eigentlich hätten die dringend eine richtige Werbeagentur gebraucht, aber das machen die nicht. Der Trammell will halt Geld sparen und sagt, das machen wir selber. Kein Problem, wie schwer kann das schon sein? Und der Tomczyk entwickelt dann auch was und stellt das dem Trammell vor. Und was ihm da vorgestellt wird, das ist das Motiv, ziemlich cool, eines im All schwebenden VC20, der vom Blitz getroffen wird. Und dazu dann der Slogan, Lightning strikes twice. Also der Blitz schlägt zweimal ein. Das erste Mal der Pad, der erste All-in-One-Computer und jetzt der VC20, der erste richtige Volkscomputer.
Das spielt auf das Sprichwort an, ne, dass der Blitz nie zweimal einschlägt im Englischen. Ne? Lightning never strikes twice. Und hier so die Umkehrung davon. Naja.
Ja, ist eine nette Idee, aber Trammell ist gar nicht begeistert, denn der sagt, hallo, Menschen werden von Blitzen getroffen und sterben dran. Das ist nicht freundlich. Es muss alles freundlich sein, was mit diesem Computer zu tun hat, auch die Kommunikation. Und damit ist diese Idee mit dem Blitzmotiv erstmal gestorben. Aber nicht nur das, der Trammell macht keine halben Sachen. Der schmeißt den Tomczyk zwar nicht raus, aber er nimmt ihm seine Stellung als Marketingdirektor und als VIC-20-Verantwortlicher, als Zar. Der Tomczyk wird daraufhin erstmal strafversetzt. Der sagte zu mir, diese Strafe hätte nur ungefähr eine Woche gewährt. Danach wäre er wieder am Ball gewesen. Aber trotzdem, erstmal verliert er seinen Posten, nur weil er einen nicht optimalen Vorschlag gemacht hat. Das ist schon hart. Aber solche Bestrafungen sind typisch für Trammell. Der hat einen sehr eigenwilligen, man muss sagen, diktatorischen Führungsstil. Der unterteilt seine Mitarbeiter ganz klar in 2 Klassen. Der hat einen engeren Zirkel, die nennt er die Familie, so ein bisschen mafiös. Ungefähr 20 Mitarbeiter, die er besser behandelt und auch besser bezahlt und die auch Aktienoptionen bekommen und so. Aber wer ihn enttäuscht, der fliegt auch ganz schnell raus aus der Familie und der wird niedergemacht und angeschrien in einer Prozedur, die bald gefürchtet wird unter den Mitarbeitern unter dem Namen Jack Attack. Und ja, bei so einer Jack Attack, wenn Jack Trammell richtig ausrastet, dann kannst du eben für den geringsten Fehler strafversetzt werden oder sogar spontan entlassen werden. Der Trammell hat sogar mal seinen eigenen Sohn, der beschäftigt all seine Söhne bei Commodore, der hat auch mal seinen eigenen Sohn nach Japan strafversetzt für eine ganze Weile, weil der in Ungnade gefallen ist. Der kennt keine Gnade und auch Entlassungen fallen ihm leicht. Das kann der Michael Tomczyk auch noch mal kurz erzählen.
He would fire people in meetings. If a vice president came in and he asked him a question, and the vice president said, I have to get my second in command because he knows the answer. Jack would say, you mean the second in command is doing all the work and you're just kind of managing? And if he thought that was happening, he would fire the vice president or director and promote the second in command right there in a meeting. That's why we call it Jack Attack.
Ja, kurz zusammengefasst, der Trammell neigte dazu, während eines Meetings führende Mitarbeiter zu entlassen, wenn die seine Fragen nicht beantworten konnten. Und der Tomczyk erzählt an anderer Stelle auch mal die Geschichte, dass er zu Beginn seiner Karriere Trammell gesagt hätte, ja, ich habe mir deine Marketingabteilung mal angeguckt und die Mitarbeiter da, ich bin nicht so ganz überzeugt davon, dass wir hier richtig aufgestellt sind. Und dann geht er in die Mittagspause und als er aus der Mittagspause zurückkehrt, da ist das Marketingbüro komplett leer, denn Trammell hat über Mittag alle entlassen. Das klingt nach einer Übertreibung, ist es vielleicht auch, aber nach allem, was man von damaligen Mitarbeitern so hört, ist ihm das durchaus zuzutrauen, dass er innerhalb von einer halben Stunde eine ganze Abteilung entlässt. Ich habe den Michael Tomczyk auch mal gefragt, warum man sich das damals überhaupt angetan hat, da zu arbeiten. Aber er meinte, die Leute hätten das auf sich genommen, denn sie wussten, wer bei Trammell arbeitet, der gehört zu den Siegern. Und wenn man Glück hat und sich anstrengt und Überstunden macht, dann wird man eben auch in die Familie aufgenommen und dann wird man reich. Ja, das klappt auch. Aber erstmal nicht für Michael Tomczyk, denn der wird ja strafversetzt. Das US-Marketing übernimmt dann ein anderer, sein britischer Kollege, der Kit Spencer. Der entwirft eine neue Werbestrategie und der engagiert ein Testimonial, also einen Fürsprecher für die Marke und für den VC20. Und zwar einen Star, Gunnar, von dem du bestimmt auch ein Riesenfan bist.
Ja, ein wirklicher Star, ein Veteran einer futuristischen Serie, nämlich von Star Trek, weil Star Trek ist super beliebt. Insbesondere in der Zielgruppe der Computerfans. Die Leute, die da mitgespielt haben, haben eine hohe Bekanntheit und der ganze Star Trek-Vibe passt ja auch so zu Computern, ne? So mit futuristisch und so, das passt schon so. Leonard Nimoy, der den Spock gespielt hat, der wirbt für Magnavox, also für die Leute, die da diese Spielkonsole gemacht haben. Und sie nehmen dann Captain Kirk persönlich, also William Shatner. Der Shatner hat obendrein den Vorteil, dass der eine sensationell gute Stimme hat. Also ein idealer Werbesprecher. Und ab Ende 81 wirbt dann Shatner in Anzeigen und TV-Spots für den VC20. Und das kostet Millionen. Die geben da richtig Geld für aus. Der super sparsame, pfennigfuchserische, geizige Trammell, der gibt Geld für eine große, fette Werbekampagne aus. Und für eine Werbekampagne, die größer ist als das, was man bis dato in der Computerwerbung so gemacht hat. Und die wollen damit zeigen, der VC20, das ist der Computer dieser Generation, der Computer der 80er Jahre, spielen, lernen, alles. Aber er ist dabei so günstig wie, Zitat, ein Videospiel.
Ja, was sehr großzügig gerechnet ist. Also Spiele, also VCS-Videospiele, kosten $20 bis $30. Also ein Zehntel dessen, was der VC20 kostet.
Ich glaube, Sie meinen damit Konsolen, Videospielkonsolen, ne?
Ja, das denke ich auch. Aber auch das stimmt nicht ganz, weil das VCS zu der Zeit $150 kostet, also die Hälfte. Also wahrscheinlich vergleichen Sie sich da mit dem Intellivision. Das kostet so zwischen 260 und 300 und dann kommt das schon eher hin. Ja, aber das ist nicht Ihr einziger Slogan, so günstig wie ein Videospiel. Sie sagen auch in britischen Anzeigen zumindest, the best home computer in the world. Ja, und in allen Anzeigen, auch den Printanzeigen, sieht man Shatner, aber er hat auch TV-Auftritte, die machen also Aufnahmen mit ihm. Der hat gerade ein bisschen Zeit dafür, der dreht eigentlich gerade Ende 81 Star Trek 2, der Zorn des Khan. Im November 81 beginnen da die Dreharbeiten, aber immer wenn er gerade mal eine Drehpause hat, dann nehmen sie halt mal einen kurzen Werbespot für Commodore auf. Und in solch einen Spot können wir auch mal kurz reinhören.
Why buy just a video game from Atari or Intellivision? Invest in the wonder computer of the 1980s for under $300, the Commodore VIC-20. Unlike games, it has a real computer keyboard. With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games too.
Shatner ist ein Glücksgriff für Commodore aus zwei Gründen. Zum einen, du hast es schon gesagt, der ist glaubwürdig einfach als Fürsprecher eines Computers, denn er ist ja Raumschiffkapitän. Und wir haben ihn ja schon mit dem Enterprise-Computer interagieren sehen. Der kennt sich aus, der verkörpert diesen Futurismus. Und Shatner, der hat ja in den 70ern alles gemacht, der hat auch Werbung für Margarine gemacht. Aber das hier, das passt einfach viel besser zu ihm, weil er halt Captain Kirk ist. Er tritt hier natürlich in den Spots nicht auf als Captain Kirk offiziell, dafür haben sie gar nicht die Lizenz. Aber die Verbindung ist klar und sie spielen auch ganz klar daran an, die Musik im Hintergrund, die Kleidung, die er trägt, das geht alles so in Richtung Captain Kirk und Enterprise. Und in manchen Spots wird er am Anfang auch ins Bild reingebeamt. Also da ist klar, worauf sie da anspielen, auch wenn er eben offiziell da nicht als Captain Kirk auftritt, sondern als der Privatmann Bill Shatner.
Also es ist auch ein Sternenhintergrund gerne mal in vielen dieser Anzeigen, ja. Also sie spielen da schon sehr deutlich drauf an. Man gerade, dass er keine Uniform trägt.
Ja, und zum anderen, also erstens, er passt eben perfekt in die Rolle und zum anderen ist er auch relativ günstig. Die ganze Kampagne, wie du schon gesagt hast, die kostet Millionen, aber der Shatner selbst ist wohl recht günstig, weil sein Star Trek-Ruhm schon eine Weile zurückliegt. Aber sein Stern steigt gerade wieder, denn er dreht ja gerade Star Trek 2 und der kommt im Juni 82 raus, als die Kampagne noch läuft. Und Zorn des Khan, das ist ja ein Riesenhit und der gilt ja für viele noch als bester Teil der ganzen Reihe. Also da kann man froh sein, wenn man Shatner vorher gebucht hat und nicht hinterher. So viel zur Werbung, es bleibt aber nicht bei der Werbung, sie bringen auch eigene Magazine raus, sogar zwei. Eine davon ist die Commodore Power Play, hat nichts mit der Power Play zu tun. Aber nicht nur das, natürlich finden sie auch in der unabhängigen Presse statt. Da gibt es einige Rezensionen. Wollen wir davon mal ein paar vortragen?
Ja, der kommt gut an, der Rechner. Der New Scientist nennt den VC20 eine superb gestaltete und vielseitige Maschine, die Zukunft des Heimcomputings und aus der Preis-Leistungssicht den besten jemals produzierten Computer. Mit den Vorzügen einer Spielekonsole und eines echten Computers. Das vorzügliche Handbuch könne sogar einem Neunjährigen, ausgesprochen spezifisch, einem Neunjährigen das Programmieren beibringen.
Ja, und die Byte bläst ins gleiche Horn, also der ist super, der Computer, die Tastatur ist toll, eine der besten, die wir je gesehen haben, sagen sie sogar. Die Anleitung ist exzellent, hat nur ganz wenige Schwächen. Also hier meckert keiner darüber, dass der keinen Griff hat. Die Schwächen, die sie nennen, sind allenfalls die, dass ja der Atari 400 ein bisschen fortschrittlicher ist, technisch. Aber gut, der kostet halt auch mehr. Und die Compute, eine andere Fachzeitschrift, die sagt das Gleiche. Also das Basic ist super, die Tastatur ist super, Grafik und Soundqualität, alles klasse. Der sei ähnlich günstig wie diese Einplatinencomputer wie der Kim One, aber denen halt technisch weit voraus und er werde einen riesen Hit, prognostizieren sie.
Die Tonalität ist überall ähnlich. Sie akzeptieren alle diese Prämisse, ne, dass das ein Spielcomputer ist und der auch sonst irgendwie ganz gut geht. Alle loben den Preis und er wird sogar euphorisch hochgejubelt in Sachen Leistung. Vielleicht ein bisschen übertrieben sogar. Immerhin kritisiert die Deutsche Telematch 1983, dass das Laden von Kassette doch ein bisschen langsam sei. Wahnsinnig langsam, schreiben sie sogar immerhin. Aber die Presse ist sich grundsätzlich einig. Das kommt gut an.
Ja, das schlägt sich dann auch nieder in den Verkaufszahlen. Wir hatten den japanischen Markt ja schon, aber der US-amerikanische Markt ist natürlich der, um den es erstmal geht. Dort wollten sie ja verlorenen Boden wieder gut machen. Und anfangs ist der auch wirklich ein großer Erfolg. Die Verkaufszahlen gehen dann in den USA ein bisschen zurück. Aber dann kommt diese Umstellung des Vertriebs auf die Kaufhausketten zum Jahresende 81 und dann kommt die große Werbekampagne mit Shatner und dann gehen die Zahlen wieder deutlich in die Höhe. Bis Ende 81 haben sie 100.000 Exemplare verkauft und im Januar 83 ist dann die Million erreicht. Und damit ist der VC20 der erste Computer in der Geschichte, der auf diese Stückzahl kommt, auf 1 Million verkaufte Exemplare. Der Apple II macht das kurz darauf nach, aber der VC20 kommt ihm einige Monate zuvor. Auch in Großbritannien, das ist ja traditionell ein sehr heimcomputerfreundlicher Markt, da ist der VC20 ein Riesenhit. Da bekommt er auch erstmals den Spitznamen Breadbox oder Brotkasten, den wir dann in Deutschland ja auch bald übernehmen, aber unter dem wir vor allem den C64 natürlich kennen. Da kommt dann aber 83 der ZX Spectrum, der mir ein bisschen Konkurrenz macht als sehr billiger, farbtauglicher Heimcomputer. Aber trotzdem, VC20 ist ein großer Hit. Und insgesamt werden 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Und Commodore verzehnfacht damit seinen Börsenwert.
Das ist ganz schön erstaunlich. Aber es ist ja auch eine neue Gerätekategorie quasi, wo sie fast konkurrenzlos sind und die halt unter den Profigeräten angesiedelt ist. Deswegen adressieren sie einfach einen größeren Markt, von dem andere vielleicht gedacht haben, diesen Markt gäbe es gar nicht, außer Sinclair natürlich. Commodore profitiert dabei sehr von der langfristigen Planung durch ihre eigene Chipfertigung. Das macht es ihnen überhaupt möglich, diese Preise so zu halten. Und durch das Geschäftsmodell, das, wie du schon gesagt hast, auch stark darauf basiert, einen Computer zu verkaufen, der Zubehör haben kann und der Zubehör verträgt und für den es auch viel gibt. Das heißt, der Rechner kommt zum billigen Einstiegspreis und dann muss man halt noch ein teures Kassettenlaufwerk dazu kaufen. Und Jamel geht jetzt auch wirklich in die Vollen damit. Er hat jetzt ein paar Vorteile, er hat ein gutes Modell, das ist halt ein günstiges Gerät, kommt gut an. Er hat diese ganze Welt an Zubehör, die er dazu hat, und er hat die integrierte Chipfertigung. Jetzt wird er preisaggressiv. Schon Anfang 82 geht der Preis etwa auf $240 runter. Ende 82 sind wir auf $200. Anfang 83 gibt es schon Angebote für $130. Mitte 83 nur noch $100. Ja, das sind etwa heute nur noch 300 Euro. Und das ist das erste Mal, dass ein Computer die Schwelle von $100 erreicht. Wir erinnern uns, der ZX80, der war ja bei 100 Pfund, aber das Pfund ist ja viel mehr wert als der Dollar. Und das Irritierende ist ja, sie führen ja 82 auch noch den C64 ein, das deutlich fortgeschrittene Modell, und das macht eine ähnliche Entwicklung mit, obwohl das in einer ganz anderen Marktposition ist. Das wird dann auch schon schnell billiger. Die Konkurrenz kann nicht anders, die müssen mitziehen. Deren Geräte sind aber teurer in der Produktion, insbesondere Texas Instruments, obwohl die ja auch eine integrierte Fertigung haben. Ihr TI-99-4 ist halt teurer in der Produktion und sie müssen aber trotzdem mit runter. Damals 79, als der eingeführt wurde mit Monitor, haben die den für $1,150 eingeführt. Den Nachfolger, der 81 kommt, allerdings ohne Monitor, der darf nur noch die Hälfte kosten. Und der ist auch 83 auf der $100-Grenze. Also auf demselben Preis wie der VC20, aber mit viel höheren Produktionskosten. Und die verlieren pro Computer Geld. Das führt dazu, dass Texas Instruments, der Platzhirsch, der den Jamel vor ein paar Jahren ins Boxhorn gejagt hat, dass die aufgeben müssen. 1984 steigen sie aus dem Heimcomputergeschäft aus, geben den ganzen Markt auf und sind raus. Und das ist die Schuld von Commodore. Atari hält noch ein bisschen mit, aber die trifft es fast genauso hart. Das Modell 400 kostet 79 noch $550. Dann Mitte 83 ist es auch bei $150. Der 800er, das größere Modell, das quasi die Konkurrenz zum C64, fällt im gleichen Zeitraum von über 1000 auf $165. Da haben sie auch schon Nachfolger, also einen günstigeren Nachfolger, der im Oktober 83 kommt, der 600 XL, der erscheint für $200, also ein ganz anderer Einführungspreis, ist aber auch ein Modell für das untere Marktende und der fällt auch bald auf $150. Dieser ganze Preiskampf ist ein Massaker, ein Gemetzel auf dem Markt. Computerpreise fallen auf ein Zehntel in relativ kurzer Zeit, nachdem der Markt ja vorher einigermaßen stabil geblieben ist, preismäßig. Nur Commodore, die sitzen da in der Mitte des Marktes und produzieren so günstig, dass sie mit jedem Gerät noch Gewinn machen.
Ja, und eines müssen wir noch betonen, die Atari-Computer hier, der 400 und der 800 und auch die Nachfolger, die nutzen den MOS 6502. Von Commodore kaufen sie den ein, von ihrem eigenen großen Konkurrenten müssen sie die CPU einkaufen. Gleiche CPU wie der VC20 und der C64. Die bekommen bei Commodore sicherlich keine Sonderpreise. Da hat Commodore also einen Riesenvorteil, dadurch, dass sie das Ding selber herstellen und nicht draufzahlen müssen auf die Chips. Texas Instruments, die setzen zwar nicht diesen Chip ein, die haben ihren eigenen Prozessor, aber der ist in der Produktion viel teurer. Das ist ein 16-Bit-Prozessor. Also die machen richtig Verlust mit jedem einzelnen TI-99-4, den sie da verkaufen. Ja, das ist ruinös. Das ist auch ein Preisverfall, den es, glaube ich, in der Stärke und der Geschwindigkeit nicht wiedergibt. Es ist auch ein Preisniveau, das so schnell nicht wieder erreicht wird. Also wenn wir mal zurückdenken an die 90er Jahre, als sich der PC auf breiter Front durchsetzt, da gibt's doch keine Computer für $100. $1000 sind da die magische Grenze.
Es ist einfach ein ganz besonderes, kurzes Zeitfenster, das nur für eine Weile aufgeht, dass hier eine bestimmte Art von Produktionskapazität und eine bestimmte Akzeptanz des Marktes auch für relativ einfache Geräte zustande kommt. Und Commodore ist der einzige Hersteller zu diesem Zeitpunkt, der das richtig ausnutzen kann. Und dann nutzen sie das auch jahrelang aus, diesen Vorteil, und ruinieren den halben Markt für die anderen. Also jetzt natürlich nicht für alle, ja. Es gibt ja noch andere Teile des Marktes und der IBM-PC ist davon relativ unbeeindruckt von dem, was da im Heimcomputermarkt passiert, aber den Heimcomputermarkt, den haben sie im Griff.
Genau, deswegen heißt das Buch von Tom Chick ja auch passenderweise The Home Computer Wars. Also diese frühen 80er Jahre stehen ganz im Zeichen dieses Computerkrieges, der vor allem ein Preiskrieg ist mit diversen Opfern. Jetzt haben wir den Rechner beschrieben und seinen Erfolg, aber was macht man denn eigentlich? Der Sinn und Zweck eines Computers ist ja nun mal Software abzuspielen. Und damit kommen wir dann gleich auch zu dem, worauf die meisten Leute wahrscheinlich seit 3 Stunden warten, auf die Spiele. Der VC20, der kann leider keine PET-Software abspielen. Also wenn man was selbst programmiert hat in Basic, dann kann man das vielleicht laden mit ein bisschen Glück. Aber die kommerziellen Programme, die es für den PET gibt, die kann man trotz gleicher CPU und ähnlicher Architektur nicht laden. Unter anderem auch, weil der VC20 ja keine 40 Zeichen pro Zeile darstellen kann. Software wird angeboten auf ROM-Modulen, also auf diesen Steckmodulen, wie bei der Konsole, und auf Kassetten. Commodore selbst verkauft auch einige, die wollen da ja kräftig mitverdienen. 40 ROM-Module veröffentlichen sie und 40 Kassetten insgesamt. Später kommen dann auch ein paar Disketten, aber da macht Commodore nur 4. Also das Diskettenlaufwerk, das setzt sich nicht durch beim VC20. Das hat dann seine große Zeit erst mit dem C64. Für Spiele am besten geeignet sind die Module. Die haben so 4 bis 16 Kilobyte Kapazität meistens. Die sind praktisch, die sind schnell und robust und die kommen halt auch mit dem kleinen Arbeitsspeicher aus von 5 Kilobyte. Denn anders als bei der Kassette kann das Spiel vom Modul ja jederzeit nachladen. Das heißt, es ist kein Problem, dass nicht das ganze Programm in den Arbeitsspeicher passt. Wenn der nächste Level geladen werden soll, dann greift man halt schnell auf diesen ROM-Chip zu. Und in der Produktion von solchen ROM-Modulen hat Commodore durchaus Erfahrung, auch wenn es solche Module für den PET nicht gab. Aber sie stellen zum Beispiel die ROM-Module für das Atari VCS her oder zumindest sehr viele von den ROM-Chips für das VCS. Also da haben sie durchaus Expertise. Nun muss ja aber erstmal ein Startangebot geschaffen werden, so das Start-Line-Up an Software und insbesondere an Spielen, weil der Tomczyk ja weiß, Spiele sind der Schlüssel zu diesem Markt. Und dafür kooperiert Commodore Japan, denn wir erinnern uns, der kommt ja erst in Japan raus, mit einem japanischen Spieleentwickler, der im Februar 1980 gegründet wurde. Und das ist HAL, H-A-L Laboratory, die wir heute kennen für die Kirby-Reihe. Kennt man die für noch irgendwas? Nee, nur für Kirby.
Nee, aber das reicht ja, weil wir haben diesen Hersteller ja relativ ausführlich in unserer Kirby-Folge besprochen, der Fabian und ich. Das ist ein renommiertes Studio und das ist sicher keine schlechte Wahl von Tomczyk, auf die zurückzugreifen. Die hatten auch schon für den PET gearbeitet und die machen dann kompetente Portierungen von populären Arcade-Titeln für den VC20. Lunar Lander, Night Driver, Space Invaders, Galaxien und so. Sie haben da wohl offizielle Lizenzen für diese Portierungen, aber die haben sie für Japan und deswegen startet der in Japan mit einem arcade-nahen Spieleangebot.
Ja, aber für die USA haben sie diese Lizenzen leider nicht. Bis es da rechtlich einwandfreie Spielmodule für die USA gibt, sollen zur Überbrückung erstmal ein paar Kassettenprogramme rausgestellt werden. Die lässt Tomczyk selbst in-house entwickeln. Der sammelt so ein paar junge Softwareentwickler um sich und lässt die im Akkord dann erstmal Programme schreiben. Die schreiben ein paar Büroprogramme und ein paar Spiele. Das ist denen freigestellt, was sie schreiben wollen. Hauptsache, es gibt zum Start in den USA erstmal ein bisschen Softwareangebot, bis dann bessere Software von Drittherstellern kommt. Und die konzentrieren sich auch erstmal auf so typische Arcade-Spiele und Kartenspiele, sowas wie Blackjack, aber auch ein paar Lernprogramme, Anwendungsprogramme, so ein Musikprogramm, Music Composer. Und sie portieren ein paar ältere PET-Programme auf den VC20, verleihen denen Farbfähigkeit und so weiter. Und diese Kassettenprogramme, die dabei rauskommen, die sind nicht so toll. Also die HAL-Spiele, die in Japan rauskommen, die sind wirklich gut. Das sind richtig gute Umsetzungen von diesen Arcade-Titeln. Aber die Kassettenprogramme, die dieses unerfahrene Entwicklerteam in den USA da schreibt, die sind nicht so großartig. Und ja, um diese mangelnde Qualität ein bisschen auszugleichen, bündeln sie die, Alter. Sie nehmen dann immer 6 Kassetten mit verschiedenen Programmen, packen die in einen Sixpack und verkaufen die für $60. Also Masse schlägt Qualität. Das wirkt dann ein bisschen willkürlich zusammengestellt teilweise. Es gibt zum Beispiel ein Paket dieser Art, da sind 3 Spiele drin, ein Biorhythmusprogramm und 2 Mathe-Lernprogramme. Okay, wen soll das ansprechen? Ist nicht so toll.
Die Spiele sind halt die Entschädigung für die Lernprogramme.
Ja, genau. Im Mai 1981 fangen sie dann aber auch an, richtige professionelle Spielmodule für den US-Markt zu entwickeln. Das kostet auch immer ein bisschen mehr Zeit, als diese Kassetten zu produzieren. Denn auf der CES im Juni, schon wieder so eine CES, die die Deadlines vorgibt, wollen sie für den US-Markt ein komplettes Line-up präsentieren. Dafür übernimmt der Tomczyk dann tatsächlich aus Zeitmangel auch ein paar von diesen japanischen Hell-Spielen, obwohl sie dafür gar nicht die Lizenz haben. Die dürfen diese Arcade-Spiele nicht in den USA unter diesem Namen verkaufen. Und so benennen sie die halt ein bisschen um. Lunar Lander, das einfach 1:1 Lunar Lander ist, wie man es kennt, das wird halt in den USA verkauft als Jupiter Lander. Und Night Driver wird zu Road Race. Und Space Invaders heißt Vic Avenger und so weiter. Und dann ist da auch noch Pac-Man. In Japan hat Commodore tatsächlich Pac-Man genau 1:1 von der Arcade umgesetzt. Das ist eine wirklich gute Portierung. Und das auch unter dem Namen Pac-Man verkauft. Das dürfen sie. Aber in den USA dürfen sie das eben nicht. Denn in den USA und im Rest der Welt hat Atari die Exklusivrechte an der Heimumsetzung von Pac-Man. Aber auf der CES, tja, da haben sie halt nicht so viel Zeit, da zeigen sie dieses Pac-Man trotzdem, benennen das aber halt ein bisschen um, zeigen das dort als Pac-Human. Total kryptisch. Kommt keiner drauf, dass das Pac-Man ist.
Ambitioniert, ja.
Und das ist wirklich, wie gesagt, eine fantastische Umsetzung und so entgeht das natürlich auch Atari nicht, dass das ihr Spiel ist oder das Spiel, für das sie eigentlich die exklusiven Rechte haben, auch wenn es anders heißt. Und die sehen das Spiel auf der Messe und drohen Commodore damit klagen. Wenn ihr das veröffentlicht, dann verklagen wir euch. Und der Jack Tramiel, der entscheidet einfach pragmatisch wie immer, ach, machen wir trotzdem. Halt nicht in den USA, dann merken die das nicht sofort, sondern Großbritannien, verkaufen wir das da. Da nennen wir das auch nicht Pac-Man, sondern wir nennen das Jelly Monsters. So, und für die USA, da schreiben wir doch schnell einen anderen Pac-Man-Klon, nennen wir Cosmic Cruncher. Und so machen sie es dann auch. Also sie verkaufen Pac-Man ohne Lizenz als Jelly Monsters auf dem britischen Markt und verdienen damit auch gutes Geld, das sie dann auch sammeln und einsetzen für den Rechtsstreit mit Atari, der sich dann auch tatsächlich anschließt. Ja, aber sie nehmen nicht nur diese Hell-Spiele aus Japan ins Sortiment auf, ein bisschen angepasst und mit anderem Namen, sondern Tomczyk handelt auch eigene Lizenzgeschäfte aus. Der beschafft ein Schachprogramm, Zargon 2 und Text-Adventures von Tomczyks persönlichem Freund Scott Adams. Und jetzt erzähl mir noch mal was über diese Text-Adventures. Du bist doch der größte lebende Text-Adventure-Experte.
Ich habe dazu gar nicht mehr so viel recherchiert, aber die Text-Adventures von Scott Adams, wenn ich mich recht entsinne, davon haben wir 1-mal besprochen in einer Folge von Neuzugänge, unserem Format für schräge Zugänge in Christians Sammlung, das nur für Unterstützer auf Patreon und Steady erscheint. Und das sind insgesamt einfach kompetente Text-Adventures, also damalige Zeit noch relativ primitiv, kein Vergleich mit den Text-Adventures von Infocom, aber ordentliche Text-Adventures und die laufen natürlich auch auf dem VC20 in adäquater Qualität, weil Mai, ne, braucht ja nicht viel so ein Text-Adventure, aber die Zeilen laufen halt nicht so lang.
Ja, ich stelle mir vor, dass das eigentlich eine sehr ungeeignete Plattform ist für Text-Adventures mit so wenig Zeichen pro Zeile.
Ja, es ist ja nur, der Text läuft halt ein bisschen länger über den Bildschirm und die Eingabezeilen, da brauchst du ja nicht so viel Text, da steht ja auch nur Go North und sowas drin. Die Text-Adventure zu der Zeit und auch die von Scott Adams sind einfache 2-Token-Parser, also die können nur so Verb und Objekt und so.
Ach so.
Naja.
Übrigens, dieser Scott Adams hat nichts zu tun mit dem Dilbert-Zeichner, der auch Scott Adams heißt, das ist ein anderer. Das hat mich etwas verwirrt bei der Recherche. Gut, aber welche von diesen Spielen sind denn jetzt die besten? Zur Einstimmung in diesen Abschnitt hier mal ein kurzer Einspieler aus einem Werbevideo, einem Promo-Video, das Commodore Deutschland zu Beginn der 80er Jahre produziert hat.
Eine reichhaltige Auswahl von Spielen macht die Wahl zur Qual. Jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hören Sie den Sound und sehen Sie die Grafik. Da kommt Freude auf. Dieses private Fernsehprogramm erweckt den Bildschirm zu völlig neuem Leben.
Ja, Spiele werden hier als privates Fernsehprogramm bezeichnet. Damit ist nicht das Privatfernsehen gemeint, das gibt's erst 84, sondern ein persönliches, selbstgestaltetes Programm. Da sieht man mal, wie neuartig die Idee damals noch ist und dass man das Geschehen auf dem Bildschirm selber bestimmen kann. Ganz faszinierend. Also man musste den Leuten das schon noch erklären. Ja, ihr könnt selber darüber entscheiden, was auf dem Bildschirm passiert. Das machen Computerspiele möglich. Ja, die meisten Programme, die für den VC20 erscheinen, sind Spiele. Es erscheinen ungefähr 35 ernsthaftere Büroanwendungen, aber dafür ist er halt nicht so richtig geeignet, wegen dieser Zeichenlimitierung. Es erscheinen 30 Lernprogramme, ein paar Programmierertools, aber die allermeisten Programme, die kommerziell vertrieben werden für den VC20, sind Spiele. Insgesamt erscheinen 530, die meisten davon 83. Das sind allein schon über 200. Zum Start gibt es erstmal 19, aber das Angebot explodiert ziemlich schnell. Und unter diesen Spielen gibt es natürlich die ganzen Arcade-Klassiker, die wir schon erwähnt haben, auch die HAL-Spiele, Pac-Man bzw. Jelly Monsters, Galaxian. Aber dann kommen auch noch Battlezone, Centipede, Choplifter, Dig Dug, Donkey Kong und wie sie alle heißen. Die kennen wir natürlich alle zur Genüge, auch von anderen Plattformen. Aber welche Spiele sind denn einzigartig oder für welche ist die Plattform VC20 berühmt? Was lohnt sich heute noch nachzuspielen aus dem VC20?
Naja, ob sich da jetzt auch wirklich viel lohnt nachzuspielen, aber was man aus historischem Interesse nochmal spielen könnte oder anschauen könnte, davon gibt es nur eine Handvoll. Also es ist schon auch viel Schrott dabei und halt super viele Spiele, die man von anderen Plattformen kennt und eine ganze Reihe von Spielen, die hinterher auf dem C64 nochmal besser kamen. Aber es gibt auch eine Reihe Spiele, die relativ einzigartig sind oder besonders.
Ja, das Erste, was mir auffiel und was auf vielen besten Listen für den VC20 steht, ist Grid Runner 2, das auch bekannt ist als Matrix. Das ist so eine Centipede-Variante. Da steuern wir eine Kanone, die starr nach oben feuert, aber wir können sie frei bewegen über den Bildschirm und einfach alles abballern, was sich bewegt. Solche Spiele gibt es viele. Aber diese Gridrunner-Teile 1 und 2, die gehören schon zu den besten. Die stammen von LlamaSoft und deren Gründer Jeff Minter, der hat mal gesagt, der VC20 sei die Plattform, die seine Karriere gestartet hat. Der hat vorher auf dem ZX81 angefangen, aber so richtig ist es erst mit dem VC20 losgegangen. Was ein bisschen verwirrend ist bei diesem Gridrunner 2, das heißt nicht überall Gridrunner 2 oder Matrix. In den USA heißt es nämlich Attack of the Mutant Camels. Aber Attack of the Mutant Camels ist im Rest der Welt ein ganz anderes Spiel, auch von LlamaSoft. Das ist so ein Horizontalshooter wie Defender, das ein bisschen aussieht wie Empire Strikes Back auf dem VCS. Nur, dass man nicht auf Walker schießt, sondern auf riesige Kamele. Also völlig absurd. Warum heißt das Spiel so wie ein anderes Spiel, aber nur in den USA? Nein, alles etwas verschroben, aber das passt ja zu Jeff Minter. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, klingt auch gut.
Das ist bestimmt ein Versehen. Das hat in irgendeiner Liste halt anders geheißen und dann haben sie gesagt, ach, Spiel ist doch wurscht, wie das heißt.
Irgendwas mit Kamelen. Ja, es kommen auch Kamele vor, die man da abballert. Aber es ist ein völlig anderes Spiel ansonsten. Naja.
Das ist mir in der Recherche ein paar Mal passiert, dass es Spiele gibt auf dem VC20, die genauso heißen wie ein anderes Spiel, aber die das Spiel nicht sind. Und das ist ja heute total ungewöhnliches Phänomen, weil heute ist man ja total eng mit den Namen und so. Und entweder das war Zufall, es gibt irgendwelche super einfachen Versionen von anderen Spielen, oder man hat sich halt um einige Sachen nicht geschert. Ja, es gibt auch eine Aztec Challenge, das eins meiner Lieblingsspiele auf dem C64 ist. Es gibt auch eins für den VC20, das hat gerade genau gar nichts damit zu tun.
Ja, so eine Verwechslung gab es auch bei einem anderen Titel, der mir positiv aufgefallen ist, bei Scorpion. Es gibt nämlich zwei Spiele auf dem VC20, die Scorpion heißen. Es gibt einen Centipede-Klon, der ist nicht so toll, aber das Scorpion von Tronix, das 83 rauskommt, das ist so ein Top-Down-Shooter, in dem wir uns in alle vier Richtungen bewegen können und durch eine scrollende Welt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das sind ja meistens so Monoscreen-Spiele sonst, den wir nicht aus dem Bildschirm ausbrechen können. Aber hier bewegen wir uns frei durch die Welt als Skorpion, der auf allerlei Getier ballert und leckere Eier sucht. Das ist ein heute stark unterrepräsentiertes Genre des Skorpion-Shooters. Aber das scrollt erstaunlich gut und wir müssen dabei immer uns in Erinnerung rufen, dass der VC20 ja keine Sprites unterstützt. Der kann nicht einfach Bitmap-Sprites über den Bildschirm jagen, sondern der muss alles aus diesen Zeichen, aus den Buchstaben im weitesten Sinne darstellen. Und damit so weiches Scrolling in alle vier Richtungen hinzukriegen, das ist schon eine Leistung. Also das ist richtig gut.
Es gibt auch eins meiner Lieblingsgenres, die Roguelikes. Es gibt Sword of Fargol von 1982. Das haben wir kurz erwähnt in der Roguelike-Folge, in der Historie der Roguelikes, die wir mal gemacht haben. Eigentlich ist das ein Spiel von Pet. Das wurde auf dem Pet in Basic geschrieben und jetzt hier für den VC20 in einer etwas grafischeren Version, also wirklich mit kleinen Grafiken und nicht nur mit ASCII-Zeichen, wie bei einem ursprünglichen Sword of Fargol, neu interpretiert, neu umgesetzt. Und das ist schon zu der Zeit halt ein richtig vollwertiges Roguelike mit zufällig generierten 2D-Dungeons und so. Ist ganz nett.
Ja, außerdem aufgefallen ist mir Capture the Flag, was nichts mit dem gleichnamigen Shooter-Spielmodus zu tun hat. Das ist ein 3D-Labyrinth-Spiel für zwei Spieler, so ein bisschen eher wie Midi Maze. Einer spielt an der Tastatur natürlich, weil man nur einen Joystick spielen kann. Der andere kriegt den Joystick. Und es wird gesteuert aus First-Person-Sicht, ja, quasi Doom. Zwei Spieler an einem Bildschirm, das ist schon cool. Und der eine spielt den Eindringling, der versucht, aus der Festung zu entkommen, aus diesem Labyrinth. Und der Ausgang, den er sucht, das ist die Flagge. Der andere spielt den Verteidiger, der muss ihn aufhalten. Und 3D-Grafik auf diesem System für zwei Spieler gleichzeitig auf einem Bildschirm und das mit dynamisch angepasster Musik, die sich verändert, je nachdem, wie nahe sich die beiden Spieler kommen, das ist schon sehr beeindruckend. Ich konnte das leider nur alleine ausprobieren, einen zweiten Spieler hatte ich hier nicht zur Verfügung. Aber das ist sicherlich cool.
Ist ein erstaunliches Spiel. Ziemlich spektakulär ist Seamus von 1983. Das ist ein Actionspiel, das erinnert an Berserk. Riesiges Spiel. 100 Bildschirme, wo man sich durch Roboterhorden kämpfen muss und immer so Schlüssel sucht und so. Das ist ein originäres VC20-Spiel, das dann noch auf den Apple und in einer sehr gelungenen Version auf den C64 umgesetzt wurde und sogar noch auf den PC hinterher. Das haben wir auch schon mal besprochen in einer Folge Neuzugänge. Da war das schon mal Thema. Das ist ein ungewöhnliches und ein ziemlich cooles Spiel.
Wir haben schon ein weiteres Spiel erwähnt, Zargon 2, das Schachprogramm. Und es ist ja nun mal Tradition bei Stay Forever Technik, dass ich auf jeder Plattform, die wir besprechen, ein Schachprogramm ausprobieren muss. Das habe ich mir also auch besorgt für meinen VC20 und frohen Mutes eine Partie gestartet. Denn zuletzt habe ich ja gegen das VCS Schach gespielt und gewonnen, obwohl das VCS über einige Züge über 100 Stunden nachgedacht hat. Und hier kommt ja dieselbe CPU zum Einsatz wie im VCS. Deswegen dachte ich, ja, ist ja kein Problem, das fege ich vom Brett. Aber nee, die erste Partie habe ich verloren. Stufe 5 von 6 und ich habe ziemlich deutlich und ziemlich schnell verloren. Also habe ich das einzig Richtige gemacht. Nochmal neu angefangen, aber diesmal auf Stufe 6. Und die Partie läuft noch. Ich kann noch nicht sagen, wie es ausgeht. Denn da überlegt der Computer so um die 4 Stunden pro Zug. Also während wir hier sprechen, läuft neben mir der VC20 unhörbar, weil er keinen Lüfter hat und berechnet den nächsten Zug. Ich werde dann übers Forum oder so mitteilen, wie die Partie ausging.
4 Stunden? Wie krass ist denn das?
Ja, der läuft halt Tag und Nacht, ne? Und morgens nach dem Aufstehen gucke ich nach, ob er wieder gezogen hat. Spielt nicht schlecht bislang. Kann man wirklich gut spielen, auch mit dem Joystick steuern und also spielt sich deutlich besser als auf dem VCS.
Sehr schön. Mein persönliches Lieblingsspiel auf dem VC20 ist ein bisschen Guilty Pleasure, weil es nicht sehr gut ist. Es heißt Jungle Hunt und ist so eine Art Pitfall, möchte man sagen. Es besteht aus 4 unterschiedlichen Spielarten, die alle mehrere Screens haben. Und das eine ist so ein Lianenschwingen. Dann im nächsten Screen schwimmt man durch einen Fluss voller Krokodile, dramatisch. Dann läuft man eine schräge Ebene hoch, während Felsen runterfallen. Und ganz am Ende kommt man in das Dorf der Eingeborenen, die gerade die eigene Freundin in den Kessel werfen wollen. Und dann springt man dahin und rettet sie. Das kann man ganz gut in 4 Minuten durchspielen. Hoffentlich hat man dafür keine $40 ausgegeben, wenn man das gekauft hat. Aber echt, also mit wirklich sehr unterschiedlichen Screens war das schon ein spektakuläres Erlebnis. Sieht auch cool aus für die damalige Zeit.
Ja, wir müssen bei all dem immer bedenken, in was für einer Ära diese Spiele erscheinen. Also die müssen sich eher mit dem VCS messen, als später mit dem C64 natürlich. Aber vergleichen wir es mal mit dem PC, der technisch viel mächtiger ist und 81 rauskommt. Da spielt man sowas wie Donkey Bass. Und verglichen damit sind diese Spiele schon eindrucksvoll. Technisch eindrucksvoll fand ich auch Ace Air Combat Emulator. Das ist tatsächlich eine 3D-Kampfflugsimulation aus First-Person-Sicht. Und das auf dem VC20. Ziemlich spektakulär. Und eine ehrenhafte Nennung, weil ich es nicht so toll fand, aber es ist trotzdem interessant. Jetpack von 83, das ist so ein Hüpf- und Ballerspiel. Das hat super Wertungen bekommen. Das hat den Golden Joystick Award bekommen, den allerersten, wurde zum Spiel des Jahres gekürt. Und das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es das allererste Spiel von Rare ist. Das Studio hieß damals noch Ultimate Play the Game, aber aus denen wurde halt später Rare. Die haben auf dem VC20 angefangen. Und dann, Gunnar, dann gibt's ja noch was ganz Kurioses. Ein Ultima. Dafür bist du jetzt der Experte. Ich weiß nichts über Ultima.
Ja. Das ist crazy genug. Es gibt ein Spiel namens Ultima, Escape from Mount Rash von 1983. Das kommt nicht von Richard Garriott, also dem Ultima-Macher. Aber es ist trotzdem ein Ultima, das den Namen zurecht trägt, weil es offiziell lizenziert ist. Garriott hat nämlich dem Publisher Sierra Online, der kurz vorher Ultima 2 vertrieben hat, die Erlaubnis gegeben, die Marke Ultima für dieses eher einfache, nicht so super überzeugende Rollenspiel zu geben. Das ist in 3D, ne, mit einfacher Strichgrafik und so. Und die Grafik läuft in so einem kleinen Fenster. Also schon ein richtiges Rollenspiel. Aber mit dem Ultima-Namen. Ich weiß nicht, ob da Richard Garriott Geld für gekriegt hat oder ob das einfach so ein Gefallen war, weil er gedacht hat, es ist eh wurscht. Das taucht auch nie in dem offiziellen Ultima-Kanon auf. Also ich nehme an, aus Garriotts Sicht gilt es heute nicht mehr als offizielles Ultima. Aber es hat ein Ultima. Nicht jede Plattform hat ein Ultima.
Ja, es hat nicht ganz die Komplexität der anderen Ultima-Spiele, glaube ich. Ist mir so ein sehr simpler Dungeon-Crawler. Aber in 3D und mit diesem Namen, ja, beeindruckend. So, das waren aber die wichtigsten Spiele, bis auf die ganzen Arcade-Spiele, die wir jetzt nicht näher erwähnt haben. Aber die sind auch durchaus spielbar. Also Donkey Kong macht schon Spaß. Und Pac-Man, das kann man alles sehr gut spielen. Aber das kann man halt auch auf 100.000 anderen Plattformen spielen. Dafür muss man sich keinen VC20 kaufen. Jetzt haben wir den Computer genauer vorgestellt und auch die Spiele, die man damit spielen kann. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem VC20? Der wird im Laufe der Jahre noch ein bisschen überarbeitet. Tastatur wird ein bisschen verändert, das Netzteil, es gibt ein paar innere Verbesserungen natürlich, die Platine schrumpft zur Kostenreduzierung, aber äußerlich ändert sich nicht viel, bis auf den Logoaufdruck oder sowas und den Tastenaufdruck, aber das Gehäuse bleibt bis zum Schluss gleich. Es gibt auch keine großen Versionssprünge, da kommt jetzt nicht irgendwann der VC20-2 oder sowas raus, wie es beim C64 der Fall ist, denn so lange lebt der VC20 gar nicht. Als der rauskommt, beginnt MOS Technology gleich mit der Arbeit an einem Nachfolger für den VIC-Chip. Das ist der VIC-2, der 40 Zeichen pro Zeile darstellen kann. Da sind sie wieder. Die hatten wir schon mal. Und daraus wird dann das Projekt VIC-40, so lautet der Projektname. Und daraus wird dann im August 82 der Commodore 64 für $600. Aber das ist eben kein Nachfolger, sondern die beiden laufen parallel. 1984 ändert sich das allerdings, dann kommt ein richtiger Nachfolger oder zwei sogar. Dann stellt Commodore nämlich den C16 vor auf Basis des C64, der im Preiseinstiegsbereich den VC20 beerben soll und den nochmals günstigeren C116. Die scheitern allerdings beide, weil der C64 da schon so verbreitet und auch so billig ist, dass es gar keinen Markt mehr gibt für ein noch billigeres Gerät darunter. Und so gibt es dann irgendwann keinen Bedarf mehr am VC20 und im Januar 85 endet dann die Produktion des VC20. 4 Jahre und 4 Monate nach dem Start in Japan. Verglichen mit der Lebensdauer des C64 ist das ein ziemlich kurzes Leben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir heute so wenig vom VC20 hören und immer nur über den C64 sprechen.
Ja, hat sicher viele Gründe. Also zum einen haben sie den natürlich selber abgeschossen, indem sie halt quasi im zweiten Jahr, dass es diesen Computer gibt, gleich ein stärkeres Modell rausbringen. Sie haben sich das halt so gedacht, wir haben den Markt oben und unten, ne, so wie der Atari 400 und 800, die sich ja auch nicht groß Konkurrenz gemacht haben, haben wir sozusagen den 400er gegen den VC20 und den C64 gegen den 800er. Aber anders als bei Atari hat der C64, auch weil er so spektakulär erfolgreich war und auch, weil er auch relativ günstig war. Also der Preisabstand war nicht so hoch wie bei Atari. Der ist dann 1982, wie du gesagt hast, für nicht mal $600 rausgekommen. Und das hat, glaube ich, einfach den kleineren Computer getötet. Der 64er konnte halt alles besser, war halt dann das definierende Gerät. Und als sie den VC20 eingestellt haben, haben sie ja einen VC20-Nachfolger gemacht mit dem C16 und absurderweise dem C116, der Sinclair-mäßig so Gummitasten wieder hat. Also ich dachte, da wären wir doch langsam vorbei. Also, dass sie das nochmal gemacht haben, echt Frechheit. Aber der C64er hat halt gezeigt, es braucht darunter nichts mehr. Ist alles gut. Wir haben den C64, danke, wir sparen auf den. Behalten Sie Ihren C16, schönes Gerät, ja, alles gut, brauchen wir nicht. Danke. Und ich glaube, der Markt hatte sich dahin ein bisschen verändert. Der Heimcomputermarkt war nicht mehr so aufgespalten in einen Low-End- und einen High-End-Heimcomputermarkt.
Ja, wir haben es schon erwähnt, insgesamt werden 2,5 Millionen Exemplare verkauft. 1,5 Millionen davon in den USA, also hat es dann doch noch geklappt, den Heimatmarkt zurückzuerobern. Und 250.000 bei uns in Westdeutschland und sehr viele auch im Königreich. Und was bleibt bis heute? Wie bewerten wir den VC20? Der steht ja immer im Schatten des C64, aber ich finde, das ist unverdient. Der ist auch für sich schon ein sagenhaftes Gerät, für seine Zeit natürlich. Das muss damals, als er rauskam, ein unwiderstehliches Angebot gewesen sein. Wir hatten richtig futuristische Technologie, denn Computer sind ja nun mal in den frühen 80ern noch etwas futuristisch. Kaum jemand hat sowas zu Hause. Aber gleichzeitig ist diese futuristische Technologie aus der Zukunft nicht abgehoben, sondern menschennah, eben nutzerfreundlich. Er ist der erste wirklich freundliche Computer, mit dem nicht nur Captain Kirk arbeiten kann, sondern jeder von uns. Und das ist eine Kombination, die nicht ganz unbekannt ist, die wir sonst aber nur bei nobler High-End-Technik sehen, wie beim ersten Macintosh oder beim iPhone. Das ist auch einsteigerfreundlich oder hat zumindest diesen Ruf und gleichzeitig futuristische Technik. Aber das iPhone und der Macintosh, die sind auch entsprechend teuer. Das sind Premium-Produkte. Der VC20 hingegen, der ist auch noch unschlagbar günstig, anders als das iPhone. Der ist viel billiger als alle anderen auf dem Markt. Also das ist Commodore, das hier schafft, diese Widersprüche zu vereinen, futuristisch, aber volksnah, hochentwickelt, aber billig, das macht diesen VC20 so unschlagbar und so unwiderstehlich. Das ist so, als hätte Apple das iPhone nicht für 1.000 Euro auf den Markt gebracht, sondern für 100. Ja, so muss man sich das vorstellen. Dann wäre es, glaube ich, sogar ein Erfolg gewesen, das iPhone.
Also durch die Tatsache, dass der so zugänglich ist auch und dass das Handbuch so gut ist und dass das Handbuch einen so behutsam einführt, entsteht so ein Effekt, wie wir ihn auch bei Sinclair beschrieben haben in der ZX80-Folge, dass das für viele Leute ein Einstiegspunkt ist ins Programmieren, in das Computerhobby, in den Computerberuf, ja, dass hier eine neue Generation von Programmierern, so wie sich die in England um die Sinclair-Computer gesammelt hat, sammeln sich die hier in Amerika eher um den VC20 und später den C64. Und man darf auch echt nicht die Bedeutung unterschätzen, die der VC20 für den späteren Erfolg des C64 hat. Das ist halt ein Brückencomputer, aber der C64 übernimmt ja total viel. Also die Anmutung, die Tastatur, die F-Tasten, ja, es ist einfach eine schnellere, fertigere Variante, natürlich damit bessere Hardware und so. Aber das grundlegende Konzept für diesen Computer hat der VC20 bewiesen. Und das hat den, glaube ich, vielleicht erst möglich gemacht. Bin nicht sicher, ob der C64 in der Form möglich gewesen wäre von Commodore, wenn sie nicht erstmal das Wasser getestet hätten mit dem VC20.
Ja, glaube ich schon. Der war der Wegbereiter des C64. Das ist natürlich ein bisschen undankbar, wenn man sagt, der sein größtes Vermächtnis war, dass er einen besseren Nachfolger hervorgebracht hat. Auch deswegen, wie gesagt, steht er immer so ein bisschen im Schatten des C64. Aber er hilft doch enorm, nicht nur Commodore als Heimcomputerhersteller zu etablieren, sondern die ganze Gerätegattung des Heimcomputers zu etablieren. Des Computers für die ganze Familie, der sich deutlich absetzt von diesen Büromaschinen wie dem Apple II oder dem IBM PC, aber auf der anderen Seite auch absetzt von diesen Einplatinencomputer wie dem Kim One oder auch solchen Minigeräten wie dem ZX80. Also der etabliert halt eine Geräteklasse dazwischen, der Heimcomputer eben. Nicht ganz alleine, das macht der Atari 400 vorher auch schon so ein bisschen, aber der VC20 hat da einen großen Anteil. Und diese Heimcomputer, die sind dann ja auch noch eine neue Konkurrenz, nicht nur zu anderen Computern, sondern auch zu Spielkonsolen. Es ist ja dann eine neue Art des Spielens, die sich mit dieser Geräteklasse etabliert und die sich in den 80ern dann auch festsetzt und auch den Konsolencrash überdauert.
Ja, gut, der Konsolencrash ist ja fast parallel in den ersten Jahren der Heimcomputer, aber das stimmt natürlich. Also die Dominanz der Heimcomputer beim Gaming hält ja dann bis zum Siegeszug des PCs an. Und der beginnt ja erst so richtig so Anfang der 90er in Sachen Gaming und so. Das ist schon ein mächtiges Vermächtnis. Und vielleicht ist es ja sogar so, vielleicht ist es ja sogar aufgegangen, die japanischen Hersteller kriegen in diesem Bereich kein Bein an Boden. Jedenfalls nicht in den USA. In ihrem Heimatmarkt schon, da haben sie die MSX-Geräte. Aber im Westen kommt da nicht viel. Und vielleicht hat er das zerstört. Vielleicht hätte es da einen großen japanischen Angriff gegeben, ohne Commodore, und alle Amerikaner hätten mit MSX-Geräten gespielt.
Mhm.
Who knows?
Who knows? Ein schönes Schlusswort, denn wir sind hier wirklich am Ende. Die nächste Folge zu diesem Thema Commodore Heimcomputer wird sich dann mit dem C64 befassen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Die letzten Worte überlasse ich nochmal Steve Wozniak, der hier auch eine zentrale Rolle gespielt hat. Der hat nämlich 1977, als er den Apple II beworben hat, mal geschrieben: Für mich sollte ein persönlicher Computer klein, zuverlässig, leicht zu bedienen und günstig sein. Und er beschreibt damit zwar den Apple II, aber das trifft ja nicht wirklich auf den Apple II zu. Der ist nicht leicht zu bedienen und er ist auch nicht günstig. Wirklich realisiert hat diese Idealvorstellung eines PCs erst der VC20. Und das ist ein großes Verdienst.
Damit lassen wir das ausklingen mit den Worten von Steve Wozniak. Vielen Dank, Henna, für das Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob der VC20 bei Schach den nächsten Zug gemacht hat. Ich nehme es an. Die 4 Stunden haben wir ja fast erreicht. Okay, bis dahin.
Juhu, ciao.
Commodore. Damit haben Sie die Sicherheit eines großen Namens und die Power des Marktführers. Der Name, der für Computer-Know-how schlechthin steht. Commodore. Eine gute Idee nach der anderen.